Der Politikgeflüster-Podcast.
Vor einem Jahr hat die Bundesregierung ihre Arbeit aufgenommen, um etwas zu tun für Respekt und Zusammenhalt, um dafür zu sorgen, dass Deutschland auch in 10, 20, 30 Jahren noch gute Arbeitsplätze hat, wobei ein klimaneutral wirtschaftendes Land sein wird. Geprägt worden ist dieses Jahr natürlich zuallererst von Russlands brutalem Krieg gegen die Ukraine. Jeden Tag sehen wir die Zerstörung. Jeden Tag verfolgen wir, wie viele Menschen Opfer russischer Bomben werden. Die Aufgaben, die sich für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft stellen, die haben wir darüber aber nicht vernachlässigt. Beispielhaft will ich nennen die Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro, Erleichterung bei den Sozialversicherungsbeiträgen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die wenig verdienen, ein höheres Kindergeld, einen höheren Kinderzuschlag, das neue Wohngeld.
Seit Wochen zanken sich die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP um die Prioritäten ihres Bündnisses und ums liebe Geld. Hart zur Sache geht es unter anderem beim Wehretat. Die Liberalen wollen sich nach mehreren Wahlniederlagen in den Ländern unter anderem bei Energie und Verkehr profilieren.
Ich mache heute Wahlkampf für die SPD. Also ich mache heute Wahlkampf für Franziska Giffey, weil ich mir denke, Berlin als dysfunktionale Stadt muss als Weltkulturerbe erhalten bleiben.
Ja.
Und das ist für mich einfach sehr angenehm, dass ich morgens aufwache und sehe, ah, Wahlwiederholung in Berlin. Ich wache auf, ah, ein Aquarium mit tausenden Fischen ist geplatzt. Es ist einfach, jeden Tag gibt es eine neue Meldung aus Berlin.
Ja, wir geben uns natürlich immer Mühe, ein bisschen was zu bieten für den Rest des Landes.
Eine Produktion des Ernst-Haeckel-Gymnasiums.
Berlin, Anfang März 2022, knapp eine Woche nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine. In der Bundeshauptstadt treffen Züge voller Menschen ein, die vor dem Krieg in ihrer Heimat geflohen sind. Am Bahnsteig werden sie von Freunden, Familie, Landsleuten oder auch einfach Berliner Bürgern in Empfang genommen, die ihnen in Deutschland einen Platz in Sicherheit bieten wollen. Aus der Notunterkunft für ein paar Wochen ist für viele wegen der anhaltenden Kämpfe ein Daueraufenthalt geworden.
Und man sieht mit der Figur Zelensky, die im Krieg steht, die wichtige Anliegen hat. Die ist aber auch einfach jemand, mit dem man sich derzeit gerne zeigt. Ich finde, das kann man in den vergangenen Tagen auch sehr gut sehen. Der französische Präsident hat dann gestern Abend, um die deutsch-französischen Beziehungen nicht nochmal zu verschlechtern, offenbar Olaf Scholz auch mit eingeladen, ist aber dann heute doch nur allein mit ihm von Paris hierher gereist, ohne den Bundeskanzler. Also man sieht, da versucht jeder auch möglichst nah derzeit an Zelensky zu sein. Und es geht nicht immer nur rein um die Sache.
Zwischen Deutschland und den nicht umkämpften Gebieten der Ukraine kann man mit dem Bus fahren, auch im Krieg. Eine banale Tatsache. Jetzt wird über Telegram, WhatsApp und Facebook ein Politikum daraus gemacht. Fahrt nahm die Sache Anfang September mit dieser Sprachnachricht auf.
Da sind ganz viele Flixbusse eingesetzt, die zwischen Deutschland und der Ukraine pendeln. Die Flixbusse sind auch über 2 Wochen im Voraus bis auf den letzten Platz ausgebucht, weil die Ukrainer mit dem Flixbus nach Deutschland pendeln, hier zum Amt gehen, sich melden, Hartz IV beziehen und dann mit dem Flixbus wieder zurückfahren. Wer das nicht glaubt, muss einfach nur auf die Flixbus-Seite gehen und selbst versuchen, ein Ticket nach Kiew oder in die Ukraine zu bekommen.
Wir starten heute mit einem Spiel, von welchem Sender, Fernsehsender, war wohl der letzte Bericht? Mutmaßung. Braucht man nicht lange suchen, wenn man einmal in die, wie ich manchmal nenne, Szenerie des Horrors geht und man sich den MDR näher anschaut und seine Berichte, dann taucht auch da sowas auf. Unter dem Titel MDR Investigativ wird da darüber berichtet, wie angeblich ja, Asyltourismus stattfindet. Das ist die Überschrift darüber. Gleich gepaart von anderen Titeln zum Corona und Folgen von Impfungen und wie schlimm das dann alles sei. Das stelle ich hier mal ganz vorab und habe diesen Clip mal ganz bewusst mit reingenommen, weil er vielleicht zeigt, eins unserer Themen, die wir heute thematisieren wollen, wie problematisch aktuell die deutsche Migrationspolitik ist und hier sogar noch mit einem bisschen anderen, ja, Drive vielleicht, als wir ihn heute gehen wollen, aber trotzdem und wie problematisch dann auch die öffentliche Berichterstattung ist. Dazu passt das vielleicht relativ gut und ja, vielleicht, wenn man sich mal ein bisschen gruseln will, guckt mal einfach in die Online-Darstellung bei YouTube jedenfalls des MDRs, das ist wirklich im größten Teil zumindest sehr diskutabel. Und das soll ich als jemand sagen, der sehr viel vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk sonst hält. Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Politikgeflüster-Podcasts. Ja, wir sind wieder da nach der letzten sehr diskutierten vierten Folge, so möchte ich es vielleicht mal nennen, geht es heute in die letzte Reihe unserer Reihe. Wir schauen über die Grenzen, wollte ich fast sagen, aber nein, natürlich nicht, sondern rot, grün, gelb, die Bilanz der Ampel. Heute geht es um die SPD im ersten Teil. Und dann, wie gerade schon hörbar, wollen wir heute versuchen, einen kleinen Blick auf Migrationspolitik zu werfen. Vor allen Dingen, weil wir festgestellt haben, dass es doch Unterschiede gibt, welche Überraschung, vielleicht sogar Rassismus gibt, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und wir versuchen uns heute an einem kleinen Vergleich der aktuellen Migrationspolitik und dem, was 2015 in der Flüchtlingskrise stattgefunden hat und die Folgen daraus. Also zwei große Themen, die wir angehen wollen, und dazu erstmal herzlich willkommen. Und wir starten wie altbekannt mit unserer Vorstellungsrunde. Und heute geht es genau um diese Frage, die ich gerade am Ende angesprochen habe in der Vorstellungsrunde, da wir im zweiten Teil über Migration und Wahrnehmung von Migration sprechen wollen. Wäre die Frage an euch, wie habt ihr denn ja Migration, Integration festgestellt, die Wahrnehmung vor allen Dingen, Unterschiede, die es dabei gibt zwischen ja Personen, die aus europäischen und Personen, die aus nicht-europäischen Ländern kommen. Und ich glaube, so ein bisschen wie es jetzt schon die Regel wird, fängt RB an.
Ja, also wie sind meine Erfahrungen damit? Ich kann sagen, ich war 2015 noch in der Grundschule, für ein paar Jahre, und das in einer, ich würde es mal sagen, behüteten Kleinstadt oder Kleinstadt, eher Dorf, man könnte schon fast Dorf nennen oder Ortsteil, und ich glaube, das erste Mal, dass ich wirklich rein sozial mit einem Migrant, das hört sich irgendwie ein bisschen komisch an in meinem Kopf, mit einem Einwandern, ich bleib bei Migrant, in Kontakt gekommen bin, war, glaube ich, in der 5. Klasse für mich, also ich glaube 3 Jahre später oder 3 oder 2 Jahre später, und also sozial und so, ich hatte davor keinen Kontakt mit der ganzen Problematik eben der Migration, der Flüchtlingskrise. Ich meine, ich war jetzt jung, ich hatte jetzt nicht so viel davon, wusste nicht viel davon, aber eben allein, dass ich so lange gebraucht habe, bis ich davon etwas gespürt habe, bin ich durchaus sehr interessant. Und dann eben im Kontrast dazu, ich glaube, es hat keinen Monat, vielleicht 1,5 Monate gedauert, bis bei mir in der Klasse eine Ukrainerin saß und eben bei uns die Schule besucht hatte. Das finde ich durchaus sehr interessant, wie schnell das einfach passiert, oder nicht passiert, aber so schnell geschehen kann, dass eben jemand integriert wird, wenn man sich das im Vergleich eben zu 2015 oder anders anguckt. Zumindest, dass ich das gespürt habe. Also das ist so meine Empfindung des Ganzen.
Ich glaube, ich war danach dran. Hallo erstmal, Side Note, das heißt immer noch zumindest und nicht zumindest. Und ich würde sagen, den most significant Unterschied, den man ja auch in den Medien so ein bisschen diskutiert hat, was jetzt im Vergleich von der Flüchtlingswelle 2015 zu Anfang letzten Jahres sehen konnte, war, dass die UkrainerInnen den kostenlosen Nahverkehr gestellt bekommen haben und sich viele MigrantInnen aus nicht-europäischen Ländern gefragt haben, wo das für sie war, als sie geflohen sind aus den Kriegsgebieten.
Also für mich ist, glaube ich, der interessanteste Unterschied erstmal ein rechtlicher, durch mein Studium auch. Ich habe es euch auch schon mal im Podcast erwähnt, ich habe mich auch jetzt im ersten Semester bei einer Law-Klinik engagiert, die sich eben auch stark, also die sich für geflüchtete Menschen einsetzt. Und da hatten wir eben im ersten Semester eine Vorlesung zur Asylpolitik und zu den ganzen Gesetzen und alle Rechte, die dahinter stehen. Und es ist schon ziemlich krass, was für hohe Barrieren da teilweise an die Menschen gestellt werden. Und wenn man sich dann anguckt, wie mit den Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, umgegangen wurde. Nicht, dass das nicht richtig gewesen wäre, die Menschen so einfach und unkompliziert aufzunehmen und ihnen auch diese Erleichterung zu geben. Aber es ist natürlich schon, hat schon sehr bitteren Beigeschmack, wenn man eben sieht, dass 2015 mit den Menschen ganz, ganz anders umgegangen wurde. Das mit Sicherheit hat es zu tun mit dem Rassismus in der Gesellschaft. Ich glaube, das kann man auch nicht abstreiten. Das kann man nur abstreiten, wenn man wirklich in seinem Leben noch nicht einmal nachgedacht hat. Und es ist schon krass, also Ian hat ein sehr gutes Beispiel genommen mit dem öffentlichen Nahverkehr, auch dass Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, direkt in private Wohnungen ziehen durften und nicht erstmal in Flüchtlingsunterkünfte untergebracht werden mussten. Das ist auch so ein Beispiel, was man allerdings auch erlebt hat, und das war ja dann am Ende auch schon ein bisschen angeteasert, dass das auch wieder dann teilweise sehr stark negativ aufgenommen wurde, gerade aus dem AfD-konservativen Milieu. aus dem rechtsextremen Milieu auch, wenn es um die AfD geht, dass da auch teilweise sehr krasse Lügen verbreitet wurden, was diesen geflüchteten Menschen aus der Ukraine alles gewährt wird. Ich habe da Sachen gehört wie, die gehen so in den Friseursalon und kriegen für 800 Euro den Haarschnitt und alles bezahlt vom Amt und alles. Und dann frage ich mich schon so, und die Quelle ist jetzt Facebook gewesen? Dann weiß man doch auch Bescheid, wie der Wahrheitsgehalt dieser Aussage ist.
Wenn ich meine Liste richtig anschauen kann, dann bin ich jetzt dran. Hallo, hier ist Abby. Und auf die Frage möchte ich erstmal einfach antworten, dass ich tatsächlich die Präsenz ukrainischer immigrierenden Personen stärker wahrnehme als jetzt von nicht-europäischen Immigranten. Ich weiß, was Abby meint, das Wort klingt komisch. Das liegt zum einen daran, ich habe die Angewohnheit, im Bus vorne zu sitzen, und dann habe ich halt gesehen, wie die ganzen Leute immer ihren ukrainischen Pass vorgezeigt haben. Und diese Gesichter sehe ich immer wiederkehrend im selben Bus. Das heißt, ich nehme sie verstärkt wahr. Das hatte ich mit anderen immigrierenden Personen nicht. Ich könnte jetzt nur eine Begegnung, klingt so komisch, sonst eine Begegnung mit einer immigrierenden Person, die aus einem nicht-europäischen Land kam, benennen. Und das war einfach nur ein Gespräch im Bus, weil der war halt im falschen Bus passiert. So. Und das fand ich auch interessant. Meine Oma hat da tatsächlich eine interessante Geschichte erzählt. Und zwar, die engagiert sich schon seit Jahren sehr sozial und eben auch in Flüchtlingsheim. Und die meinte halt, sie hat davon eigentlich kaum wirklich ukrainische Präsenz wahrgenommen. Sondern nimmt die Ukrainer, das klingt komisch, egal, nimmt die Ukrainer mehr auf den Straßen wahr als in dem Flüchtlingsheim. Das wäre jetzt aber auch nur Quelle meine Oma, und naja, nehmt es, wie ihr wollt.
Ja, ich bin LP, und meine Erfahrung damit war, dass zum Beispiel ich wie RB auch am Anfang gar nicht sonderlich viel 2015 davon mitbekommen habe, von dieser riesen Flüchtlingswelle, sondern nur über die Nachrichten oder über meine Eltern. Aber ich persönlich als ja junges Mädchen eher weniger, ganz im Gegensatz zu der Ukraine jetzt, gerade wenn man sich auch anschaut, dass nach wie vor an die Ukraine auch immer wieder Spendenaufrufe getätigt werden, und eben an außereuropäische Länder eher weniger, dass weniger Präsenz auch irgendwo hat, in meinen Augen, was natürlich, wie JS das schon gesagt hat, in meinen Augen auch mit dem Rassismus zusammenhängt. Genau, und dass das eben immer wieder angesprochen wird, dass zum Beispiel auch ukrainische Lehrer in den Grundschulen sind, was ich jetzt persönlich durch mein Studium und alles sagen kann, und eher weniger außereuropäische oder aus anderen Ländern, nicht was die Ukraine betrifft, Lehrer dort sind und unterrichten dürfen und ihre Geschichte erzählen dürfen und die Kinder auch dazu angehalten werden, zu spenden oder denen das versucht wird nahezubringen. Aber es eben meistens nur die Ukraine betrifft und nicht andere Länder, wo dann zum Beispiel in der Klasse meines Bruders auch gesagt wurde, warum spenden wir dann nicht an andere Länder, die es genauso benötigt haben wie auch die Ukraine.
Jetzt müsste ich eigentlich folgen. Hi, ich bin LZ. Ich habe heute noch mal so ein bisschen recherchiert, weil 2000 ein bisschen weiter weg ist. Und da war das Motto, niemanden zurücklassen. Und ich finde, das hat man nicht so gut geschafft damals. Ich habe das auch, ich war auch noch relativ jung, wie wir alle wahrscheinlich. Ich habe das damals auch über die Nachrichten mitbekommen und auch über Freunde meiner Eltern. Es war schon ziemlich präsent, dieses Thema, aber nicht so präsent wie das mit den europäischen Migranten, sag ich mal, ist. Genau, ich glaube, heute dauert es auch immer noch 10 Monate, bis ein Asylantrag genehmigt wird. Das finde ich schon heftig. Genau, und ich finde auch, dass es ziemlich präsent war. Ich bin öfter mal am Berliner Hauptbahnhof gewesen und da habe ich auch mitbekommen, wie die Ukrainer ankamen und wie sie empfangen wurden, was da für ein großer Aufriss gemacht wurde, was ich auch gut fand. Aber ich habe so das Gefühl, die wurden deutlich besser aufgenommen als 2015 und wie JS auch schon angesprochen hat. Ich denke auch, dass es mit der Diskriminierung zu tun hat. Ich habe das Gefühl, dass europäische Migranten, Immigranten nicht so stark diskriminiert werden wie außereuropäische Migranten. Also so habe ich das jetzt wahrgenommen.
Ja, ich würde vielleicht noch ergänzen, aus meiner Sicht 2015, da gab es ja anfangs eine große Euphorie. Ich erinnere mich an die Bilder aus München, als die Züge einkamen aus Ungarn. Und dann bei uns, ganz speziell in meinem Ort, wo ich lebe, gab es dann die Mitteilung, hier soll ein Flüchtlingsheim entstehen. In einem alten Bahngebäude umgebaut. Der Investor hat quasi mit Hilfe der Flüchtlinge das Gebäude restauriert und umgebaut. Erst haben sie Container gewohnt und dann durften sie umziehen. Und da gab es hier das erste und einzige Mal in unserem Dorf eine Bürgerversammlung in der Sporthalle. Und wie man sich das vorstellen kann, waren das kriegsähnliche Zustände, weil es darüber diskutiert worden ist mit bösesten Klischees. Wir haben ja hier nur eine Einkaufsmöglichkeit, ein Netto. Und die rennen in den Netto, die zerstören den Netto. Dann gibt es überall Übergriffe und was auch immer. Ich habe in der ganzen Zeit, und ich wohne ja quasi in der Straße, wo die vorbeilaufen, wenn sie Richtung Bahnhof laufen, nie irgendwas erlebt. Im Gegenteil, man hat sich daran gewöhnt, im Laufe der Jahre, dass eben hier regelmäßig Flüchtlinge waren. Anfangs war ich auch selber sehr engagiert hier in der Flüchtlingshilfe. Allerdings muss man auch deutlich sagen, dass das auch mit großem Frust verbunden war und großen Enttäuschungen, weil das, was LZ angesprochen hat, ziemlich schnell für alle spürbar wurde. Eben, dass es nicht so schnell ging und dass man sehr viele Leute gerade so in Deutschkursen hatte, wo man wusste, oh, das macht nicht viel Sinn, weil da wird die Abschiebung eh drohen. Und da lebt man jetzt genau das, was ihr schön dargestellt habt, so ein bisschen eine Gegendarstellung. Das wird vielleicht genau das sein, was wir nachher entsprechend auch in der Diskussion nochmal aufnehmen können. Aber wir sind doch nicht alleine, Gott sei Dank. Letzte Ausgabe wurde es bemängelt, bei Instagram zumindest habe ich es gelesen, dass es bemängelt wurde, dass Hans nicht da war. Hallo Hans.
Hallo.
Ja, Hans, wie ist denn deine Sicht? Du warst 2015, im Ruhestand warst du noch nicht, oder? Da warst du noch voll in Arbeit, oder? Täusche ich mich? Hol mich ab.
Bin ja jetzt immer noch nicht im
Ja,
Ruhestand.
gut, rechtlich schon. Wie
Ja,
hast du es
also ich habe
wahrgenommen?
das, ich habe 2015 habe ich das sozusagen damals noch in den Diensten des ARD Hauptstadtstudios relativ nah und intensiv mitbekommen. Ich bin gar nicht in der Lage, da jetzt Unterschiede zu definieren und dann auch noch zu begründen, weil zum Beispiel das, was einige von euch gesagt haben, naja, die U Flüchtlinge aus der Ukraine, die werden jetzt hier offener empfangen, die haben es besser. So, uns hat Anfang, ja, nach Kriegsbeginn, also sozusagen die erste größere Zahl von Flüchtlingen aus der Ukraine, ich versuche das Wort Welle zu vermeiden, auch für 2015. Das ist einfach ein eigenartiges Wort, weil es hat eine Assoziation. Wellen überschwemmen einen und spülen einen weg und so. Also ich weiß jetzt auch kein besseres Wort als Bewegung, die erste größere Flüchtlingsbewegung. Da haben uns private zivile Hilfsorganisationen hier in Berlin angerufen und haben gesagt, es ist alles eine große Scheiße. Der Staat, und zwar sowohl Bund als auch Land Berlin und Kommune, die lassen alles bei uns. Wir sind da, wir nehmen die Menschen an und auf. Die kommen dann eben mit ein bisschen Gepäck und Kind an der Hand abends aus dem Zug. Und wo sollen sie denn dann hin? Und da hat die staatliche Ebene, das war die Klage, die wir monatelang gehört haben, hat die staatliche Ebene sich einfach einen schlanken Fuß gemacht und zu sehr darauf vertraut, dass die zivilen Helfer, die ja sehr motiviert sind, das alles machen würden. Das ist also nicht alles so toll, ich glaube, mit Flüchtlingen aus der Ukraine jetzt. Ich möchte aber darüber hinaus einfach nur zwei grundsätzliche Anmerkungen machen, wenn ich darf. Der Umgang mit, also Flüchtlinge sind ja in der einen oder anderen Form Fremde für das Ziel ihrer Flucht. Da sind sie so oder so fremd. So, und wie wir, ich sag mal, die Einheimischen mit Fremden umgehen, das hat viel zu tun, sind wir eine offene Gesellschaft? Sind wir eine Gesellschaft, wo Angst und Sicherheit oder ja, wo Angst und Angst vor Sicherheitsverlust eine große Rolle spielen? Das gilt für Deutschland in ganz ausgeprägtem Maße. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, in den späten 40er und 50er Jahren, gab es eine wahnsinnig große Flüchtlingsbewegung aus diesen früheren deutschen Ostgebieten, Ostpreußen und so weiter, die dann in der Nachkriegsordnung auf einmal zu Polen wurden. Da sind Menschen, deutschstämmige Menschen, Deutsche sind zu Zehn- und Hunderttausenden in den Westen geflohen. Die wurden dann untergebracht, vor allem Bundesländern, die nahe der damaligen DDR-Grenze oder Demarkationslinie waren. Also viele in Niedersachsen, Bremen, auch Schleswig-Holstein. Und ich weiß das noch aus eigener Erfahrung, diese Flüchtlinge wurden dort nicht gut gelitten. Das waren die Polacken. Dann wurden die zum Teil in den Dörfern eben zwangseinquartiert in Bauernhöfe. Dann mussten die Bauern ein Zimmer abgeben. Da kam dann eine Flüchtlingsfamilie rein, eine ostpreußische oder so. Das waren Fremde, abgelehnte, verhasste Fremde. Das ging bis in die 60er und teilweise 70er Jahre hinein. Also diese Tradition, dass wir hier ansässigen Deutschen nicht besonders bereit sind, fremde Menschen, und sei es solche, die aus Ostpreußen kamen, nicht? Eigentlich eine deutsche Provinz lange Jahre, das waren Fremde, die lehnen wir ab, vor allem dann, wenn sie uns etwas wegnehmen. Und diese Befürchtung, dass die, die jetzt als Flüchtlinge herkommen, uns etwas wegnehmen, was auch immer das sei, ob das Wohnraum ist, ob das ein Arbeitsplatz ist, ob das ein Partner ist oder so. Diese Angst ist wahnsinnig groß und sie ist umso größer, je fremder der oder die Fremde uns erscheint. Sie ist ein bisschen geringer bei Menschen, die eben aus diesem europäischen Fastnachbarland Ukraine kommen. Es wird auch weiter abgemildert, weil Ukraine ist Angriffsziel eines Krieges, wo wir sozusagen Bündnispartner mit der Ukraine sind. Auch das führt dann zu erhöhter Aufnahmebereitschaft. Aber das ist nur oberflächlich. Tief innen drin ist diese Gesellschaft eigentlich Fremden ablehnend, um nicht zu sagen fremdenfeindlich. Und das zeigt sich dann in unterschiedlicher Weise auch gegenüber unterschiedlichen flüchtenden Menschen. Und das ist das, was mich wirklich sehr bedrückt, weil das ist eine deutsche Tradition seit mindestens 70 und 80 Jahren.
Ja, was es ja nicht besser macht, ne, insgesamt. Aber wir werden mal gucken, wie wir nachher damit umgehen, wenn wir in diesem Bereich sind. So ein bisschen war das ja schon ein schöner historischer Abriss, den du da gemacht hast, Hans. Erinnert mich wieder ein bisschen an den Button von Thilo, Professor Jessen erläutert. Daran hast du mich gerade geführt, mäßig erinnert. Gut, damit gehen wir in den ersten Block. Wir lassen ja die Migration noch ein bisschen vor uns, so kommen wir nachher. Und wollen im ersten Block, wie angekündigt, den Blick natürlich auf die SPD werfen, denn unsere Reihe mit dem Blick auf die Ampel soll quasi heute ihren Abschluss finden mit der SPD. Und kleiner Disclaimer vorab, diese Folge, die ihr gerade hört, die wurde ein paar Wochen vorher produziert aus verschiedensten Gründen. Also habt Mitleid mit uns, falls irgendein Punkt sich nochmal verändert haben sollte in den letzten Wochen. Den haben wir hier nicht aufgenommen. Wir glauben und hoffen aber trotzdem, dass wir die Generalität so erfassen, dass sich in den nächsten zwei Wochen so grundlegend verändern wird. Und wenn doch, ja, dann werden wir die Folge so nicht veröffentlichen, glaube ich. Also wenn wir es veröffentlicht haben, ihr hört sie jetzt, dann wird sich nichts verändert haben. Ach, weiß Gott, was auch immer. Wir starten mit der kleinen Runde, dass wir... Nee, JS möchte erstmal. Komm, JS, dann entmüte dich und sprich.
Vielleicht ist die Koalition dann schon gar nicht mehr existent in zwei Wochen.
Ja, dann müssten wir es nochmal neu machen.
Also vielleicht wurde dann wieder tagelang verhandelt, 20 Stunden am Stück. Ja. Oder Scholz schläft halb am Redepult ein.
Ja.
Wer weiß das schon.
Ja, vielleicht haben wir dann schon doch wieder die Friedrich Merz als Bundeskanzler. Vielleicht gab es da schon... Ein konstruktives Misstrauensvotum.
Also dann muss ich wirklich Auswanderung erwägen.
Ja, du hast
in aller Ernsthaftigkeit. Also das geht nun wirklich nicht.
Wir werden sehen. Wir starten mal mit unserer einer kleinen Frage, die wir in der allerersten Reihe schon hatten. Letztes Mal mit der FDP haben wir das rausgelassen. Heute wollen wir es wieder aufnehmen, denn die Reihe heißt ja Rot-Grün-Gelb. Und man könnte ja entsprechend der Farben der Ampelkarten und Ampelfarben könnte man letztlich ja auch mal bewerten, wie denn die Politik der SPD oder die Rolle der SPD in der Koalition einschätzt. Und das würden wir quasi so ein bisschen als Cold Opener benutzen und danach zu unserem Gast kommen, um mit ihm in die vertiefte Diskussion zu kommen. Also wie würdet ihr quasi diese Rolle der SPD einschätzen, mit einer Farbe verbunden und natürlich einer kleinen Beurteilung? Und wir gehen die alte Reihe durch, das heißt, RB, du kannst dich schon mal geistig vorbereiten und loslegen.
Oh Gott. Also... Ich persönlich muss sagen, dass es ein ganz klares Gelb ist für mich, denn zum einen ist es wirklich schwer, in einer Koalition grün zu sein, also in der Koalition Kompromisse Da kann natürlich keine Partei seiner eigenen Nase nach alles entscheiden, alles durchbringen und so. Jedoch finde ich es durchaus enttäuschend, dass die SPD mit dem mit Abstand größten Wahlerfolg und auch den meisten Wählerstimmen eben eine vergleichsweise so kleine Rolle hat. Also das muss man der FDP immer noch lassen. Mit ihren wenigen Stimmen haben sie gefühlt fast mehr Macht als die SPD, also zumindest innerpolitisch. Und deswegen finde ich es irgendwie traurig, dass aus der SPD, in die so viel Hoffnung gesetzt wurde, von jungen sowie wie von alten Wählern, wirklich so wenig eigentlich passiert, eigentlich so wenig kommt. Und das finde ich ist einfach schade. Also ich hätte mir da mehr erwartet und deswegen gibt es einen Gelb von mir.
Ja, jetzt hast du eigentlich schon alles so gut es geht gesagt, wie ich es sagen würde, muss aber dazu anmerken, dass ich bei der aktuellen Besetzung der Parteien nicht wirklich wüsste, wie ich es am besten machen würde. Dementsprechend, man kann viel meckern bei jeder Partei und trotzdem muss man auf dem Boden bleiben und sagen, ich bin jetzt hier gerade nicht der Politiker oder die Politikerin. Ansonsten würde ich das unterschreiben, was RB gesagt hat.
Ich finde, das kann man so auch von meiner Seite aus unterschreiben. Mit dem Gelb gehe ich auf jeden Fall auch mit. Was ich allerdings finde, was man der SPD zugutehalten muss, ist, dass ihre Ministerien von meiner Wahrnehmung her eigentlich ganz gut laufen. Also gerade das für die Jusos sehr wichtige Ministerium von Hubertus Heil, der macht wirklich eigentlich einen soliden Job als Minister, hat er auch schon im letzten Kabinett gemacht. Und ich war auch sehr, sehr froh, dass er jetzt weiterhin Arbeitsminister bleiben darf. Jetzt haben wir ja Verteidigungsministerin ausgetauscht. Gut, das war vielleicht eine Schwachstelle in der Besetzung. Ich finde auch Karl Lauterbach macht einen guten Job als Gesundheitsminister, auch wenn ihn viele nicht mögen. Ich bin tatsächlich Karl-Fan. Ich bin wirklich fast schon Ultra. Ich laufe mit der Fliege rum. Also ich bin wirklich Karl-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Eine Sache, die jetzt vielleicht ein bisschen außerhalb dieses Kosmos des Bundespolitik spielt, oder eigentlich auch nicht, ist die Wahlrechtsreform. Ich finde es super wichtig, dass der Bundestag verkleinert wurde. Und es hätte schon vor Jahren passieren müssen. Es kann nicht sein, dass Deutschland so ein riesiges Parlament hat. Das ist auch einfach nicht gut für die Effizienz und für die Arbeitsaufteilung und alles. Allerdings, und das bezieht sich jetzt vor allem auf die ostdeutschen Bundesländer und auch insbesondere auf Brandenburg, wurden halt bei dieser Wahlrechtsreform die ostdeutschen MinisterpräsidentInnen der SPD nicht berücksichtigt und nicht angehört. Und der Wahlerfolg der SPD ist vor allem Ostdeutschland zu verdanken. Wir haben hier wirklich in Brandenburg um jedes einzelne Direktmandat gekämpft und vor der AfD verteidigt. In Brandenburg alle Direktmandate der SPD gewonnen, teilweise wirklich super, super knapp. Aber wir haben es geschafft. Und dieser neue Vorschlag schadet halt vor allem Ostdeutschland und der SPD in Ostdeutschland. Und dass dort nicht mehr darauf gehört wurde, was, keine Ahnung, Manuela Schwesig oder auch Dietmar Woidke zu sagen haben, finde ich etwas schade, weil das irgendwie nicht von Respekt vom Umgang miteinander zeugt. Aber das ist eher so ein Nischending, was sich jetzt auf Brandenburg bezieht und auch auf Ostdeutschland.
Ich würde mich einfach den Rest anschließen und auch mit Gelb weitermachen. Und da stimme ich RB zu. Du wirst in einer Koalition nicht jeden deiner Punkte, nicht alles, was du machen möchtest, durchsetzen können. Das funktioniert einfach nicht. Man muss ja auch Schnittstellen finden. Aber wenn ich eine Partei bin, die sozial im Namen hat und dieser Sozialaspekt, also zumindest aus meiner Perspektive, jetzt aus meiner Medienblase, dass der dann so kurz kommt, das finde ich persönlich schade. Und da hätte man wirklich drauf pochen müssen. Ich weiß, dass es auch mit FDP und vor allen Dingen mit der FDP jetzt nicht unbedingt so einfach ist, das alles durchzuhauen, aber das fand ich schade, das hätte man wirklich mehr umsetzen müssen.
Ja, also ich wüsste tatsächlich jetzt nicht, was ich da groß ergänzen soll, denn ich finde, ihr habt das schon ganz gut in Worte gefasst, was ich jetzt auch gesagt hätte, wobei ich an LB vielleicht noch anschließen würde, dass es ja auch vorher nicht wirklich besser war, was den sozialen Aspekt betrifft.
Also ich würde auch Gelb wählen wie alle anderen und mich auch dem Großteil der Meinung anschließen. Allerdings würde ich noch sagen, dass die FDP immer sehr durch eine Person verbildlicht wird und ich auch das Gefühl habe, dass dadurch, dass er Finanzminister ist, dass das nochmal präsenter wurde und genau. Aber grundsätzlich finde ich auch gut, dass in den Bundestag mehr junge SPDler eingezogen sind.
Ja, das du kannst. Ich müde dich, leg los.
Ja, also das mit den Jusos habe ich eben gar nicht gesagt. Das finde ich auch super. Auch unseren Wahlkreis hat Sonja eigentlich wieder eine Juso-Kandidatin gewonnen, was wirklich fantastisch ist, dass wir so viele Leute da auf die Liste bekommen haben. Hat, glaube ich, die Jusos alle sehr gefreut. Und ich will nur kurz zu diesem sozialpolitischen Aspekt sagen, ja, ich verstehe das, aber man muss sich halt auch einfach angucken, dass im Koalitionsvertrag war es schon schwierig. Das waren, glaube ich, sehr, sehr schwierige Koalitionsverhandlungen. Und jetzt ist es halt einfach so, dass vieles, was im Koalitionsvertrag steht, einfach auch nicht eingehalten wird von der FDP. Dann werden die Gelder nicht bereitgestellt von Christian Lindner. Und sozialpolitisch würde ich schon sagen, dass große Erfolge gemacht wurden in dieser Koalition. Also 12 Euro Mindestlohn, klar, das ist immer noch nicht genug, aber es ist ein Riesenfortschritt gewesen. Und im Intro war es ja auch zu hören, Sachen wie Wohngeld oder so oder Überwindung von Hartz IV, das sind doch riesige Erfolge. Das wäre mit der CDU niemals möglich gewesen. Und ich bin jetzt schon in so einem Verteidigungsmodus für die SPD, was eigentlich gar nicht meine Art ist. Eigentlich sind die Jusos dafür da, die SPD zu kritisieren. Aber ich finde es ein bisschen unfair zu sagen, dass es an der SPD scheitert mit der Sozialpolitik, weil die SPD ist die letzte Partei, an der es scheitern sollte und auch eigentlich die letzte Partei, an der es scheitert.
Ja, darüber können wir ja gleich diskutieren. Ich bin da sehr gespannt. Ich glaube auch, dass man da durchaus der SPD noch Vorwürfe machen kann und besonders Scholz oder seiner wenigen Fähigkeit zum Durchgreifen, außer in einem bestimmten Fall. Und da ging es um Atommeiler. Aber Hans, du willst natürlich auch noch kurz die Bewertung abgeben. Rot, Grün, Gelb, wie würdest du die Leistung der SPD beurteilen? Und dann kommen wir endlich zu unserem Gastzeit wird's. Du musst dich nur noch entmuten, Hans, dann hört man dich auch. Das ist für die Stimme schöner und das klappt dann so besser.
Hast du recht, ja. Also, das mit den Farben ist schwierig, weil so eine Ampel, wo die Farben vorkommen, die wird ja geregelt durch eine Regelelektronik. Und die entscheidet, welche Farbe jetzt gerade angezeigt wird. Und ich habe den Eindruck, dass bei dieser Ampel die Regelelektronik ihre Macken hat. So das, was die, aber auf der anderen Seite, der Ampelmeister gehört zur Farbe Rot. So. Was ich zu meinen feststelle, ist, dass unter seiner Führung die Ampel zwischen Gelb und Rot hin und her springt. Man weiß manchmal gar nicht, warum, und trotzdem ist es so. Und ab und zu springt sie auch mal für einen kurzen Moment auf Grün. Aber dann ist sie ganz schnell wieder bei entweder Gelb oder bei Rot. Und das ist das, glaube ich, diese Schwierigkeit, dass sowohl in der politischen Öffentlichkeit als auch in der Bevölkerung niemand so recht weiß, wofür steht denn nun eigentlich diese Ampel? Dieses, wir wollen mehr Fortschritt wagen oder so von vor einem Jahr, das wird auch nicht mehr so richtig ernsthaft wahrgenommen. Und es liegt, glaube ich, ich sehe ja die Schwierigkeiten schon, die die größte Partei hat, die liegt schon darin, dass für Olaf Scholz, glaube ich, das wichtigste operative Ziel ist, dass der Laden nicht auseinanderfliegt. Und das weiß niemand besser als die FDP. Und deswegen kann die FDP, da kann sozusagen jederzeit der Schwanz mit dem Hund wackeln. Und Olaf hat wenig Möglichkeiten, als durch Verhandeln hinter den Kulissen und im Vordergrund rumscholzen, so heißt das Verb, glaube ich, irgendwann irgendwas rauszuholen, wo dann alle Zähne knirschen und sagen, ja gut, wenn es gar nicht anders geht, dann ist es so. Und dann kommen so komplett absurde Regelungen dabei raus, wie jetzt mit dieser E-Fuel-Geschichte, wo die FDP es geschafft hat, ganz Europa gegen Deutschland aufzubringen, wo eine Regelung dabei rauskommt, die, soweit wir es heute abschätzen können, am Ende überhaupt nicht in relevantem Sinne praktikabel sein wird, jedenfalls nicht für den privaten Verkehr. Aber die FDP kann sich aktuell Durchsetzungspunkte in ihr Fleißheftchen schreiben. Und das ist ein Zustand von Politik, der dem realen Krisen, der Krisenmultiplikation überhaupt nicht gerecht wird.
Ja, das haben wir in der letzten Folge ja diskutiert mit dem Gast von der FDP oder versucht zu diskutieren. Und Ja, gerade die E-Fuel-Thematik war ja da genug Thema. Insofern kann man nochmal nachhören, wenn man das möchte. Oder vielleicht auch nicht, weil viel Ertrag hat das insgesamt nicht. Aber gut. Ja, vielleicht versuchen wir mal in die Diskussion zu gehen und ein bisschen mehr zu erfahren. Wir sind sehr dankbar, dass wir jemand gewinnen konnten, der aktuell ja auch im Bundestag sitzt und mit uns vielleicht die Diskussion tragen kann. Und auch gleichzeitig, das war immer mein Versuch bei den Gästen, immer Leute zu haben, die auch ja quasi erst neu im Bundestag sind, um auch diesen Blick zu haben. Jetzt fängt schon mit dem Vornamen an, ich bestimmt falsch ausspreche. Ich vermute, es wird französisch ausgesprochen. Ich hatte kein Französisch, entschuldigen Sie gleich. Bei uns heute zu Gast ist, ich vermute, Armand, wie auch immer. Ich sage einfach Herr Zorn oder Sie sagen uns, wie wir Sie ansprechen sollen, das ist am einfachsten. Hallo.
Armand wäre richtig, Armand Zorn, aber ich bin mit Herr Zorn oder was auch immer einverstanden.
Ja, alles gut. Vielleicht, bevor wir gemeinsam ins Gespräch kommen wollen, sagen Sie mal was über sich. Sie haben ja doch eine sehr besondere Biografie. Seit wann sind Sie im Bundestag? Was macht Sie so aus? Und ja, vielleicht beschreiben Sie sich einfach so ein bisschen.
Ob meine Biografie besonders ist, müssen andere bewerten. Aber Armand Zorn ist mein Name, Bundestagsabgeordneter aus Frankfurt am Main. Habe dort bei der Bundestagswahl 21 das Direktmandat gewinnen können. Bin Mitglied im Finanzausschuss und im Ausschuss für Digitales und zudem im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung und in der deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung. Bin 34 Jahre alt, habe zuvor, bevor ich gewählt wurde, in der Unternehmensberatung gearbeitet, das 6 Jahre lang gemacht, habe das gut und gerne gemacht, aber habe dann irgendwann mal für mich entschieden, dass ich einen anderen Job ausüben möchte. Und vor langer, langer, langer Zeit bin ich nach Deutschland eingewandert, bin im Alter von 12 nach Deutschland gekommen, bin gebürtig aus Kamerun, daher auch der französische Vorname Armand, aber wird oft in Deutschland auch Armand ausgesprochen. Das gehört, glaube ich, auch zu einer internationalen Stadt oder zur Multikulturalität dazu.
Und Sie kommen aus Frankfurt, richtig?
Aus Frankfurt, genau, ja.
Genau, das wollte ich nochmal mit dazu setzen. Findet man ja mehr Informationen über Sie, wenn man auf Ihrer Homepage geht. Und da kann man auch mehr nachlesen. Wir wollen die Zeit mal nutzen, lieber, um gemeinsam ins Gespräch zu kommen, auch wenn ich ganz viele Sachen in Ihrer Biografie gelesen habe, die mich sehr interessieren würden. Aber wir lassen das mal raus und gehen ein bisschen mehr in die Thematik. Sie haben gerade schon gemerkt, wir haben versucht, die SPD-Rolle und Position bisher in der Ampel so ein bisschen zu bewerten und haben das so ein bisschen old-fashioned oder in der Schule nennt sich das Ampelmethode über Karten zu machen, rot, grün, gelb. Jetzt wäre die Frage auch an Sie vielleicht so als Opener gar nicht schlecht. Wie würden denn Sie Ihre eigene, also jetzt die Parteipolitik quasi einschätzen, wenn Sie diese drei Farben bedienen müssten? Was waren Ihre vermeintlichen Erfolge und was sind vielleicht die Punkte, an denen es noch hakt?
Ja, ich habe die Debatte ein bisschen lauschen können. Ich fand es auch sehr spannend, das mal so zu hören. Geht auch ähnlich mit dem, was ich so aus dem Wahlkreis aus Frankfurt mitbekomme. Ich finde, rot, grün, gelb ist ein bisschen zu einfach, um das zu bewerten. Gibt mir nicht genug Auswahlmöglichkeiten, um so eine Leistung, die am Ende sehr komplex ist, auf eine Farbe zu reduzieren. Da würde ich dann vielleicht doch ausweichen und eher ein Notensystem wählen und würde sagen, wenn wir von Universitätsnoten ausgehen, dann würde ich uns zwischen einer 1,7 und einer 2,0 irgendwo dazwischen bewerten.
Jetzt müssten Sie auch begründen, warum. Also das ist ja eigentlich eine gute Leistung, fast sogar, wenn es 1,7 ist, in die sehr gute Leistung gehend. Also das wäre ja alle Maßen erfüllt eigentlich.
Ja, weil wir müssen ja schauen, woher wir kommen. Also wir haben einen Koalitionsvertrag auf den Weg gebracht, der gut ist, der progressiv ist, wo es viele gute Projekte gibt, die wir miteinander vereinbart haben. Und dann sind wir in die Realität angekommen, einmal mit den Nachwehen der Covid-Pandemie, aber vielmehr mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Und das hat unsere Welt natürlich auf eine unfassbare Art und Weise erschüttert und komplett verändert. Und da, glaube ich, ist es uns gelungen, als Bundesregierung, als Ampelkoalition dafür zu sorgen, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt noch funktioniert, dass Solidarität gelebt wird und dass am Ende ein Großteil der Menschen mitgenommen werden. Also ich erinnere mich sowohl, als es um die Covid-Pandemie ging, als auch als es damals mit dem Krieg und auch wieder in der Kriegskrise angefangen hat, hatten wir unfassbare düstere Szenarien, die wir miteinander diskutiert haben, die in der Presse zu lesen waren, die im Wahlkreis bei mir zu spüren waren. Und wenn ich dort zurückblicke und sehe, wo wir heute stehen, dann muss ich sagen, wir sind einigermaßen gut durch die Krisen gekommen und zeitgleich ist es uns in vielen Bereichen auch gelungen, die Weichen aufzustellen für eine moderne Zukunftspolitik. Also deswegen finde ich die Note 1,7, 2,0. Es gibt natürlich auch Schatten, das will ich nicht verleugnen. Es gibt viele Punkte, wo wir vielleicht hätten schneller sein können. Es gibt bestimmte Themen, die wir noch nicht auf den Weg gebracht haben. Also die Kritik müssen wir uns schon gefallen lassen, aber im Großen und Ganzen ist es meines Erachtens eine gute Performance, die wir bis jetzt an den Tag gelegt haben.
Jetzt müssen Sie mir die Nachfrage erlauben, wo sind denn die Bereiche, wo es nicht geklappt hat? Denn die haben Sie ja gerade so ein bisschen bewusst nicht genannt. Die guten haben es auch nicht genannt, aber...
Nein, da gibt es jede Menge Bereiche. Also wir können, ich weiß nicht, was wir aufmachen wollen. Also im Bereich der Verkehrspolitik könnten wir tatsächlich mehr tun. Ich glaube, das ist ein Bereich, wo wir meines Erachtens bis jetzt noch nicht die richtigen Weichen für die Zukunft gestellt haben, wie es vielleicht nötig wäre. Auch als Mitglied des Finanzausschusses muss ich sagen, wir haben sehr gut reagiert, als es darum ging, die Krisen zu lösen. Wo wir es ein bisschen vermissen lassen haben, ist es bei der Zielgenauigkeit. Wir haben mehrere Entlastungspakete auf den Weg gebracht haben, die vom Volumen her sehr gut waren, sehr groß waren und auch ihre Wirkung gezeigt haben. Aber auch da müssen wir feststellen, wir waren am Anfang nicht zielgenau. Es gab viele Menschen, die davon profitiert haben, obwohl sie es gar nicht gebraucht haben. Es gab am Anfang auch die Situation, dass wir bei den Entlastungspaket 1 und 2 gewisse Instrumente hatten, die sich teilweise widersprochen haben. Also wir wollten ja mit dem Entlastungspaket auch ein Stück weit die allgemeine Richtung der Politik zeigen, was wir uns vorstellen, wie eine progressive Politik aussehen kann. Muss man aber feststellen, dass es beim Entlastungspaket 1 einige Elemente gab, Tankrabatt beispielsweise, wo ich der Meinung bin, das steht nicht im Einklang mit dem, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben und auch nicht ganz im Einklang mit das, was wir für Vorstellungen wir haben für das Land. Aber ich glaube, auch da sind wir immer wieder besser geworden. Wer sich das dritte Entlastungspaket anschaut, wird das schon feststellen, dass es viel, viel besser war, viel zielgenauer war und vor allem auch am Ende eine bessere Wirkung gezeigt hat. Und ich könnte so ewig weitermachen. Also es gibt gute Sachen, aber es gibt auch ein paar Sachen, die nicht so gut gelungen sind.
Ja, vielleicht nehmen wir uns mal ein paar Bereiche beispielhaft vor. Jetzt fangen wir mal mit dem an, was am naheliegendsten ist, wenn Sie im Finanzausschuss sind und Sie auch schon angesprochen haben, dass es gerade in den Entlastungspaketen ja Punkte gab, die sicherlich auch im Dialog, im Kompromiss mit den Koalitionspartnern gefunden sind. Vielleicht mal die profane Frage, wie sehr nervt die FDP?
Ich glaube, die FDP nervt genauso wie die Grünen nerven und genauso wie wir wahrscheinlich die zwei anderen Koalitionspartner nerven. Also von daher... bei mir persönlich, sie nerven noch so, dass man in der Lage ist, sich mit denen zu unterhalten. Und das auch auf eine respektvolle Art und Weise. Und ich kann da persönlich absolut unterscheiden zwischen Rhetorik, was der Finanzminister braucht, um irgendwie seine Schlagzeile auf den Weg zu bringen, und das, was am Ende dann tatsächlich konkret diskutiert wird. Deswegen nerven sie so, dass man das noch ertragen kann.
Naja, aber nehmen wir mal im Finanzbereich die Diskussion um die Schuldenbremse. Sie wissen ja, dass das der heilige Gral für Christian Lindner und für die FDP ist und für viele Neoliberale. Wir hatten vor einigen Monaten Clemens Hüß zu Gast, der das hier ganz stark verteidigt hat und die Notwendigkeit der Schuldenbremse. Ja, jetzt wäre das ja der erste Punkt, wo man mal ansetzen könnte. Also es ist ja von der FDP nicht gewollt, auch von der SPD. Also Scholz deutet es immer mal wieder an, durchaus überlegenswert, ob man nicht aufgrund China steigenden Kosten diese Schuldenbremse aussetzt, oder man könnte auch darüber nachdenken, das Ding komplett zu streichen. Also wie schätzen Sie diese Rolle der Schuldenbremse ein, und ist sie das, was viele aus unserer Richtung zumindest denken, dass sie eigentlich mehr Blockade ist als hilfreich?
Ja, ich glaube, dass es natürlich mehr Blockade ist als hilfreich. Also die positiven Implikationen, die mit der Schuldenbremse einhergetreten sind, die kann man an einer Hand abzählen, aber den Investitionsstau, der dadurch entstanden ist, hat weitreichende Folgen. Deswegen bin ich der Meinung, die Schuldenbremse ist ein Problem, gerade abgeschaffen. Nun haben wir einen Finanzminister, der das anders sieht, aus vielen verschiedenen Gründen. Man darf natürlich auch nicht vergessen, wir haben eine Union, die das auch anders sieht. Also die Schuldenbremse abzuschaffen, das wirst du nicht mit einem einfachen Gesetz ändern können, sondern dazu brauchst du die Zustimmung im Bundesrat. Und es gibt kein Argument, was sich der Union und Friedrich Merz vorlegen kann, dass er am Ende sagt, oh, hat mir das noch kein Mensch erklärt, das macht absolut Sinn, Herr Zorn. Und deswegen muss man auch mal die politischen Realitäten anerkennen. In einer Demokratie empfehle ich das. Und zum Punkt kommt, dass man die Schuldenbremse jetzt nicht so abschaffen kann. Was man aber machen kann, ist zu schauen, wie können wir die Schuldenbremse so verbessern, dass es den gesellschaftlichen und den ökonomischen Realitäten besser entspricht, als es jetzt der Fall ist. Und bei der Schuldenbremse gibt es ja eine Konjunkturkomponente, die grundlegenden Annahmen bei der Konjunkturkomponente unterschätzen das Potenzial der Wirtschaft grundsätzlich. Das ist ja so gedacht, wenn die Konjunktur besonders schwach ist, dann müsste die Konjunkturkomponente mehr Spielraum geben, um Schulden aufzunehmen. Wenn es besonders gut ist, dann also antizyklisch sozusagen. Und jetzt haben wir die Situation, dass das Potenzial der deutschen Wirtschaft grundsätzlich unterschätzt wird, weil wir von einer viel zu geringen Arbeitsmarktpartizipation ausgehen beispielsweise. Wir nehmen das als gegeben, als normal, dass ein Großteil der Menschen gewollt Teilzeit arbeiten. Wir nehmen das als normal, dass Frauen grundsätzlich Teilzeit arbeiten. Und ich glaube, da, wenn man sich die Annahmen anschaut und sie reformiert, und dafür brauchen wir nur ein einfaches Gesetz, das liegt übrigens beim Wirtschaftsministerium, aus der Debatte oder aus der Konjunkturkomponente alleine könnte sich genug Spielraum geben, um Schulden aufzunehmen. Aber ich will nochmal sagen, und da muss man unterscheiden zwischen Rhetorik und zwischen Symbolpolitik und zwischen das, was tatsächlich passiert. Wenn wir auf die letzten Monate zurückblicken, dann haben wir eine expansive Fiskalpolitik gefahren. Wir haben eine Krise, wo wir steigende Energiepreise haben, wo wir hohe Inflation haben, haben wir tatsächlich viel Geld in die Hand genommen, um Menschen zu unterstützen, um in den Strommarkt einzugreifen. Deswegen bin ich tatsächlich der Meinung, dass es eine sozialdemokratische Finanzpolitik ist, dass der Finanzminister bis jetzt gemacht hat. Er tut sich nur sehr, sehr, sehr schwer damit, das so zu nennen. Wo ich aber dann doch kritisch wäre, und ich glaube, dann wird es auch immer wieder klarer, warum ich bei einer 1,7 oder bei einer 2,0 lande, ist, die Finanzpolitik war richtig, bis auf die Frage der Zielgenauigkeit, das war auch richtig. Was mir aber als überzeugter Abgeordneter und Parlamentarier ein bisschen Sorgen macht, ist, dass wir immer kreativer werden in der Fiskalpolitik und ein Sondervermögen nach dem anderen hier aufbauen. Ist sicherlich nicht grundgesetzwidrig, also das ist im Einklang mit dem Grundgesetz, absolut. Aber als Parlamentarier habe ich natürlich am liebsten die größtmögliche Transparenz über meine Ausgaben und möchte die eigentlich lieber im Haushalt sehen und nicht dann in vielen verschiedenen Sondervermögen und andere Haushalte, die es vielleicht noch neben dem Hauptbundeshaushalt geben kann.
Wobei man ja auch sagen muss, dass die Schuldenbremse ja aktuell auch eigentlich nicht eingehalten wird. Also wird ja so relativ viel getrickst von Christian Lindner mit eben Sondervermögen oder sonstigen Sachen. Insofern, die FDP kann die Schuldenbremse noch so lieben, aber also ich würde mir auch wünschen, dass wir die Schuldenbremse abschaffen, logisch. Alles andere wäre jetzt irgendwie ein bisschen weird, als Juso zu sagen. Aber Sie haben es schon gesagt, das ist einfach mit der politischen Realität gerade nicht möglich. Das wäre eine Grundgesetzänderung. Das geht einfach nicht so einfach. Aber es führt natürlich zu massiven Investitionsstau. Und wenn Christian Lindner dann immer behauptet, es gehe darum, die nächste Generation zu schützen, dass wir nicht später diese Schulden abbezahlen müssen, dann kann man sich ja die Umfrage weiter angucken. Die Generation, wo Abschaffung der Schuldenbremse am meisten Zustimmung hat, ist die jüngste Generation. Und es kommt ja nicht von irgendwoher. Ich möchte eben nicht in 30, 40, 50 Jahren in einer Welt leben, in der wir nicht früh genug auf Klimaneutralität umgestellt haben, in der wir nicht früh genug Investitionen getätigt haben und dann es verzögert sich ja alles immer nur weiter. Und irgendwann müssen die Investitionen so oder so getätigt werden. Und man hätte es schon vor Jahren machen müssen. Und spätestens jetzt wäre eigentlich langsam die Zeit. Insofern bin ich auch immer noch sehr, sehr enttäuscht darüber, dass wir einen FDP-Finanzminister haben. Aber das ist einfach die politische Realität dieser Koalition. Das akzeptiere ich auch und respektiere ich auch. So funktioniert nun mal Demokratie. Und insofern ja. Aber Schuldenbremse abschaffen wäre ein Träumchen.
Vor allem muss man sagen, dass es auch im Wesentlichen einfacher wäre. Man bräuchte keine Sondervermögen unbedingt. Wenn die Schuldenbremse weg wäre, dann könnte man nämlich direkt Investitionen nur machen. Würde wahrscheinlich auch ein bisschen Bürokratie einsparen. Und ja, ich glaube wirklich, ich kann da JS definitiv nur zustimmen. Also wenn überhaupt, momentan sollte es eher ein Sondervermögen auch für Klima geben, nicht unbedingt für Militär. Aber eben die Schuldenbremse ist halt fehl am Platz oder nicht fehl am Platz, aber sie ist halt wirklich so ziemlich der größte Stolperstein und auch mit einer der größten Felsen in der Brandung für die FDP eben. So können sie sich halten, eben indem sie eigentlich fast immer mit der Schuldenbremse ankommen. Zumindest in den Bereichen, wo Investitionen durchaus wichtig wären. Aber kann man leider nicht ändern, ist so. Wir können nur hoffen.
Vor allem finde ich, man sollte nochmal beachten, was eigentlich der Entstehungskontext der Schuldenbremse ist. Das war eine Zeit, vor allen Dingen nach den Finanzkrisen, wo man im Zuge eben sehr expansiver Politik, letztlich Keynes pur, im Prinzip versucht hat, jeder die Ausgaben in den Griff zu kriegen. Und eigentlich ist das Verrückte ja daran, dass wir danach eine Zeit einer Niedrigzinspolitik hatten, wo wir uns ja Geld für null oder sogar für geschenkt, also geschenkt in dem Sinne, dass es kaum Zinsen gab oder keine Zinsen gab, leihen konnten. Und das ist dann so ein bisschen das Verrückte, dass man sich ein Instrumentarium schafft, was letztlich in günstigen wirtschaftlichen Situationen sogar noch hemmt, als dass es hilft. Und das ist eigentlich, ja, so ein, finde ich, neoliberale Absurdität, so ein Ding sich dann reinzuschreiben und das wie das größte Dogma vor sich hinzutragen. Das macht es natürlich schon irgendwie noch komplizierter. Gleichwohl ich schon finde, die Diskussion, auch wenn Hans davon argumentiert hat, dass innerhalb der SPD auf, oder versucht wird von der SPD aus, von Scholz aus vor allen Dingen, den Koalitionsfrieden zu wahren und gerade bei der FDP, letzte Woche haben wir es ja im eigenen Leib gehört, wie schwer dann das Klima so ein bisschen ist und die unterschiedliche Wahrnehmung ist. Gleichwohl ich mir schon vorstellen würde, dass man da auch Impulse setzen könnte. Ja, sicherlich keine Abschaffung, aber ich finde schon, dass es da Möglichkeiten gäbe, Einfluss auszuüben und bin mir nicht sicher, ob man das aufgrund vielleicht des von Hans geäußerten der These, dass man eben unbedingt Koalition wahren will, nicht so stark macht. Vielleicht wäre das so ein Punkt.
Darf ich da nochmal konkret nachfragen? Bei der Schuldenbremse, ja. Was gäbe es denn noch für Möglichkeiten?
Naja, letztlich ist die Möglichkeit des Aussetzens laut Grundgesetz immer dann möglich, wenn es ökonomische Notlagen gibt. So, jetzt definiere Notlage. Ich kann also meines Erachtens eine Notlage definieren über eine ökonomische Situation, also wie wir es immer bisher gemacht haben, hohe Arbeitslosigkeit, sinkendes BIP, also klassische Rezession oder Depression. Ich kann aber auch problemlos argumentieren, dass ich eine wirtschaftliche Notlage habe, weil, Zitat Bundesverfassungsgericht, die Zukunft gefährdet ist. Also, wie JS gemeint hat, wir Investitionen in zentrale Bereiche brauchen, um Nachhaltigkeit zu schaffen. Also ich finde schon, dass es da auch, also ohne dass ich Staatsrechtler bin, das kann irgendwann mal JS oder AH machen, aber ich zumindest aus meiner Situation her schon argumentieren würde, dass es da Raum geben würde, den die CDU, vor allem auch die FDP, aber eben nicht sieht, weil eben Dogma. So ist meine Wahrnehmung. Okay, gut. JS will nicht, sondern Hans. Wenn ich was HJ sage, schlimm wird nicht gesagt haben, Hans.
Ja, geht schon. Also zur Schuldenbremse. Das Drama der Schuldenbremse ist, dass die Bundesebene scheinbar die wichtigste ist. Tatsächlich kommt die Endmoräne der Schuldenbremse bei den Ländern an. Das haben Sie schon erwähnt, Herr Zorn, dass der Investitionsstau, der vor allem in Ländern und Kommunen sich auswirkt, das ist ein Resultat dieser restriktiven Schuldenpolitik. Und es hat ja auch seinen Grund, dass auch sozialdemokratische Ministerpräsidenten, Weil an der Spitze, drastisch fordern, die Schuldenbremse auszusetzen oder ganz abzuschaffen, weil sie wissen, das, was auf die Länder in den folgenden Jahren zukommt, ist mit einer angewandten Schuldenbremse einfach nicht zu wuppen. Das heißt also, wer jetzt sozusagen auf dem bundespolitischen Hochseil tanzt und sich rühmt, wir halten die Schuldenbremse ein, der verschiebt die Probleme in die Länder und in die Kommunen. Und ich fürchte, das wird noch viel schlimmer werden in den Auswirkungen, weiß jeder, Dinge, die man zu spät erledigt, werden teurer, als wenn man sie mit Kosten rechtzeitig erledigt hat. Und ein zweites, auch darauf möchte ich gern hinweisen, die Schuldenbremse ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern sie war ein politisches Konstrukt. Sie ist erfunden worden von einem Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, der sich als Erfinder der Schuldenbremse rühmt und der nach wie vor Staatssekretär im Bundesfinanzministerium ist und kräftig daran arbeitet, dass auch unter einem neuen Finanzminister dieses Instrument doch weitgehend erhalten bleiben werden soll. Das ist Werner Gatzer. Und also das ist insgesamt ein Konstrukt, wo ich sage, jetzt schaffen wir Umgehungstatbestände. In Unternehmen spricht man dann von Workarounds. Dann wird irgendeine Lösung gefunden, weil es mit der offiziellen oder dem Chef nicht geht. Das sind aber immer nur suboptimale Lösungen. Und ich fürchte, bei der Schuldenbremse kommt das dicke Ende, wann auch immer, das kommt erst noch. Und deswegen, ich weiß nicht wie, aber das Ding muss weg.
Das Ding muss weg. Klingt ja fast wie ein... Na egal. Herr Zoll, wollen Sie noch dazu etwas ergänzen sonst?
Nee, Zustimmung zu all dem, was gesagt wurde.
Also, ja, dann gehen Sie in den Ausschuss und sagen Sie es.
Das reicht nicht, dass ich in den Ausschuss gehe und das sage. Wenn es so einfach wäre, dann hätten wir schon viele Probleme bis jetzt gelöst. Nochmal, ich kann sagen, für meine Fraktion, ohne dass wir je darüber abgestimmt hätten, aber gibt es eine überwältigende Mehrheit, die sich gegen die Schuldenbremse ausspricht. Aber das alleine reicht nicht, um die Schuldenbremse zu beseitigen, sondern da braucht es schon eine größere Mehrheit, nicht nur innerhalb des Bundestages, sondern auch des Bundesrates. Deswegen sind wir da auf alle anderen Partner angewiesen. Und weil Sie das vorhin reingeworfen haben, ist der Kanzler oder die SPD könnte mal ein größeres Zeichen setzen. Ja, kann man machen, aber man muss sich ganz genau oft überlegen, wann man welchen Schuss setzt, ehrlich gesagt, ne? Und zu welchem Preis am Ende. Das ist ja immer wieder ein Abwägen, wo lohnt sich das Druck zu machen und von der Kanzlerrichtlinie Gebrauch zu machen. Und das kann man auch nicht allzu oft machen, ehrlich gesagt. Und deswegen jetzt in der jetzigen Situation, ich persönlich, ich spreche jetzt nicht für den Kanzler oder auch nicht für den Fraktionsvorsitzenden, ich persönlich, wenn ich auf das zurückblicke, was wir investiert haben oder das zurückblicke, was wir ausgegeben haben in den letzten Wochen und Monaten, bin ich zufrieden, egal ob am Ende dann Schuldenbremse da oben steht, ja oder nein. Wenn ich schaue, wie es uns gelungen ist, massive Unterstützungspakete auf den Weg zu bringen, wenn es uns gelungen ist, die Energiepreise zu senken, und das wäre ja nie möglich gewesen, wenn wir nicht richtig Geld in die Hand genommen haben, dann muss ich sagen, bin ich für den Moment zufrieden, aber natürlich gibt es ja auch einen Morgen, einen Übermorgen. Und da bleibt es das Ziel, die Schuldenbremse abzuschaffen. Wenn sich aber die politischen Verhältnisse nicht bis dahin ändern, dann sehe ich da wenig Möglichkeiten, das zu ändern.
Ein Bereich, den wir vorhin in unserer Bewertungsrunde angesprochen hatten, der durchaus auch positiv gelobt worden ist, ist der Bereich der Sozialpolitik. Es wurde auch im Intro ja genannt, dass ja unter anderem eine Erhöhung des Mindestlohns stattgefunden hat. Wir haben die Abschaffung von Hartz IV. Jetzt könnte man aber auch entgegenhalten, dass ja selbst das neu eingeführte Bürgergeld von der Höhe her natürlich immer noch weit unter dem relativen Armutsniveau liegt, dass wir in Deutschland noch immer eine steigende Schere zwischen Arm und Reich haben und so bestimmte Punkte aus verschiedensten Gründen ja auch nicht angefasst worden sind. Wir haben vielleicht intern, aber offiziell kaum eine Diskussion um mögliche, mit FDP eh nicht möglich, ist mir schon klar, aber ich will es nochmal reinwerfen, mögliche Vermögensabgaben oder Vermögenssteuern oder eben stärkere Umverteilung. Ist das alles wieder nicht möglich, weil FDP als Blockade, ist das das Minimum, was möglich ist? Weil ich glaube in der Öffentlichkeit, und das ist auch das, was meinen Umfragen folgt, die stinkenden Umfragewerte der SPD sind neben Umweltpolitik, laut Forsa, am stärksten mit einer Enttäuschung der Sozialpolitik verbunden. Dann bleibt ja die Frage, hat man da genug geleistet?
Das müssen andere bewerten, ob wir da genug geleistet haben. Ich finde, in der Sozialpolitik haben wir durchaus ein paar gute Sachen bis jetzt auf den Weg gebracht. Ne? Über das Mindestlohn gesprochen, ganz wichtig, das klingt immer so banal und so normal, wenn wir von Mindestlohn von 12 Euro die Stunde sprechen. Aber Millionen von Menschen in Deutschland profitieren von Mindestlohn. Für die heißt es eine Gehaltserhöhung. Auch in einer reichen Stadt wie Frankfurt gibt es 46.000 Menschen in Frankfurt am Main, die durch den Mindestlohn eine Gehaltserhöhung bekommen. Und in vielen neuen Bundesländern, in neuen Bundesländern gibt es viele Menschen, die durch den Mindestlohn eine Gehaltserhöhung bekommen haben. Deswegen finde ich schon, dass es eine sozialpolitische Errungenschaft ist. Wir haben vorhin über das Bürgergeld gesprochen. Wenn die SPD wenn wir hier eine andere Konstellation gehabt hätten oder wenn wir alleine regieren würden, dann hätten wir uns das anders, komplett anders vorstellen können. Aber die politische Konstellation, und da ist es gar nicht unbedingt die FDP, sondern eher die CDU im Bundesrat, die uns die Bürgergeldreform eigentlich ein Stück weit auch verändert hat. Aber nichtsdestotrotz, und darüber habe ich gesprochen, bei der Bürgergeldreform, was ich da besonders lobenswert finde, ist, dass Langzeitarbeitslosen, Menschen, die seit Jahren eigentlich nicht in Beschäftigung waren, eine Perspektive haben. Dass es eine psychologische Betreuung gibt, dass es eine intensive Betreuung gibt, um dafür zu sorgen, dass sie perspektiv wieder in den Arbeitsmarkt kommen können. Darüber wird viel zu wenig gesprochen. Ich glaube, das ist etwas, was sich sehen lassen kann. Wir werden höchstwahrscheinlich diese Woche die Ausbildungsgarantie durchs Kabinett bringen. Auch das ist Sozialpolitik schlechthin. Das, wofür die Jusos jahrelang gekämpft haben, das, wofür die Gewerkschaftsjugend jahrelang gekämpft haben. Wenn alles gut geht, dann werden wir das diese Woche durchs Kabinett bringen und werden dann im Deutschen Bundestag nochmal dran arbeiten und ziemlich bald das beschließen. Wir haben die Wohngeldreform angesprochen. Auch da gibt es Schatten, weil die Kommunen jetzt in der Umsetzung sehr viel bürokratischen Mehraufwand haben. Das dauert lange, aber das ist die größte Wohngeldreform der letzten Jahre. Also ich finde, sozialpolitisch haben wir durchaus einiges auf den Weg gebracht, ehrlich gesagt. In der Finanzpolitik, weil du das auch nochmal angesprochen hast, die Fragen von Umverteilung und Gerechtigkeit, da bin ich absolut d'accord. Und das ist auch ein Punkt, wo wir nicht nachlassen. Da wissen wir, dass der Koalitionspartner das anders sieht, aber das hält uns nicht davon ab, immer wieder zu fordern, dass wir uns über eine Anpassung des Solis diskutieren müssen, dass wir eine Reform der Einkommensteuer brauchen, dass wir eine Reform der Erbschaftssteuer brauchen. Das sind Themen, dass wir eine einmalige Vermögensabgabe brauchen. Das sind Themen, die wir als SPD immer wieder an den Tag legen, die wir immer wieder diskutieren. Und da werden wir nicht sagen, wir warten, bis die Mehrheiten anders sind, sondern tagtäglich bin ich eigentlich in irgendeiner Diskussion mit irgendeinem Kollegen aus der FDP und schauen, dass wir das noch hoffentlich jetzt in der Legislaturperiode umsetzen können.
Ich würde dann vielleicht einfach mal weitermachen. Oder ja, erzählst du auch gerne.
Ja, ich wollte nur den Kinder- und Jugendbereich nochmal ansprechen, was die Sozialpolitik angeht, weil da ja noch nicht so viel auf den Weg gebracht wurde. Also, nee, Sie können reden, alles gut.
Ja, Kinder- und Jugendbereich, wir hatten tatsächlich das Kindergeld erhöht. Wir haben aber den Koalitionsausschuss, der jetzt tagt, und ich will noch nicht zu viel verraten und ich bin da auch nicht beteiligt, aber ich glaube, die Frage der Kindergrundsicherung wird definitiv im Koalitionsausschuss geklärt werden müssen. Und ich gehe davon aus, dass auch da in dem Bereich, dass uns was gelingen wird. Aber ich gebe dir durchaus recht, dass wir da Spielraum oder noch Luft nach oben haben. Für viele Jugendliche haben wir im Rahmen der Entlastungspakete noch geschaut, dass wir Unterstützungsmaßnahmen auf den Weg bringen. Aber grundsätzlich müssen wir da definitiv mehr machen. Ja.
Ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. Ich muss Ihnen eigentlich bei allen Punkten fast zustimmen. Das ist auch genauso, wie ich das auch persönlich empfinde und auch was man so hört, wenn man sich jetzt in Brandenburg in der SPD umhört. Ich weiß schon, dass jetzt die ganzen Mails kommen werden, dass ich nicht kritisch genug mit der SPD umgegangen bin. Aber es wäre ja auch irgendwie komisch, wenn ich jetzt die SPD so sehr haten würde wie die FDP, dann wäre ich ja irgendwie auch in der falschen Partei gelandet. Und man sagt dann vielleicht hinter verschlossenen Türen auch andere Sachen, als man im Podcast sagt. So viel sei auch mal erwähnt. Insgesamt kann ich sagen, dass auch ich bin natürlich enttäuscht von der SPD. Ich bin von der Koalition, von der Regierung an sich enttäuscht, aber das war ja auch klar. Weil ich wäre nicht enttäuscht gewesen, wenn all das, was Sie eben angesprochen haben, umgesetzt worden wäre, Vermögensabgabe und so weiter und so weiter. Aber es war ja klar, dass das erstmal nicht passieren wird und dass das alles ein Kampf wird, dass man um jeden einzelnen Euro für mehr Sozialpolitik mit der FDP kämpfen muss. Das war ja von vornherein absehbar und klar. Und von daher muss man da so ein bisschen seine eigene Naivität zurückstellen und einfach realistisch mit Politik umgehen. Und klar kann man auf der einen Seite als Jusos können wir immer fordern, radikalere Politik und das werden wir auch weitermachen. Und wir werden auch nicht damit aufhören und irgendwann wird es dann umgesetzt auf Bundesebene. Zum Beispiel Ausbildungsplatzgarantie war auch mal eine radikale Forderung. Jetzt wird es hoffentlich bald Realität. Insofern, das ist so funktioniert einfach Politik. Von daher, ihr könnt gerne schreiben, dass ich nicht streng genug mit der SPD umgehe. Aber dann wäre ich auch in der falschen Partei. Insofern bin ich schon sehr dankbar für die Veränderungen, die bewirkt wurden, auch mit Hilfe der SPD und mit Hilfe der Grünen, und hätte mir aber trotzdem halt einfach eine Koalition ohne FDP-Beteiligung gewünscht, aber das war mit den Mehrheitsverhältnissen einfach nicht möglich. So what? Jetzt haben wir den Salat und hoffen wir mal, dass die Koalition irgendwie durchhält.
Wird einfach jetzt erstmal weitermachen. Auch wenn ich verstehe, was mit Issa, so möchte ich trotzdem noch einen Bereich anmerken, wo ich auch wieder von der Wahrnehmung, das ist halt auch wieder der Punkt, Wahrnehmung, was wird jetzt umgesetzt, was ist in den Medien präsent, was nicht. Und zwar diese ganze Krankenhaus-Medizin-Geschichte, das ist auch so ein Punkt, da hatte ich das Gefühl, dass da das Soziale auch ein bisschen, also dass da nicht drauf geachtet wurde. Klar, man kann es jetzt nicht von heute auf morgen umsetzen, auch wenn ein Markus Söder sich gerne gewünscht hätte, dass die Koalition das irgendwie 5 Sekunden nach ihrer Zusammenstellung hinbekommen hat. Aber trotzdem möchte ich einfach nur noch mal sagen, das ist so ein wichtiges Thema, diese ganze medizinische Einrichtung. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist so wirklich untergegangen. Und das fand ich einfach nur, das fand ich echt ein bisschen schade.
JS, willst du erstmal reagieren? Ich glaube, da war der Bezug.
Ja, naja, also ich weiß nicht ganz, was du mit sozialer Aspekt jetzt meinst, aber ich kann es mir so grob vorstellen. Aber ja, klar, das liegt aber einfach daran, dass die SPD-MinisterInnen sich halt nicht so sehr medial profilieren, wie es in der FDP nun mal passiert. Und das ist ja auch der Punkt. Also wenn ich mit Leuten rede, was, wie erlebt ihr die SPD aktuell? Dann sagen ja, ich meine, ich erlebe die SPD gar nicht, weil sie halt nicht so viel machen. Was man vielleicht auch ehrlicherweise, wenn man jetzt guckt, was sind so die letzten Nachrichten zur Bundesregierung, dann ist es, Robert Habeck hat dies und das gesagt, Annalena Baerbock ist scheiße, weil sie ist eine Frau und feministische Außenpolitik brauchen wir hier nicht in Deutschland, Frauen sind nicht benachteiligt. Und dann, ja, hier, Volker Wissing hat völlig den Verstand verloren. Das sind so die Nachrichten. Und da findet die SPD-Arbeit nicht so viel statt, was ich eigentlich eher positiv einschätzen würde.
LB, willst du nochmal Bezug nehmen oder hat sich's erledigt?
Ich würde einfach nur sagen, ja, das ist ein guter Punkt, den habe ich nicht bedacht. Muss ich dir, muss ich mir eingestehen, JS. So, mehr könnte ich jetzt auch nicht ergänzen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern förderlich das für das Gespräch sein würde.
Ja, die Wirkung nach außen so ein bisschen der Punkt, ne? Wie es Max Weber so schön genannt hat, das Charisma, was dann trägt und von den Medien benutzt wird. Hans.
Ja, zu Joanna, ich glaube, der von dir sehr geschätzte Karl Lauterbach würde sich über den Satz, dass SPD-Minister sich nicht medial präsentieren, am meisten selbst wundern. Ich glaube nicht, dass er da ein Defizit hat. Aber es ist dann schon auch immer die Frage, womit kommt man wie rüber? Das hat dann auch was mit Inhalten zu tun. Es gibt, das wollte ich aber eigentlich nicht in den Vordergrund stellen. Ich finde einen interessanten Punkt, wo man auch das Handeln und die Kurssetzung seitens des Kanzlers, der nun mal die Richtlinienkompetenz hat, ganz gut wird bewerten können, ist die Frage der Kindergrundsicherung. Also wenn man schon sagt, es geht um soziale Aspekte, dann ist auch vor dem Hintergrund der besonderen Belastungen der Pandemie, die ja auch noch nicht vorbei sind, die Auswirkungen für Jugendliche und für Kinder, dann ist Kindergrundsicherung sozusagen, finde ich, ein absolut unverzichtbares Projekt. Es steht auch im Koalitionsvertrag als Priorität drin. Die zuständige Ministerin Paus hat nachvollziehbar ausgerechnet, dass, wenn nichts verloren gehen soll an dem, was bisher da ist, man dafür ungefähr 12 Milliarden zusätzlich braucht. Und das ist etwas, was sozusagen an der Bremse des Finanzministers derzeit einfach zerschellt. Er will das nicht, jedenfalls nicht in der Höhe. Und man hört, dass der ehemalige Finanzminister, der nun Bundeskanzler ist, geneigt sei, sich auf diese Argumentation einzulassen. Also für mich persönlich ist das, was am Ende als Finanzierung für Kindergrundsicherung rauskommt, wird ein sehr entscheidendes Kriterium dafür sein, wie ich dann im späteren Verlauf sozusagen die sozialen Leistungen der Sozialdemokratie bewerten würde.
Ja, 100%. Also Kindergrundsicherung brauchen wir auf jeden Fall. Jedes fünfte Kind von Armut bedroht ist eine absolute Schande für ein so reiches Land wie Deutschland. Und zu Karl kann ich nur sagen, also seine Hochzeiten bei Markus Lanz sind nun auch vorbei. Aber trotzdem, Karl Lauterbach ist medial schon relativ präsent. Ja, aber ich finde, dass von anderen SPD-MinisterInnen nicht immer so viel, also man nicht so viel Skandale mitbekommt einfach. Hubertus Heil macht einfach seine Arbeit ordentlich und muss nicht irgendwie in letzter Sekunde irgendwelche Reformvorschläge verhindern und sein Veto geben, wie Volker Wissing und Deutschland auf europäischer Ebene einfach nur massiv blamieren.
Ich glaube, darum geht es auch nicht nur. Es geht ja auch darum, wie sie sich öffentlich präsentieren, oder? Also nicht bloß, wer macht seine Arbeit, sondern wie verkaufe ich die? Und da ist wahrscheinlich medienwissenschaftlich Robert Habeck der Meister drin, der das rhetorisch gut kann, der sich gut darstellt, der sich bewusst auch in bestimmte Rollen begibt, vielleicht auch mal aneckt. Ich weiß nicht, wie du das einschätzt, aber ich glaube, daran mangelt es doch.
Also, natürlich, ich verstehe das total. Und das ist natürlich, das ist natürlich auch wichtig für PolitikerInnen, das so zu machen. Aber mir ist es lieber, jemand macht ihre Arbeit ordentlich und legt nicht so sehr Wert darauf. Natürlich kommt es in der Allgemeinbevölkerung dann immer nicht so gut an. Das verstehe ich auch. Und natürlich muss man da gucken, dass man auch im Sinne der WählerInnen-Stimmen sich da gut präsentiert. Aber im Endeffekt kommt es darauf an, dass man die Arbeit ordentlich macht. Und daran sollten wir die MinisterInnen messen und nicht daran, wie oft sie jetzt bei den Tagesthemen zu sehen sind.
Ja, volle Zustimmung. Du hast auch recht mit der Aussage, die Arbeit ist das Entscheidende. Ich frage mich halt nur, und wenn man die sinkenden Umfragewerte der SPD sich anschaut, wird denn diese Arbeit, wir haben gerade festgestellt, dass man natürlich Mängel hat, aber wie auch positive Sachen benennen konnte, wird das deutlich? Und dann hat es, glaube ich, viel damit zu tun,
wird sie nicht.
So, dann wird die Frage, wie präsentierst du Ergebnisse und welche Person stellst du dahin? Und wir haben am Anfang diese Rede von Olaf Scholz gehört, wo er bilanziert. Ich habe die mal komplett 50 Sekunden durchgespielt. Man hätte so noch 3 Sekunden abbrechen können wahrscheinlich, weil die ersten vom Stuhl gefallen sind vor Langeweile. Das ist ja auch eine Frage, wie präsentiere ich etwas? Also wie stelle ich mich da?
Ja, das ist aber auch immer so sehr polemisch. Olaf Scholz ist die wandelnde Schlaftablette. Also ich bin noch nicht eingeschlafen bei dem Interview von Olaf Scholz. Also man muss auch wirklich nicht übertreiben. Ich habe schon mal persönlich mit ihm geredet. Er ist sehr, sehr nett und kann einen auch wirklich ein bisschen mitreißen, weil er sich ein bisschen Mühe gibt. Natürlich ist Olaf Scholz nicht der Charisma in Person und wird jetzt keine Revolution ausrufen, aber... Come on, also.
Naja, du machst es dir ein bisschen einfach. Also es stimmt schon, er hat auch nicht ohne Grund diese Rolle erhalten, weil es ja auch Bürger gab, die darin, oder BürgerInnen, die entsprechend auch bewusst die SPD gewählt haben. Da gab es auch gute Gründe für. Ich will bloß sagen, ich glaube, da gibt es diese Theorie in der Politikwissenschaft von Dörner, des Polytainments, da steckt schon viel dahinter. Und wenn man entertain nicht kann oder wenn man diese Rolle nicht kann, dann leidet man da drunter. Und das ist ja vielleicht auch eine Antwort darauf, warum wir feststellen, dass die Arbeit mit 2 bis 3 bewertet wird. Die Öffentlichkeit ist aber deutlich schlechter bewertet. Und das macht es vielleicht auch ein bisschen schwierig. Aber Herr Zorn, Sie können ja aus Ihrer Sicht das einschätzen. Sie werden bestimmt nicht den Bundeskanzler jetzt hier kritisieren, aber vielleicht werden Sie Ihre Sicht mal kurz darstellen.
Ich würde das einfach erstmal von Olaf weg betrachten wollen. Also ich finde das gefährlich und dazu neigen wir als Gesellschaft, dass wir Personen immer stark nach dem Äußeren und nach dem Auftreten bewerten. Das ist ja ein Trend, der zunehmend zu beobachten ist. Und ich halte das für sehr gefährlich, weil dann die Inhalte immer stärker in den Hintergrund drängen. Das ist meine erste Beobachtung. Zweitens glaube ich, dass Politiker besonders erfolgreich sind, wenn sie authentisch sind. Es gibt nichts Schlimmeres als Politiker, die versuchen, eine gewisse Rolle einzunehmen, die sie gar nicht können. Wir kennen das ja alle. Politiker, die auf Plakate sich so inszenieren, so wie sie gar nicht sind. Politiker, die cool sein wollen und so weiter und so fort. Halte ich für katastrophal. Politik lebt davon, dass Menschen unterschiedlich sind, unterschiedlich begabt sind, unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, sich zur Wahl stellen, weil sie einen Beitrag dazu leisten wollen, die allgemeinen Herausforderungen zu lösen. Und dann gewählt werden. Und wenn das so ist, und das ist so, dann müssen wir uns auch damit anfreunden, dass Menschen einfach unterschiedlich sind. Der andere drückt sich anders aus, der andere ist Humor, Gewitz und so weiter und so fort. Gut, nun könnte man am Ende sagen, ja, ab einem gewissen Level gibt es eine gewisse Art zu kommunizieren, die sich empfiehlt, die einfach wichtig ist, um diese Position auszufüllen. Das sehe ich auch so. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo wir als SPD grundsätzlich besser werden müssen. Und für mich geht es gar nicht so sehr um Auftritt, es geht gar nicht so sehr um Charisma, weil wenn Menschen das so empfinden, dass du kein Charisma hast, wirst du das nie ändern können. Ich glaube aber da, wo wir uns Kritik gefallen müssen, das ist in der Frage, welche Sprache wir wählen, wie wir bestimmte Sachen kommunizieren. Und da habe ich ein paar Beispiele. Einfach auch die Entlastungspakete, die wir auf den Weg gebracht haben. Einfach das Wort Entlastungspaket an sich ist schon super schwierig, ehrlich gesagt. Noch ziemlich schwierig auch zu kommunizieren. Also das ist die Kritik, die ich gerne annehme, dass wir schauen müssen, wie wir Politik besser erklären können, besser verkaufen können. Dann finde ich es aber sehr schwierig, immer einzelne Menschen dafür zu kritisieren. Und ein Beispiel will ich dann doch, eine Anekdote will ich dann doch mit euch teilen. Ich war letztens in Paris in der Sorbonne, da hatten wir 60 Jahre deutsch-französische parlamentarische Versammlung, deutsch-französische Freundschaft gefeiert. Da waren die 2 Parlamentspräsidentinnen da, haben jeweils eine Rede gehalten und die 2 Staatschefs. Olaf Scholz, eine Rede, wie wir die von Olaf kennen, sehr sachlich, sehr unterkühlt und so weiter und so fort, so wie er halt ist. Und Macron, eine Rede, wie wir das von Macron auch kennen. Und dann bin ich rausgegangen, die französischen Kollegen kamen auf mich zu und meinten, oh, das war ja wieder unmöglich, die Rede von Macron. Da hat er wieder eine unglaubliche Show gemacht, am Ende inhaltlich 0 dabei. Der müsste mal so eine Rede wie der Olaf halten. Da war doch inhaltlich was Gutes dabei. Ich sage, okay, schön und weiter. Gehe ich so weiter und höre wieder von ein paar deutschen Kollegen, oh, der Macron, der hat eine richtig tolle Rede gehalten. Das war ja emotional, der hat mich mitgenommen und so weiter und so fort. Da hätte doch Olaf auch so mal sein können. Ich will nur damit sagen, auch das dürfen wir nicht unterschätzen. Ich bin mir sicher, es gibt eine Bevölkerung, genug Menschen, die Art und Weise, wie Olaf kommuniziert, die Art und Weise, wie er Krisen managt, gibt es genug Menschen in der Bevölkerung, die sagen, das finde ich gut, das gibt mir Sicherheit, das gibt mir Halt, das gibt mir Zuversicht. Also von daher finde ich auch, dass wir uns nicht immer danach gehen sollen, was wir persönlich vielleicht gut finden oder was in den Medien immer wieder als für gut empfunden wird. Weil auch das ist natürlich auch eine verzerrte Debatte.
Gut, Hans, möchtest du noch Bezug nehmen?
Ganz, ganz schnell. Also zum einen, Herr Zorn, ich glaube, der Anteil dieser, ich nenne sie jetzt mal Olafisten in der Bevölkerung, den Sie eben erwähnt haben, der ist vielleicht geringer. Ich habe den Eindruck, er nimmt zumindest ab.
Sie werden mir zugestehen, dass ich Sie unterbreche. Ich finde den Begriff Olafisten etwas unpassend.
Okay, mir ist jetzt aufgefallen, man kann den in eine Ecke interpretieren, die ich nicht gemeint habe. Das ist richtig, es war ein unfassender Begriff. Ich bitte um Entschuldigung, ich ziehe den zurück. Ich will es versuchen, inhaltlich zu machen. Diejenigen, die sich in Olaf Scholz und seine Art zu kommunizieren, auch öffentlich, die sich darin aufgehoben fühlen, die sich darin sicher fühlen, die sich darin repräsentiert fühlen, nach meinem Eindruck als politischer Journalist und Beobachter ist er eher rückläufig seit Beginn der Kanzlerschaft. Das zeigen für meine Begriffe auch Kompetenzwerte, Umfragewerte, auch wenn es darum geht, weiß man, wohin gesteuert wird, welche Schwerpunkte werden gesetzt. Das ist nicht, würde ich sagen, das ist nicht unbedingt ein Signal sehr großer Zustimmung da. Und ein allerletzter Punkt, von den bisher vier sozialdemokratischen Bundeskanzlern, inklusive Scholz, haben drei diesen Job und die Regierungsführung der SPD auch, und zwar sehr wesentlich, aufgrund erheblich sehr starker medialer, gesellschaftlicher Präsenz erreicht. Das war bei Willy Brandt so, das war bei Helmut Schmidt so, das war bei Gerhard Schröder so. Da ist Scholz sozusagen ein absolut neues Role Model. Und das unter Bedingungen einer Krise, wie es sie bei allen anderen dreien in dieser Ausmaß als kumulierte Krise gar nicht gegeben hat. Und da bin ich mal, das ist für mich auch ein Experiment. Da bin ich gespannt, wohin das führen wird. Aber aus Gesprächen, die ich auch mit SPD, auch Abgeordneten, Politikern habe, wünscht man sich dann doch manchmal frühere und stärkere und eindeutigere auch öffentliche Kommunikation des Kanzlers.
Herr Zorn, wollen Sie nochmal einen Bezug nehmen oder lassen wir es so stehen von Hans?
Ich kann gerne Bezug nehmen, das ist ja Ihre Einschätzung und ich weiß nicht, ob Sie damit richtig liegen oder falsch liegen, ich will das auch nicht unfassbar kommentieren. Wie ich vorhin gesagt habe, jeder Mensch, jeder Politiker und auch jeder Kanzler hat sein Führungsstil. Ich finde auch, der Führungsstil von Angela Merkel war komplett unterschiedlich verglichen mit Helmut Kohl beispielsweise oder mit Gerhard Schröder. Auch unter der Kanzlerin hatten wir Krisen, eine Euro-Krise, eine Schuldenkrise, die sie mit einem ganz anderen Führungsstil gemanagt hat, als es vielleicht ein Olaf Scholz tun würde oder als es vielleicht ein Gerhard Schröder oder Helmut Schmidt tun würde. Und nochmal, weil Sie sagten, Ihr Eindruck ist, die Zahl der Menschen, die die Art und Weise, wie Olaf führt, nicht mehr gut finden, steigt. Das weiß ich nicht. Sie könnten recht haben, Sie könnten auch falsch sein. Ich kann aber auch sagen, bei mir im Wahlkreis, ich weiß nicht, ob das die Mehrheit ist, aber es gibt einen Großteil der Menschen, die immer wieder auf mich zukommen und mir sagen, Gott sei Dank ist Olaf Scholz Bundeskanzler in dieser Situation. Also auch das sind Rückmeldungen, die ich erhalte. Also von daher können wir uns jetzt gegenseitig unsere Ansichten erzählen. Ist ja auch gut so, aber prevent sie.
Ja, ich würde vorschlagen, wir kommen so langsam zum Schluss. Ich weiß nicht, erst hattest du noch was? Ich wollte dich nicht. Nee, okay.
Nein, ich wollte nur sagen, dass ich das wie auch wie Hans sehe, aber dass man es eben nicht immer so an einzelnen Personen festmachen sollte.
Ist ja auch wieder widersprüchlich, wenn man sich die Umfrage von ARD anschaut. Beliebtes Politiker ist ja immer noch auf Platz 1. Schwankt zwar immer mal wieder, ne, aber ist immer so, welche Demoskopie.
Ja, daraus sollte man auch einfach nicht so viel geben, also.
Richtig, das stimmt. Ich will bloß sagen, man sucht sich Indikatoren, um das messbar zu machen. Und dann sind so eine Umfrage immer der Punkt, an dem man ansetzt. Herr Zorn hat jetzt über seine Berichte ja aus dem Wahlkreis gesprochen.
Wenn ich dann, wenn ich kurz was ergänzen darf, also ich glaube, die Kritik, die wir uns gefallen müssen, das sollte uns alle miteinander beschäftigen, alle, die im engeren Sinne, aber auch im weitesten Sinne mit Politik zu tun haben, ist, wie schaffen wir das in eine zunehmend komplexe Welt mit steigenden Herausforderungen, Politik in eine Demokratie als Erfolgsmodell zu verkaufen und auch dafür zu sorgen, dass Menschen sich damit auseinandersetzen und auch verstehen, was geschieht und was passiert. Also das sehe ich schon. Weil auf der einen Seite gibt es zunehmend Menschen, die der Meinung sind, ja, Demokratie funktioniert nicht. Ja, auch die gibt es zunehmend. Auf der anderen Seite gibt es viele Menschen, die enttäuscht sind und bestimmte Entscheidungen nicht nachvollziehen können, oft zu Recht. Und deswegen sehe ich da schon einen gemeinsamen Auftrag, den wir haben, auch dafür zu sorgen, dass wir Politik besser erklären, dass wir für Demokratie werben. Und da können wir natürlich alle, nicht nur Abgeordneten, nicht nur Ministerinnen und Minister, sondern tatsächlich auch alle, die im entferntesten Sinne mit Politik zu tun haben, einen Beitrag dazu leisten.
Das könnte schon fast das Schlusswort sein. Ich hätte trotzdem noch eine letzte Frage oder letzten Punkt vielleicht noch zum Abschluss. Wir haben nicht alle Aspekte ansprechen können. Auch über Russland hätten wir bestimmt gerne im Verhältnis zu Russland gesprochen. Das ist ja so ein bisschen das SPD-Feld. Mich würde eine Sache aber interessieren, unabhängig davon, denn mit der Wahl und den vielen, ja auch Ihnen letztlich, ehemaligen immer noch Users, die eingezogen sind, war ja so ein bisschen der Impuls verbunden, auch die Hoffnung einer Neuerung, nicht nur der Partei, sondern auch eine Politik, die die Jugend in den Fokus nimmt, weg von einer alten Republik hin zu Orientierung auf Jugend. Jetzt kommt Stefan Schulz, Hans kennt ihn, er hat das Buch Alten Republik ja auch geschrieben. Zu dem Schluss in seinem aktuellen Text schreibt er, die aktuelle Bundesregierung zeigt entgegen der Hoffnung genau das Gegenteil. Ich zitiere ihn jetzt wörtlich. Er schreibt, die SPD geht den Weg der alten Republik weg von der Jugend. Die Enttäuschung ist auf allen Maßen sichtbar. Wie gehen Sie mit dieser These um zum Abschluss? Ist die Jugend und der Blick auf die Jugend, unsere Zukunft quasi, ist der genug vorhanden oder sehen Sie da Verbesserungsbedarf?
Sowohl als auch. Also der Blick auf die Zukunft und auf unsere Jugend ist genug vorhanden. Und nichtsdestotrotz glaube ich, wir müssen mehr tun. Wir müssen mehr Tempo bei den vielen verschiedenen Projekten auf den Weg kriegen. Also nochmal, das soll ja keine Entschuldigung sein, man muss es schon einordnen, wo wir stehen. Und man muss auch die verschiedenen Krisen berücksichtigen, die wir in den letzten Wochen und Monaten so hatten. Nichtsdestotrotz glaube ich, und übrigens ist es ja nicht so, dass alles schlecht ist, auch im Bereich Klimaschutz. Das ist ja ein Thema, was viele junge Menschen sehr, sehr wichtig ist und das, wo viele Menschen sich wünschen, dass die Politik da was tut. Letztes Jahr im Osterpaket 10 Gesetze auf den Weg gebracht, um den Ausbau der erneuerbaren Energien massiv voranzutreiben. Dieses Jahr diskutieren wir über das Beschleunigen von Planungen und Genehmigungsverfahren. Also auch das ein Beitrag dazu, um die sozial-ökologische Wende auf den Weg zu bringen. 49 Euro auf den Weg gebracht. Auch das ist etwas, wo viele junge Menschen davon profitieren werden, insbesondere wenn sie zwischen 2 oder 3 verschiedene Tarifzonen wirken. Also es gibt durchaus viele gute Elemente, aber ich nehme die Kritik absolut an und ich finde, die ist absolut berechtigt. Nicht, weil wir so schlecht bis jetzt gearbeitet haben, sondern weil da immer mehr geht. Angesichts der Herausforderungen, angesichts der Bedeutung, glaube ich, dass wir da bei den vielen verschiedenen Fragen besser werden müssen. Da ist einmal das Thema Kindergrundsicherung extrem wichtig. Da erhoffe ich mir, dass wir heute Abend einen guten Kompromissvorschlag da auf den Weg bringen können, wo Kinder am Ende davon profitieren. Auch übrigens vorhin das Thema Bürgergeld, worüber wir gesprochen haben, wo es uns auch gelungen ist. Und da wäre die Kindergrundsicherung die Ergänzung dazu, Kinder aus Hartz IV rauszunehmen. Auch das ist ein wichtiger Bestandteil der Sozialpolitik, die wir vorhaben. Also ja, die Kritik ist absolut berechtigt, da müssen wir besser werden. Jetzt die Frage, warum 49 junge SPD-Abgeordnete da nicht einen besseren Job machen. Also, ich bin jetzt seit 18 Monate, ich glaube ungefähr 18 Monate Bundestagsabgeordneter und eins habe ich durchaus gelernt. In der Politik muss man sich darauf einstellen, dass Veränderungen Zeit brauchen. Und oft ist es so, bei den Herausforderungen, die wir haben, haben wir nicht genug Zeit, das ist mir durchaus bewusst, aber man muss sich darauf einstellen, dass man Zeit braucht und dass man Mehrheiten organisieren muss. Auf jeder Ebene muss man Mehrheiten organisieren, sowohl innerhalb der Arbeitsgruppe, innerhalb der Fraktion, innerhalb einer Strömung, innerhalb der Ampelmehrheit und so weiter und so fort. Und das ist ein Prozess, was natürlich sehr, sehr langsam ist und sehr, sehr mühselig ist. Und am Ende, wenn man fertig ist, muss man sich auch noch mit den Bundesländern abstimmen. auch das ist etwas, was natürlich sehr viel, viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber ein Blick über den Tellerrand empfiehlt sich dann doch. Und wir kritisieren oft das politische System in Deutschland, weil es so langsam ist und so weiter und so fort. Aber wenn wir mal unseren europäischen Partnern mal ein bisschen stärker unter die Lupe nehmen, Frankreich, wo das Land wörtlich brennt, Italien, wo wir eine faschistische Regierung haben, Großbritannien, was so viele Regierungswechsel hinbekommen hat, ein Brexit on top, dann muss ich schon sagen, dass wir ein stabiles System haben. Ein langsames System, was sehr langsam ist, wenn es um Veränderungen geht, was sehr frustrierend ist, aber am Ende sehr stabil ist und das System an sich sorgt auch für eine gewisse, für einen gewissen Zusammenhalt. Das sorgt dafür, dass die Ränder bei uns viel schwächer sind als in anderen Ländern. Und der Preis, den wir dafür zahlen, ist, dass wir langsamer sind, aber am Ende ist diese Stabilität in der Mitte und diese Demokratiefestigkeit durchaus gegeben. Und ja, das ist meine Antwort dazu.
Ja, Zorn, herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben und diesen Blick gewagt haben. Erstmal auch ein Zeichen, vielleicht Gespräch mit der Jugend. Wir sind, und ob, wenn wir den vielleicht ein bisschen entwachsen haben, wir sind immer noch ein Schulpodcast. Insofern auch dafür herzlichen Dank, dass Sie dafür heute hier bereit waren.
Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Ja, vielleicht hören wir uns mal wieder. Machen Sie es gut. Ja, und im zweiten Teil, wie vorhin angekündigt, wollen wir den Blick jetzt werfen auf diesen, ja, Vergleich. In der Initialfrage am Anfang haben wir uns schon die Frage gestellt, wie ist unsere Wahrnehmung im Vergleich von der Migrationspolitik, Migration 2015 und heute? Und wir wollen dieses Thema versuchen, jetzt ein bisschen stärker zu beleuchten und vor allen Dingen zu versuchen, auch, ja, so ein bisschen uns erklären zu lassen, darstellen zu lassen, wie die Situation wirklich vor Ort ist und wie sie rechtlich verankert ist. Dafür haben wir heute ein relativ breites Panel. Es hat verschiedene Gründe, also hauptsächlich den Grund, dass wir von vornherein gesagt haben, wir brauchen verschiedene Blickwinkel und eigentlich auch so ein bisschen den Grund, dass wir gesagt haben, naja, vielleicht tut es auch mal gut, bei dem Thema verschiedene Perspektiven zu haben. Und ich würde mal unsere Gäste einmal durchgehen ganz kurz und würde sie bitten, sich dann im Anschluss kurz vorzustellen und wir fangen mal mit Herrn Thümann. Ja, sagen Sie kurz was über sich, wer sind Sie, was machen Sie und warum sind Sie genau der Richtige in dieser Runde?
Ja, mein Name ist Daniel Thüm, ich bin Professor für Europarecht an der Uni Konstanz am Bodensee und beschäftige mich seit vielen Jahren schwerpunktmäßig mit Migration, bin auch häufig, gerade gestern erst im Bundestag für eine Anhörung im Innenausschuss, war im Sachverständigenrat für Integration und Migration. Das ist also seit 20 Jahren mein täglich wissenschaftlich Brot.
Dankeschön, also genau aus der rechtlichen Perspektive kommt. Dann freuen wir uns, dass heute Herr Liebscher bei uns zu Gast ist. Hallo.
Hallo, ja, mein Name ist Marc Liebscher aus Potsdam. Ich bin Gründer und Vorstandsvorsitzender der Flüchtlingshilfe Babelsberg e.V., ein Verein, der sich in Potsdam-Babelsberg 2015 gegründet hat, um ehrenamtliche und Nachbarshilfe zur Integration der nach Potsdam, besonders Babelsberg, Geflüchteten zu unterstützen.
Dankeschön. Und dann der Dritte im Bunde für die Gastreihe quasi ist Herr Kubiak. Hallo, Herr Kubiak.
Ja, hallo, mein Name ist Daniel Kubiak. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an dem Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung. Und weil das so lang ist, sagen wir ganz kurz immer BIM dazu. Das ist an der Humboldt-Universität angesiedelt. Und ich bin da weitestgehend Stadtsoziologe und gucke mir an, wie Integrations-, Migrationsprozesse und Konflikte in Stadtgesellschaften ausgehandelt werden. Bin aber natürlich privat auch in der Willkommensinitiative aktiv. Es gibt natürlich immer ganz viele, man hat ja ganz viele Identitäten.
Und Sie sind gerade aus Amerika zugeschaltet, das sagen wir nochmal dazu, quasi genau, über den Teich verbunden
genau.
Mit uns.
Ich sitze hier zwischen den Bergen in Colorado, überall sind hier rote Schieferberge um mich herum und da will ich nachher auch gleich wieder hin.
Okay, gut. Schön, dass Sie sich während der schönen Umgebung Zeit für uns nehmen, aber wir sind ja auch ein netter Ausblick. Insofern, lassen Sie uns inhaltlich starten. Wir haben vorhin als Anfangsfrage gehabt an uns selber, wie haben wir quasi die Situation 2015 wahrgenommen, Migration, was hat sich für uns verändert? Und vielleicht würden wir diese Frage auch mal als Startfrage an Sie geben. Also wenn Sie quasi den Vergleich anstellen müssten, 2015 und jetzt, was würden Sie wahrnehmen? Ich würde vorher aber ganz kurz noch EZ dazu nehmen. EZ?
Ja, ich wollte nur, wenn die Frage jetzt gleich rumgeht, nochmal Herr Thüm ansprechen, weil Sie gesagt haben, dass Sie sich im Europarecht ja auskennen, ob Sie da dann nochmal genauer eingehen können, wenn Sie die Frage jetzt gleich beantworten.
Das können wir auch dann gleich mal verbinden vielleicht. Aber die Ausgangsfrage quasi erstmal alle drei wäre, wenn Sie Vergleiche anstellen müssten aus Ihrer Situation, aus dem, was Sie quasi ja auch sich beruflich anschauen, von 2015 zur aktuellen Situation, ja, wie würden Sie das vergleichen? Was hat sich da quasi aus Ihrem Blick verändert? Wir halten vielleicht die Reihenfolge ein von gerade eben, das macht es am einfachsten. Also Herr Thüm, Sie fangen an.
Ja, also wie gesagt, ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit dem Thema, was sich für mich persönlich 2015 geändert hat, und es hat sich vielleicht auch für die gesamte Gesellschaft 2015 geändert, dass das Thema Migration plötzlich ganz nach vorne gespült wurde, also jetzt medial gesprochen auf die Titelseiten, und seither bin ich dann auch noch viel aktiver, als es davor war, regelmäßig mit Medien in Kontakt. Also die Öffentlichkeit interessiert sich seither für ein Thema, wo die Jahre davor relativ unterhalb der Aufmerksamkeitsschwelle war. Und was mich im Herbst 2015 wirklich fasziniert hat, ist, wie dann diese breite Welle der Offenheit und der Hilfsbereitschaft, der Unterstützungsbereitschaft durch die Bevölkerung ging, nachdem in den Jahren davor die Migrations- und speziell auch die Asylpolitik eigentlich immer restriktiv geworden war, hatten wir dann im Herbst 2015 dann plötzlich diese große Unterstützungswelle, die auch kontrastierte mit einer eher skeptischen öffentlichen Meinung in den Jahrzehnten davor, hat sich das dann im Herbst 2015 sehr spontan und sehr umfassend geändert. Die Initiativen, die ja da auch gegründet wurden, stehen da exemplarisch dafür. Es ist dann relativ schnell wieder umgekippt. Also ich erinnere mich an die Diskussion schon im November, wo dann der Spiegel titelte mit Überlastung, und das war sicherlich ein breites Gefühl. Dann kamen die fürchterlichen Terroranschläge in Paris im November, die Silvesternacht in Köln. Also 2015/16 war zuerst diese sehr positive Unterstützungserfahrung, dann aber auch relativ schnell in der Bevölkerung sicherlich auch unterschiedlich verteilt auf unterschiedliche Gruppen eine Skepsis, die dann auch zu der Polarisierung geführt hat, die wir wahrscheinlich seither im Migrations- und im Fluchtdiskurs immer miterleben. 2022 war dann plötzlich ein Remake dieser großen Unterstützung, nachdem in Jahren davor sich nicht mehr so wahnsinnig viele wirklich umfassend für Asyl interessiert haben. Das waren bestimmte Fachkreise natürlich immer noch. Ich denke an die Seebrücke und andere. Aber sozusagen in der breiten Öffentlichkeit war die Migration doch ein bisschen in den Hintergrund getreten. Und letztes Frühjahr hat sich das dann wieder geändert mit der Ukraine. Da haben wir dasselbe wieder erlebt, diese massive Hilfsbereitschaft. Nur dass diesmal, anders als 2015/16, dann die skeptischen Stimmen eigentlich überhaupt nicht mehr vorhanden waren und dann auch nicht kamen. Sozusagen die anfängliche Unterstützung ist dann zwar auch abgeflacht, aber eine wirkliche Skepsis gegenüber der Aufnahme gab es nicht, wenn überhaupt. Herr Kubiak hat gerade den Kopf geschüttelt, sozusagen seitens der Unterstützerorganisationen da gesagt haben, das kann doch nicht sein, dass das jetzt die Ukrainerinnen plötzlich anders behandelt wurden als die, ja, ich sage jetzt ganz bewusst mal die männliche Form, auch die Syrer 2015/16, weil das war überwiegend Männer, die kamen, das sagen uns die Statistiken. Sozusagen, da kam die Kritik, wenn überhaupt, nur noch aus der Seite. Ansonsten ist es bei einer insgesamt positiven Stimmung geblieben. Allerdings hat sich die Euphorie dann auch wahrscheinlich relativ bald gelegt. Also momentan hört man ja nur noch vergleichsweise wenig von der Ukraine, was daran liegt, dass die Neuzugangszahlen nicht so wahnsinnig hoch sind. Von daher, das ist für mich sozusagen die beiden wesentlichen Unterschiede. 2015/16 eine sehr auch polarisierte öffentliche Debatte, dann mit gewissen Unterschieden im Zeitablauf, natürlich über die Monate hinweg. 2015 insgesamt eigentlich eine sehr positive Aufnahme. Aber beides Mal sind es erstmal nur Episoden geblieben. Und wie sich das dann langfristig entwickelt, muss man schauen.
Herr Liebscher, Sie können.
Ja, danke. Also 2015, 2016, denke ich, sind Parallelen in der Frage, fühlen sich die Kommunen überfordert oder nicht. Wir erleben 2015, 2016 eine starke Überforderung der Kommunen mit der plötzlichen Aufnahmenotwendigkeit, Erstunterkünfte und so weiter. Das sehen wir jetzt bei der jetzigen Situation, denke ich, wieder auf kommunaler Ebene. Die Unterbringungsmöglichkeiten, die zur Verfügungstellung von Wohnraum, Schulplätzen, Kindergartenplätzen, da hören wir ja aus den Kommunen wieder, dass es zu wenig Ressourcen gäbe oder gibt. Das ist tatsächlich so unsere Erfahrung auch. Das ist gemeinsam. Gemeinsam ist auch eine hohe Ahnungslosigkeit der Politik im Angang dazu. Also 2015 war beispielhaft für mich die Aussage von Andrea Nahles, wir werden mit den syrischen, afghanischen Flüchtlingen unsere Facharbeiterlücke schließen. Das war natürlich eine Aussage, die fatalerweise Erwartungen geweckt hat, die dann nicht erfüllt werden können. Auch ein politischer Umgang 2015 mit der Krise, dass man das hat in Afghanistan laufen lassen, dort über ein halbes Jahr massive Anwerbungen von Schleuserorganisationen, die Leute dann auf den Weg gebracht haben nach Deutschland, ohne dass das Auswärtige Amt vor Ort irgendwie reagiert hat. Und das auch 2000 jetzt wieder in der ukrainischen Situation. Ich erinnere mich, ich habe einen Amtsleiter angerufen, ich will nicht sagen, bei welcher Stadt, 3 Tage vor dem russischen Einmarsch und gefragt, hallo, es wird jetzt ja wieder losgehen. Wir können schauen, was sind die Flüchtlingszahlen in Syrien. Ungefähr ein Drittel hat das Land verlassen. Brechen wir das um auf die Ukraine. Dann nehmen wir noch den Königsteiner Schlüssel, so vielleicht als Verteilungsindikator von Deutschland. Dann brechen wir das runter auf die Kommunen. Das heißt, für diese Kommune wird das x Leute heißen. Da hat man mich in der Kommune ausgelacht und gesagt, ob wir jetzt total wahnsinnig werden, da wird niemand kommen aus der Ukraine. Das war 3 Tage, bevor Putin einmarschiert ist. Also auch eine breite Ahnungslosigkeit wieder, was, glaube ich, immer noch damit zusammenhängt, dass wir sicherheitspolitisch immer noch nicht gelernt haben, in der Bundesrepublik über den Tellerrand hinauszuschauen. Also wer weiß denn zum Beispiel, dass gerade in Tunesien eine massive Krise herrscht und auch aus Tunesien man mit erheblichen Migrationswellen rechnen kann. Das findet in der Bundesrepublik nicht statt, diese Wahrnehmung. Da sind wir sicherheitspolitisch einfach ganz krass blind immer noch auf dem Auge. Also das ist gemeinsam eigentlich 2015 und der jetzigen Situation, dass die Politik immer noch nicht über den sicherheitspolitischen Tellerrand hinausschaut, der letztlich auch immer wieder ausschlaggebend ist als Push-Faktor für diese Flüchtlingsströme auch und entsprechend dann hier nicht in der Lage ist, Ressourcen vorzuhalten und aufzubauen. Gleich ist auch weiterhin, denke ich, das Versagen auf kommunaler Ebene entsprechende Verwaltungsstrukturen aufzubauen. Man muss mal nur sehen, wie lang zum Beispiel hier in Potsdam es dauert, um einen Einbürgerungsantrag durchzubekommen, bei dem alle Voraussetzungen vorliegen und man muss eigentlich nur check the box machen. Das dauert im Moment 2 Jahre in Potsdam. Die kommunale Unterbringung, da ist es auch nicht gelungen, zügig Wohnraum bauen zu können. Also das ist so ein bisschen die gleiche Situation. Eine gleiche Situation ist sicherlich auch, was das Engagement der Freiwilligen angeht. Das haben wir 2015 erlebt und auch jetzt wieder erlebt. Als der Ukraine-Krieg losging, haben wir so ein Kick-Off-Treffen zum Beispiel gemacht bei unserem Flüchtlingshilfeverein. Und da kamen auf einen Schlag wieder 140 Leute. Und es war wieder dasselbe Engagement da wie 2015. Also das ist toll zu sehen, dass dieses bürgerschaftliche Engagement immer noch da ist. Und es ist leider auch wieder schade zu sehen, dass es der Verwaltung nicht gelingt, Strukturen aufzubauen, welche dieses bürgerschaftliche Engagement nach vorne bringen und unterstützen und motivieren und incentivieren. Das ist immer noch, denke ich, schwach ausgeprägt. Ein Unterschied ist tatsächlich in der Frage, welche Menschen kommen zu uns und wie reagieren die Menschen in Deutschland darauf. Da ist es natürlich ein Unterschied tatsächlich, kommt eine ukrainische Frau mit Kindern oder kommt ein junger Mann aus Syrien oder Afghanistan, da reagieren die Menschen unterschiedlich, auch was die Fluchtgründe angeht, ist es, denke ich, unterschiedlich. Man fühlt sich einem ukrainischen Geflüchteten irgendwie näher verbunden als einem afghanischen Geflüchteten. Die Gründe dafür, darüber kann man reden, ob das gerechtfertigt ist, will ich mich jetzt gar nicht positionieren zu, kann man so oder so sehen, aber es ist der Sachverhalt. Das ist die Situation. Was man auch merkt, dass in den kommunalen Haushalten weniger Gelder da sind. Also 2015 hatten wir den Eindruck, dass die kommunalen Haushalte schneller in der Lage waren, für ehrenamtliches Engagement, bürgerschaftliches Engagement Unterstützungsgelder zur Verfügung zu stellen. Das ist jetzt nicht der Fall. Das sind wahrscheinlich auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und dass die kommunalen und auch die Länderhaushalte darunter gelitten haben. Also das merken wir, dass diese Unterstützungsgelder für ehrenamtliche Strukturen nicht so einfach fließen wie 2015. Das ist, glaube ich, noch ein Unterschied.
Ja, dann bin ich jetzt, glaube ich, dran. Ich glaube, was wir uns erstmal, bevor wir dieses Thema so richtig angehen können, uns mal bewusst machen müssen, ist so in der Anlage auch wieder Podcast geplant und was für Fragen wir bekommen haben, dass wir unterscheiden müssen zwischen Migrationspolitik und Fluchtpolitik. Also das sind einfach zwei verschiedene Dinge. Ich bin jetzt an einem Institut, in der dieses Konzept der postmigrantischen Gesellschaft entwickelt wird. Und was da sozusagen eine sehr große Rolle spielt, ist anzuerkennen, dass wir eine Gesellschaft sind, in der immer Migration stattfindet. Ja, also Migration ist sozusagen immer da. Und Migration ist unglaublich komplex. Also Menschen migrieren aus ganz unterschiedlichen Gründen. Es gibt, sind sehr unterschiedliche Menschen, die migrieren. Und wenn wir jetzt sozusagen diese Jahreszahlen 2015 und 2022 uns angucken, dann interessiert uns ja offensichtlich oder euch hier im Podcast offensichtlich vor allen Dingen die Flucht. Also die Fluchtmigration, die eine spezifische Migration darstellt und die, da kann man jetzt ganz lange drüber diskutieren, die für Geflüchtete aus Syrien und aus Afghanistan und aus dem Irak eine andere Situation auch bedeutet als für Geflüchtete aus der Ukraine, weil die Geflüchteten aus der Ukraine, da kommen wir ja gleich noch zu den rechtlichen Fragen, eben andere aus anderen rechtlichen, auf anderen rechtlichen Grundlagen flüchten konnten. Meine beiden Vorredner haben schon vieles gesagt, was ich auch gesagt hätte, große Unterstützung der Zivilgesellschaft und sehr große Überforderung der Verwaltung. Ich finde, das merkt man auch mal, ich habe ja vorhin beim Herrn Thüm den Kopf geschüttelt, als es darum ging, dass der Gegenwind gegen die Fluchtbewegung weniger stark sei diesmal. Ich nehme das anders wahr, also ich nehme das so wahr, dass in der medialen Diskussion mittlerweile wir genau dem gleichen Stand wieder sind, also dass wir wieder, also ich komme aus dem nördlichen Brandenburg, hier gibt es Klosterfelde, ist so ein Ort, wo es eine starke Bürgerbewegung gegen ein Asylbewerberheim gibt, was auch medial verhandelt wird. Und also ich nehme das schon so wahr, dass es da so eine große Ablehnung gibt auch und die auch medial gefördert wird. Und darauf wollte ich ein bisschen hinaus, auch medial gefördert wird mit solchen Begriffen wie zum Beispiel Migrationskrise oder Fluchtkrise. Und ich glaube, da müssen wir wirklich auch darüber mal reden. Damals war das die Flüchtlingskrise, jetzt spricht man von der Migrationskrise. Aber was wir uns bewusst machen müssen, ist, dass das die falschen Begriffe sind, sondern die Krisen, die wir haben, sind die Verwaltungskrisen, die Wohnraumkrisen, die Betreuungskrisen und die Bildungskrisen. Ja, also wir sind sozusagen ein Land, in dem es in verschiedenen administrativen Ebenen Probleme gibt und die administrativ nicht gelöst werden. Und wenn dann sozusagen so eine größeren Fluchtbewegungen stattfinden, wie jetzt aus der Ukraine, dann ist natürlich klar, dass dann sozusagen eine nicht funktionierende Verwaltung dann eben auch in Schwierigkeiten gerät, wenn es dann darum geht, Wohnraum oder Betreuungsangebote herzustellen. Und das sehen wir sehr unterschiedlich verteilt im Land. Ich habe jetzt selber Forschung gemacht. Seit 2019 mache ich die in einer ostdeutschen Großstadt, wo zum Beispiel die Wohnraumversorgung keine größere Sorge war, weil in der ostdeutschen Großstadt sehr viel Leerraum war, sehr viel Plattenbauwohnungen in den Randgebieten der Stadt frei waren und sehr, sehr schnell Geflüchtete in ihre eigenen Wohnungen gehen konnten. Das ist etwas, was sich möglicherweise auch jetzt ein bisschen unterscheidet, weil diese Wohnungen sind jetzt teilweise nicht mehr da. Also ne, wir reden über schrumpfende Städte, über schrumpfende Gesellschaften in vielen ostdeutschen Regionen. Und dort war der Platz eigentlich da, um die Leute erstmal aufzunehmen. Und daran sieht man schon mal, dass wir da sehr, sehr komplex auch gucken müssen, was die Probleme jeweils in den einzelnen Kommunen, Städten, Gemeinden in Deutschland ist. Vielleicht noch eine persönliche Note. Ich war anders als Herr Thüm 2015 noch kein expliziter Migrationsforscher. Also ich habe die Fluchtbewegung 2015 vor allen Dingen aus einer Bürgerperspektive wahrgenommen. Und ich erinnere mich tatsächlich auch privat daran, dass es dass es wirklich beeindruckend war, wie viel Hilfsbereitschaft. Man hat dann auf einmal angefangen, mit den Kolleginnen zu sprechen, die Arabisch konnten. Man hat, damit die irgendwie einem helfen können. Wir haben in unserem, ich habe damals in einem Hausprojekt gewohnt, wir haben eine Familie aufgenommen. Und das ist, glaube ich, auch was und was mich sehr geprägt hat seitdem. Und ich glaube auch etwas, was zum Beispiel meine Kinder auch stark prägt. Also meine Tochter war damals 7 und mein Sohn war damals gerade erst geboren. Und die erleben sozusagen, also die sind sozusagen in einem Umfeld aufgewachsen, in dem es klar war, man hilft. Und ich glaube, dass das so ein bisschen mitzunehmen, also diese Zivilgesellschaft kann ganz schön viel leisten, dass das etwas ist, was eine positive Wirkung auf die Gesellschaft haben kann. Wenn etwas zu tun ist, dann helfen wir. Und ich glaube, das war 2015 gerade tatsächlich die wichtigste Leistung, die Angela Merkel in ihrer gesamten Politiklaufbahn geleistet hat, diesen Satz, mit dem wir schaffen, das zu sagen und da einfach auch tatsächlich sozusagen eine Grundlage erstmal zu legen. Wir machen das jetzt. Und das würde ich mir wünschen, dass das irgendwann auch in die Verwaltungsstrukturen reinkommt, so eine Haltung, die heißt, wir machen das jetzt. Wir sind alle Wissenschaftler, glaube ich, und wir alle neigen dazu, lange zu reden. Tut mir leid.
Ja, wir kriegen es bestimmt noch kürzer hin. Alles gut. Herr Thiem, wollen Sie erstmal fortsetzen?
Ja, jetzt verstehe ich auch, woher die sozusagen andere Sicht auf 2022 bei mir jetzt und Herrn Kubiak gerade kam. Ich hatte jetzt in der Tat, als ich über 2022 geredet habe, eigentlich nur an die Ukrainerin gedacht. Und meine Wahrnehmung dieses sozusagen Diskurses, der aus den Kommunen kommt, wir schaffen das nicht mehr mit der logistischen Unterbringung und auch die Proteste der Bevölkerung, die ist ja, also ich hatte jetzt medial vor allem dieses eine Dorf in Mecklenburg-Vorpommern wahrgenommen, wird sich ja auch andere geben, wo es dann Proteste gegen Unterbringungen gibt. Das hat sich nach meiner Wahrnehmung vor allem sozusagen gegen die regulären Asylsuchenden gerichtet, also Syrer, Afghanen, Nigerianer, sonstige Herkunftsländer. Und das ist natürlich dann schon auch eine spannende Unterscheidung, dass zumindest in meiner Wahrnehmung jetzt die Ukrainerinnen nicht diejenigen sind, die im Zentrum der Kritik stehen, die es auch aktuell wieder gibt. Wobei in einem Punkt, ich lasse es mal dabei, das andere hebe ich mir für nachher auf, weil ich bin auch bei dem Punkt sozusagen, es ist nur eine Frage, dass wir schaffen das oder anders formuliert, es ist nur eine Frage der Verwaltung eines Zuzugs, der irgendwie stattfindet. Ich denke, das greift zu kurz, auch in der politischen Debatte.
JS? J-Turn.
Ich dachte, vielleicht will Herr Kubiak erstmal reagieren, sonst würde ich einfach erstmal kurz was sagen, dass wir hier mal ein bisschen.
Müssen wir ihn fragen. Wollen Sie erstmal Bezug nehmen? Nein, dann JS, dann gut, okay. Schieß los.
Dann erstmal ein Punkt, den ich auch sehr, sehr wichtig finde, der jetzt auch schon angesprochen wurde, ist die Sprache und wie wir mit solchen Bewegungen umgehen und wie das auch dann teilweise von Bild-Zeitung und sonst wie dargestellt wird. Es ist wirklich widerlich, was da teilweise für Schlagzeilen produziert werden. Da muss ich immer vor Augen halten, es handelt sich da um Menschen. Was ich nur sagen kann, was ich jetzt bei mir auch in Brandenburg auf dem Dorf sehr stark erlebe, ist, dass bis heute Menschen, die Geflüchteten aus den Jahren 2015 folgende, dafür verantwortlich machen, dass wir heute eine so starke AfD haben. Es kommt auch von Genossinnen von mir. Und das ist wirklich, da kriege ich jedes Mal einen Kragen, da könnte ich jedes Mal ausrasten, weil da werden wirklich Menschen, die ihre Heimat im Krieg verloren haben, dafür verantwortlich gemacht, dass bei uns jetzt Faschos im Parlament sitzen. Das kann nun wirklich nicht sein. Das ist so ein bisschen auch daran macht sich für mich so ein bisschen der Unterschied im Umgang auch fest, dass diesen Menschen nach wie vor unfassbar viele Vorwürfe gemacht werden und es ihnen unfassbar schwer gemacht wurde, sich ordentlich zu integrieren. Das ist jedenfalls meine Wahrnehmung, auch wenn ich ehrlicherweise wenig Kontakt hatte mit Menschen, die 2015 geflüchtet sind, nur so ein bisschen über die Law-Klinik mal, aber auch sehr sporadisch nur bis jetzt, leider. Aber ja, das hört man bis heute bei uns auf dem Dorf. Und das hat man jetzt bei der Ukraine nicht so wirklich gehört. Da war doch die Solidarität etwas größer, muss ich leider sagen. Und klar, das kann man dann immer damit begründen, dass man sich diesen Leuten näher fühlt, dass dieser Krieg halt eher vor der eigenen Haustür ist. Alles aber im Endeffekt ist einfach darauf zurückzuführen, dass wir eine rassistische Gesellschaft sind für mich. Und ich finde es nicht gerechtfertigt, dass der Geflüchtete aus Afghanistan weniger Solidarität bei uns erhält als die, keine Ahnung, geflüchtete Mutter aus der Ukraine. Das sind alles Menschen, die es verdient haben, in Freiheit und Würde zu leben. Und im Grundgesetz steht ja auch, die Würde des Menschen ist unantastbar, nicht des Menschen aus Europa ist unantastbar. Insofern muss man sich dem schon bewusst sein, dass da keine Unterscheidungen gemacht werden sollten. Und natürlich werden sie gemacht und natürlich wird dann mir als junge Frau auch gesagt, du kannst doch nicht wollen, dass diese Menschen aus diesem Kulturkreis hierher kommen, dann fühlst du dich dann nachts nicht mehr sicher auf den Straßen. Ich fühle mich nachts nicht sicher auf den Straßen wegen Männern und nicht wegen Männern aus bestimmten Kulturkreisen. Das ist, das lasse ich mir auch nicht unterstellen, das höre ich wirklich immer und immer wieder. Und diese Unterscheidungen sollten einfach nicht gemacht werden.
Also ich kann da ja das definitiv nur zustimmen. Und das größte Problem, was ich eigentlich an der Flüchtlingskrise rein gesellschaftlich sehe, ist nicht eben wie zu diesem Zeitpunkt, als es eben wirklich losgegangen ist oder wie eben reagiert wurde. Also ich glaube, es ist durchaus bemerkenswert, dass es doch so viel positive so gute Aufnahme gab. Aber das Problem, was ich mit dem Ganzen habe, eben aufbauend auf diesen Rassismus, ist eben, was man eben insbesondere nach der Zuwanderungsbewegung 2015, nenne ich es jetzt mal, eben gesehen haben, ist, was in den Jahren danach passiert ist. Also eben das, was weiß ich, von irgendwelchen Rechtsradikalen eine Flüchtlingsunterkunft angezündet wurde oder so. Und eben dieses, wie schnell oder wie lange es gedauert hat, bis wirklich diese ganz negativen Anschuldigungen eben, die davor auch schon natürlich in der Gesellschaft vorhanden waren, wie schnell sie wieder polarisiert wurden und dann eben auf so eine vergleichsweise kleine Personengruppe wieder gezielt raufgebracht wurde. Und ich glaube, das ist halt ein Punkt, den man jetzt nicht unbedingt so sehr vergleichen kann mit dem, was eben mit den Ukrainern passiert. Eben dadurch, dass der Unterschied, das eine sind eben muslimisch stämmige Leute, das heißt anders als uns, anders ist blöd, so in etwa ganz simpel erklärt. Und eben die Ukrainer sind Europäer, ähnliche Religion, teilweise überschneidende Kultur und das ist halt nicht geboten gegenüber den von Deutschland gegenüber eben den muslimischen Flüchtlingen. Und deswegen ist es auch wirklich einer der größten Gründe, warum ich das einfach nur schlimm finde. Einfach dadurch, dass es jetzt nicht nur an einer Person festgelegt ist. Klar, Menschen begehen Verbrechen, aber es ist scheißegal, welcher Religion man angehört, welcher Hautfarbe. Deutsche Verbrechen oder deutsche Personen verbrechen auch sehr viele schlimme Dinge. Also das ist egal, nur es ist klar, die Medien polarisieren natürlich das, was am meisten Publicity bringt und das sind halt immer die Migranten. Also.
So, Herr Kuhberg, Sie dürfen.
Ja, ihr sagt total interessante Dinge und geht ja sozusagen so auch gleich voll in die politische Diskussion rein, weil also einerseits fand ich diesen Ansatz, den, ich sag jetzt mal JS, weil ich habe jetzt verstanden, was jetzt mit diesen Kürzeln gemeint ist, diese Erklärung, diese lineare Erklärung, dass die AfD deswegen so stark ist, weil es diese Fluchtbewegung gab, ich finde es ganz gut, das so einzuordnen, zu sagen, das eher einzuordnen, naja, der Rassismus hat wieder Aufschwung bekommen, und diesen Unterschied auch nochmal klar zu haben, ja, also weil nämlich, was ja auch passiert ist, ist, dass wir sehen konnten, dass die regierenden Parteien seit 2015 sehr schnell nach 2016 dann auch eher wieder Regularien geschaffen haben, die versucht haben, Flucht an andere Orte zu verlagern. Also wir hatten ja eine Situation, in der Flucht eigentlich so funktioniert hat, dass sie an den europäischen Außengrenzen gestoppt ist. Also dass sozusagen die Italien, Spanien wären dann die Länder gewesen, die Menschen aufnehmen mussten. Und dann wären die Leute normalerweise nicht weiter ins Innere von Europa gewandert. Das war eine sehr bequeme Situation, die Deutschland sehr lange hatte, weil man nämlich sich dadurch sehr lange überhaupt nicht mit Flucht auseinandersetzen musste oder nur sehr marginal mit Flucht auseinandersetzen musste. Und das hat sich 2015 geändert, kurz, für einen kurzen Moment, dass es da diese Möglichkeit gab, in Deutschland Asyl zu beantragen für Leute, die nicht in Deutschland sozusagen das erste Mal europäischen Boden betreten haben. Und seit 2016 ist es aber eigentlich alles wieder zurückgedreht worden. Und das ist, glaube ich, zum großen Teil aus der Angst davor, dass die AfD zu stark wird, wird und dass sie auch zu stark geworden ist. Und das klar zu haben. Das andere, was ich tatsächlich wirklich spannend finde, und da würde mich auch interessieren, was Herr Thüm dazu sagt, ist diese Ungleichbehandlung von Menschen, die auf der Flucht sind. Ich habe mit einer Kollegin zusammen am BIM einen Text geschrieben, in dem wir uns mit diesen doppelten Standards auseinandergesetzt haben. Also, dass wir sozusagen gesehen haben, wie mit welcher, also bis heute teilweise, mit welcher Abwehrhaltung sozusagen syrische, afghanische, irakische Geflüchtete behandelt wurden und mit welcher großen Aufnahmebereitschaft ukrainische Geflüchtete behandelt wurden, auch von der Gesetzgebung her. Ukrainische Geflüchtete haben ja sozusagen sofort Möglichkeiten bekommen, sehr viele Sachen zu machen in Deutschland, sich frei zu bewegen, Wohnraum zu bekommen, sofort arbeiten zu gehen im Vergleich zu den syrischen Geflüchteten. Und ich würde sagen, dass das sehr stark auf dem rassistischen Diskurs aufbaut, der von Deutschland geprägt ist. Und was wir sozusagen auch sehen konnten, ist mit die Kollegin und ich, das ist jetzt so ein bisschen anekdotisch, es gab ja dann am Berliner Hauptbahnhof dieses große Geflüchtetencenter und die Leute konnten erstmal ankommen und wurden dann weiterverteilt. Und meine Kollegin hat eine Situation miterlebt, sehr direkt miterlebt, wo sie eine Person dann eben vom Bahnhof zu der vermittelten Wohnung bringen sollte. Die Leute hatten ihre Wohnung angeboten. Und als die Person die Tür aufmachte und sah, dass die Person, die aus der Ukraine kam, mit dem kleinen Baby in der Hand schwarz ist und keine weiße Ukrainerin ist, hat die Person, die eigentlich bereit war, eine geflüchtete Person aufzunehmen, gesagt, nee, die Person will ich nicht, und dann sind die wieder zurück zum Hauptbahnhof gefahren. Und das treibt mich immer noch um, diese wie auch auf Grundlage von Gesetzgebung rassistische Strukturen auch weiter funktionieren können. Und ich habe jetzt, würde ja tatsächlich Herr Thüm fragen, weil ich weiß, Sie hatten sich dazu mal mit einer Stellungnahme auch geäußert. Also warum ist das so? Ich bin jetzt kein Europarecht-Experte, ich bin Migrationsforscher oder eigentlich bin ich Stadtforscher. Wie lässt sich das erklären? Ja, also eigentlich werden sozusagen rassistische Diskurse in Gesetze gefüllt und über Gesetze können dann diese rassistischen Diskurse auch wiederum in Handlungen umgesetzt werden. Das ist meine Wahrnehmung. Und das ist 2022 meiner Meinung nach wirklich aufgebrochen. Also, dass wir gesehen haben, dass diese 6 Jahre, in denen wir die syrischen Geflüchteten, also diese große Gruppe von syrischen Geflüchteten, die übrigens nicht nur Männer waren, weil die natürlich auch ganz, ganz viel dann Familiennachzug gemacht haben. Hier sind Kinder geboren, die Kinder gehen jetzt in die Schule. Und wir werden als Migrationsforscher, kann ich das versprechen, wir werden sehen, dass die Kinder, die 2016, 17 hierher gekommen sind, dass die in 20 Jahren in guten Jobs sein werden. Der Gründer von YouTube ist ein jemand, der 1987 in die DDR gekommen ist als Baby. Genau, und wir hatten diesen Diskurs und 2022 drehte sich da auf einmal was und es wurde sehr, sehr viel auch sozusagen mit der Gesetzgebung erklärt, dass es eigentlich okay ist, dass man die UkrainerInnen, und auch hier sei zu erinnern, dass es nur deswegen so viele Frauen sind, weil die Männer einfach nicht raus durften, sondern kämpfen müssen. Und wir haben jetzt sozusagen sehr viele Frauen, aber es wird auch auf Grundlage von Gesetzeslage begründet, warum man die jetzt anders behandeln kann.
Das war jetzt eine lange Ausführung, Herr Kubiak, aber die Steilvorlage für Herrn Thiem war ja gegeben. Herr Thiem, Sie können gerne gleich Bezug nehmen. Sie müssen sich nur muten, das wäre schön. Sonst ist das, müssten wir raten. Das
sind jetzt natürlich ganz viele Facetten und ich bin auch ein bisschen hin und her gerissen, worauf ich mich jetzt konzentriere. Ich mache mal 3 Facetten und die erste geht ganz schnell. Es ist sicher richtig, dass die zweite, dritte Einwanderungsgeneration in der Regel eine bessere sozioökonomische Performance hat als die Eltern, die einfach auch wegen der Umstellung in ein neues Land zu kommen in der Regel erstmal Probleme hat. Aber nichtsdestotrotz ist es ja auch in der Vergangenheit nicht immer so, dass die zweite, dritte Generation in Deutschland die super Erfolge hatte, auch wenn die Eltern eher aus sozusagen schlechten Startbedingungen kamen. Das kann so sein, ist aber nicht garantiert. Es wäre natürlich ganz anders, wenn von vornherein eine Fachkräfteeinwanderung stattfände. Und gerade neulich war in der FAZ, ich weiß nicht wie zuverlässig, eine relativ gute Umfrage, die auch zeigt, dass weite Teile der Bevölkerung relativ wenig Probleme haben sozusagen mit dem, ich mache es jetzt mal betont, Stereotyp, mit dem Ali, der im Altenheim die Oma pflegt. Sie haben aber vielleicht ein Problem damit, wenn der Ali am Mittag arbeitslos auf dem Marktplatz sitzt. Jetzt mal wirklich ganz pauschal gemacht, weil das natürlich Bilder sind, die die Leute in ihren Köpfen haben. Und das führt uns dann gleich schon zur zweiten Ebene, zu dieser Rassismusdiskussion. Jetzt ist natürlich Rassismus ein relativ auch erstmal sozusagen schwammiger Begriff und ich kenne die wissenschaftliche Diskussion, aber ich mache es jetzt mal bewusst allgemein. Ist es rassistisch, dass von meinen Steuergeldern Menschen, die ich, und ich zahle als Professor glücklicherweise relativ viel Steuern, dass von meinen Steuergeldern Menschen, die ich persönlich nie in meinem Leben getroffen habe, wenn sie arbeitslos sind, 400-500 € im Monat vom deutschen Staat bezahlt sind, nur weil sie in Deutschland leben? Und es sind nun mal überwiegend Leute, die wie ich deutsche Vorfahren haben. Ist es Rassismus, dass die Deutschen für das Ahrtal sehr viel Geld spenden, während sie für eine Flutkatastrophe in Bangladesch relativ wenig Geld spenden oder in Pakistan, war damals ziemlich genau klar, zeitgleich? Ist es Rassismus, dass wir uns mit Italien darauf verständigt haben, dass es eine Freizügigkeit im europäischen Binnenmarkt gibt, während Tunesier keine Freizügigkeit im europäischen Binnenmarkt haben? Ist es Rassismus, dass einfach die Lebenschancen von einem Kind, das in Deutschland geboren wird, ungleich besser sind wie die Lebenschancen eines Kindes, das in, jetzt können Sie beinahe alle Länder dieser Welt nehmen oder zumindest sehr viele Länder dieser Welt, vor allem im globalen Süden. Ist das alles Rassismus? Wenn das alles Rassismus ist, dann ist auch die unterschiedliche Behandlung von Ukrainern und Syrern und Afghanen relativ eindeutig Rassismus. Wenn aber einige doch Zweifel haben, dass die genannten Beispiele alle so ohne weiteres im öffentlichen Diskurs als Rassismus bezeichnet werden sollten, dann würde ich schon die Unterschiede hervorheben, die es bei der Aufnahme von Ukrainerinnen und Ukrainern im Vergleich zu 2015, 16 gab. Das erste, und das ist dann die dritte Ebene sozusagen beim Recht oder auch bei der politischen Logik dahinter. Das ist der formalrechtliche Unterschied ist, dass man sich bei der Ukraine entschieden hat, die sogenannte Massenzustromsrichtlinie, wie sie in Deutschland genannt wird, über einen vorübergehenden Schutz zu aktivieren. Das hatte zuerst mal rein pragmatische Gründe, weil die Hauptaufnahmeländer am Anfang, Polen, Ungarn, Rumänien, die haben keine funktionierenden Asylsysteme im größeren Umfang, weil da einfach nie im größeren Umfang Leute waren. Das heißt, wenn die jetzt die ganzen Ukrainerinnen und Ukrainer ins Asylverfahren genommen hätten, wären dort die Verwaltungsbehörden kollabiert. Deswegen hat man sich entschieden, dass man das ohne ein Verwaltungsverfahren macht. Und da man in Europa seit vielen Jahren darüber streitet, wie man die Verteilungsquoten organisiert, hat man pragmatisch entschieden, dann lassen wir es halt weg. Zumal die Osteuropäer in dem Fall mit einverstanden waren. Man hat dann gehofft, dass es sich relativ gut verteilen würde. Ich habe jetzt in letzter Zeit auch schon durchaus Diskussionen mitbekommen, wo einige auch deutsche Entscheidungsträger nicht so sonderlich glücklich sind, dass in Deutschland sehr viel mehr sind als in Frankreich oder Belgien. Also es gibt diese Diskurse auf einer politischen Ebene nach wie vor, aber das ist der formal-juristische Unterschied. Wenn wir uns jetzt anschauen, wo da auch juristisch eine Ungleichbehandlung ist, dann ist die zuerst einmal nur darin, dass es kein Asylverfahren gibt. Also in dem Augenblick, wo Syrer ein Asylverfahren durchlaufen haben, und das ist im Grundsatz nach wenigen Monaten der Fall, nach den BAMF-Statistiken dauert 4-5 Monate ein reguläres Asylverfahren, dann haben sie einen positiven Bescheid, dann haben sie genau die gleichen Rechte und Pflichten sogar schon davor, weil es eigentlich spezifische Rechte, Pflichten für Deutsche oder auch Leute mit bestimmten Aufenthaltsstatus kaum noch gibt, wie Ukrainerinnen und Ukrainer. Das heißt Sozialleistung, Arbeitsmarktzugang, dezentrale Unterbringung. Das ist nach Abschluss des Asylverfahrens für Syrer genau dasselbe wie für Ukrainer. Der einzige Unterschied ist während des Asylverfahrens. Und der andere Unterschied ist dann bei denjenigen, deren Asylantrag abgelehnt wird, die also nach den der Genfer Flüchtlingskonvention und so weiter das Land wieder verlassen müssen. Da gibt es jetzt auch einige, die schon sagen, das ist rassistisch, dass man nur manchen ein Asylrecht gibt, anderen nichts. Die Diskurse gibt es in der Wissenschaft, die kenne ich alle. Aber wenn man erstmal daran festhält, das Asylrecht gibt kein allgemeines Einreiserecht, sondern nur Schutzbedürftigen, dann ist auch da nochmal die Unterscheidung. Und das ist, glaube ich, die Unterscheidung, die sozusagen im öffentlichen Diskurs dann auch irgendwie da noch am prägnantesten ist, weil im öffentlichen Diskurs ja nicht mehr unterschieden wird, ob jemand Fluchtbedarf hat oder nicht. Das sind alles Geflüchtete. Und die Frage, ob sozusagen ein Schutzbedarf besteht oder nicht, spielt keine Rolle mehr. Und wenn man jetzt nochmal einen Schritt zurückgeht und fragt, warum, war es vielleicht auch jenseits dieser pragmatischen Argumente wie wie die Asylverfahren in Osteuropa wären einfach, da wären die Asylsysteme kollabiert, wenn die ein Verfahren hätten durchführen müssen. Und man konnte sich nicht über Verteilungsquoten einigen, deswegen hat man es mal freigemacht. Wenn man diese pragmatischen Argumente mal weglässt, dann ist dahinter durchaus eine gewisse sozusagen Logik noch. Die europäische und auch die Merkelsche Politik in Bezug auf Syrer waren ja nie, es sollen alle Menschen, die vom syrischen Bürgerkrieg fliehen, nach Deutschland kommen, sondern in die EU kommen, sondern die europäische und die Merkelsche Logik war immer, die hier sind, die müssen wir jetzt pragmatisch irgendwie integrieren, aber gleichzeitig stellen wir über die EU-Türkei-Vereinbarung, zumindest das, also als Idee sicher, dass die Leute in den Herkunftsregionen bleiben. Und das ist, wenn Sie so wollen, eine ganz ähnliche Politik, wie man dann auch durchaus auf Ukrainerinnen und Ukrainer angewandt hat. Weil wohin sollten Ukrainer gehen? Auf der einen Seite war Russland und auf der anderen Seite war nun mal die EU, wenn wir die jetzt mal als Einheit betrachten. Und dann war eben die EU jetzt in der Konstellation, in der die Türkei und Libyen beim syrischen Bürgerkrieg waren und es bis heute sind. Denn bis heute sind ja sehr viel mehr Syrerinnen, Syrer im Libanon, in der Türkei, als es in der Europäischen Union ist. Und das ist vielleicht dann auch erstmal nur noch eine Beobachtung, wenn man unmittelbar in der Nachbarschaft eines Krieges ist, dann ist offensichtlich die Bereitschaft, den Leuten zu helfen, doch noch mal höher. Ob das dann Rassismus ist, weiß ich nicht. Aber das war eben die europäische Politik, das zu stärken, dass die Erstaufnahmeländer auch diejenigen sind, wo die Leute dann dauerhaft bleiben. Und das ist dann auch, hatte JS vorhin gesagt, als Beispiel, was sie im Dorf hört, das war nur die Formel, die sie vorhin selber verwandt hat. Die Leute sind vor den Bomben geflohen. Naja, die Antwort von vielleicht manch kritischen Dorfbewohnerinnen und Bewohnern wäre, ja, die Leute sind aus der Türkei, wo sie oft ja auch schon 2, 3 Jahre gelebt hatten, bevor sie dann über Griechenland, über andere Länder, wo sie theoretisch auch hätten bleiben können, nach Deutschland gekommen. Und das ist jetzt, wenn wir bei der Ukraine wirklich mal die EU als Einheit betrachten, was man natürlich auch anders sehen kann, dann ist es sozusagen bei der Ukraine jetzt anders, weil die Ukrainer hatten dann eben keine andere Möglichkeit, als in die EU zu kommen.
Jetzt haben Sie die Frage mitgegeben, ist es rassistisch? JS, ist es rassistisch?
Also, ich finde es schon rassistisch, wenn man sich nur für einen Krieg interessiert, der im Herzen von Europa stattfindet, wo hauptsächlich weiße Leute daran beteiligt sind und sich für Kriege, die auf anderen Kontinenten dieser Erde stattfinden, eigentlich kaum interessiert, auch wenn sie oft aufgrund westlicher Interessen ausgetragen werden. Ich muss ehrlich sagen, dass ich am Anfang Ihrer Ausführungen jetzt etwas verwirrt war mit diesem ganzen LZ, muss ich kurz mal muten hier, etwas verwirrt war mit Ihren Ausführungen, ob das jetzt Rassismus oder ist oder ob das kein Rassismus ist, weil das steht ja ganz abseits von dem, was das Beispiel war, was ich jetzt gebracht habe. Naja, schon, also irgendwelche Vereinbarungen zwischen Deutschland und, ich glaube, Tunesien war ihr Beispiel, und Deutschland und Italien sind ja was ganz anderes, als sich den einen Menschen anzugucken, der aus Mitteleuropa flüchtet und zu sagen, du kommst bei uns rein, und sich den Menschen anzugucken, der aus Syrien flüchtet und zu sagen, du kommst bei uns nicht rein. Sie können gerne darauf gleich reagieren, aber das ist für mich, sind zwei verschiedene Paar Schuhe, und das eine ist für mich Rassismus und das andere ist für mich kein Rassismus. Das vielleicht erstmal das eine. Dann kann ich nur sagen, dass ich die juristische Sicht, wie gesagt, auch sehr interessant finde. Es ist auch ehrlich gesagt einer der Gründe, warum ich mich überhaupt dafür entschieden habe, Jura zu studieren. Diese ganze Asylpolitik. Und also ehrlich gesagt war ich sehr geschockt, als ich in den ersten Vorlesungen bei der Law Clinic teilgenommen habe, wie kompliziert dieses Asylverfahren ist. Okay, dass es kompliziert ist, klar, aber wie schwer es den Leuten teilweise wirklich gemacht wurde. Und auch wenn wir geflüchtete Leute zu Gast hatten bei uns in der Vorlesung, haben die immer von wirklich schlimmen Erfahrungen erzählt mit den deutschen Behörden. Wirklich monatelang, und da wird wegen jedem kleinen Dokument wird nochmal nachgefragt, und das muss wirklich grauenhaft sein, wenn man schon aus so einer schlimmen Situation kommt und sich dann noch mit diesem System rumschlagen muss. Und diese Erfahrungen müssen UkrainerInnen jetzt nicht machen. Ist super und mega, dass es jetzt so viel besser funktioniert, aber das ist halt schon bitter für Leute, die früher hergekommen sind. Und da sehe ich dann eben auch Rassismus, dass jetzt Leute aus der Ukraine sofort in privaten Wohnungen wohnen dürfen. Das gab es damals auch nicht. Das sind einfach also so kleine Nuancen, die ich da immer sehe, wo ich schon sagen würde, dass man davon Rassismus sprechen kann. Aber ich habe Ihre Beispiele trotzdem irgendwie nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Können Sie ja vielleicht nochmal kurz erklären.
Ich kann ruhig nochmal, ich nehme das Beispiel, weil so unterschiedlich ist es gar nicht. Wenn ein Italiener oder eine Italienerin mit dem Flugzeug nach Berlin fliegen will, um da zu wohnen, um sich da einen Job zu suchen, dann darf sie das. Muss einfach nur ihren Personalausweis zeigen, muss sie nicht mal, weil sie ja in Schengen ist. So, die darf nach Berlin kommen und sich dort einen Job suchen. Wenn eine Tunesierin ein Flugzeug in Tunis besteigen will, um nach Berlin zu fliegen, um sich dort einen Job zu nehmen, wird die Fluggesellschaft das Boarding verweigern, wenn sie kein Visum hat, welches ihr die Einreise nach Deutschland erlaubt. Weil wir Fluggesellschaften mit deutschen Gesetzen verbieten, dass Tunesierinnen und Tuneser, die kein Einreiserecht haben, befördert werden. Man will nicht, dass die im Flughafen in Berlin oder sonst wo aufschlagen, ohne ein Einreiserecht haben, weil dann könnten sie einen Asylantrag stellen. Das ist ja auch der Grund, warum Syrerinnen und Syrer überhaupt sozusagen über die Balkanroute oder über das Mittelmeer, zentrale östliche Mittelmeer, nach Deutschland kommen und nicht einfach ins Flugzeug steigen, was viel billiger ist, als den Schlepper zu bezahlen, weil wir durch unsere Gesetze sicherstellen, dass das nicht passiert. Und Europäern geben wir nicht nur das Recht, frei einzureisen, das haben auch ein paar andere, sondern denen geben wir auch das Recht, sich hier einfach einen Job zu suchen und dann hier zu arbeiten, ohne eine staatliche Erlaubnis zu haben. Das ist schon, finde ich, eine relativ krasse, unterschiedliche Behandlung. Die ist natürlich, und das ist dann auch das, was natürlich die Politik gerne macht, die ist natürlich jetzt bei den Tunesiern, die überhaupt nie die Erlaubnis kriegen, ein Flugzeug zu besteigen, unsichtbar. Weil da kriegen sie und die Kolleginnen und Kollegen von der Law-Klinik ja überhaupt nicht mit, dass da in Tunesien jemand sitzt, der vielleicht gerne in Berlin arbeiten würde, aber nicht erlaubt wird, ein Flugzeug zu besteigen, weil das nun mal so weit weg ist von Deutschland. Während beim Asylbewerber oder beim abgelehnten Asylbewerber kriegen sie es mit, dass der in Deutschland ist. Der ist sozusagen hier in der Mitte. Aber für die betroffenen Personen ist also der Mechanismus auf einer mittleren Abstraktionsebene, ist, würde ich sagen, derselbe. Manche Leute dürfen nach Deutschland kommen und hier arbeiten, ganz legal, und andere dürfen es nicht. Und das unterscheidet sich durchaus maßgeblich davon, welche soziokulturellen Herkunft man ist.
Und damit ist es Rassismus. Aber gut, Herr Liebscher, Sie sind ganz unruhig geworden zwischendurch. Legen Sie los.
Ja, ich bin jetzt mal ein bisschen provokant. Man sehe es mir nach. Ich bin gerne provokant, einfach um die Dinge voranzubringen. Diese Debatte, ist es rassistisch oder nicht, das hilft uns doch hier nicht weiter. Das ist eine solche akademische, abgehobene Frage. Man kann auch einfach sagen, Mensch, guck mal, wir sind schlauer geworden. 2015 haben wir die Dinge nicht richtig angegangen und 2022 gehen wir sie richtig an. Das führt dazu, dass für die hierher Geflüchteten in 2022 die Dinge einfacher und besser laufen als in 2015. Ja, also man muss uns auch zugestehen, dass wir vielleicht manche Dinge lernen und dass deswegen Dinge einfacher sind. Zweitens, natürlich haben wir ein wesentliches Interesse, den Ukrainern zu zeigen, dass sie hier willkommener sind, weil die Ukraine hat 2004 die Orangene Revolution gemacht, 2014 hat sie sich für die EU entschieden und sich zusammenschießen lassen. Das heißt, das ist auch eine sicherheitspolitische Frage, dass wir Ukrainerinnen hier in das Land einfacher reinkommen lassen und die Integration einfacher laufen lassen, weil wir der Ukraine sicherheitspolitisch kommunizieren wollen. Ihr gehört zu Europa in einer Situation, wo wir nach Ansicht mancher in einer existenziellen Auseinandersetzung sind mit einem Staat, der mit dem Einsatz von Atomwaffen droht. Und dass wir dann natürlich da anders mit umgehen, wo Deutschland nachvollziehbar mit dem Einsatz von Atomwaffen bedroht wird, als mit einem Bürgerkrieg in Afghanistan oder Syrien, halte ich für völlig richtig. Und es gilt der alte Grundsatz unter uns Juristen, JS, Ungleiches muss nicht gleich behandelt werden. Und da sind die Sachverhalte ungleich. Und das Nächste ist, daraus dann immer die Rassismuskeule zu machen. Ich halte das für ganz, ganz schwierig, weil es bringt uns nicht weiter. Ich erläutere mal, wie ich die Leute dazu bekommen habe, 2015 unserem Verein beizutreten und da mitzumachen. Und damals, 2015, 2016, lief das hier so groß, dass wir teilweise auch, dass wir gefragt wurden, ob wir nicht bundesweit an den Kopf von solchen Vereinen gehen würden. Ja. Und da kamen viele Leute, haben mich angesprochen, Mensch, mit den Flüchtlingen, Marc, was soll das denn, Herr Liebscher, das ist da gar nicht gut, dass Sie sich da engagieren. Und da kommen ja immer mehr, das ist doch ein Riesenproblem und überhaupt. Und ich habe dann immer zu den Leuten gesagt, naja, und wenn Sie der Ansicht sind, das ist ein Riesenproblem, dann müssen Sie sich engagieren, dann müssen Sie was machen. Wir machen das ja nicht hier, wir engagieren uns ja nicht für die hierher Geflüchteten, weil wir der Ansicht sind, das ist kein Problem. Wer bin der Ansicht, das ist kein Problem, dann würden wir uns nicht engagieren. Ja? Natürlich wissen wir, es ist eine Herausforderung und es ist ein Problem. Und deswegen engagieren wir uns. Und deswegen, lieber Herr Nachbar, wenn Sie die Sorge haben, Ihre Tochter kann jetzt nachts nicht mehr rumlaufen, dann erst recht sollten Sie Sprachunterricht geben dem syrischen Geflüchteten hierher, damit er sich hier integrieren kann und nicht frustriert ist und nicht auf scheiß Ideen kommt. Und damit habe ich hier 70-80% der doch recht sturen Brandenburger ins Tun bekommen. Aber wenn ich mich dann hinstelle und einfach nur sage, ja, du bist rassistisch, dann schiebe ich diese Leute, die schiebe ich in die Ecke. Und dann kann ich mit denen nicht mehr anfangen. Dann kriege ich die nicht mehr auf meine Seite, dass die anfangen nachzudenken, sich damit mal auseinanderzusetzen, mal mit den Leuten zu reden. Ich muss doch, wenn ich hier tätig bin politisch, und das ist JS zum Beispiel, ja, bei Herrn Kuberg und bei Herrn Thüm, den beiden gestehe ich zu, dass sie ein bisschen abgehoben sein dürfen in ihrer akademischen Situation. Ich habe gesagt, ich provoziere. Ich habe gesagt, ich provoziere. Sie sehen es mir nach. Ja. Den gestehe ich das zu. Aber JS und andere junge Menschen, die draußen unterwegs sind, wenn ihr draußen unterwegs seid und nur mit der Rassismuskeule kommt, dann werdet ihr nie einen Sprachzugang zu den Leuten öffnen, die ihr eigentlich interessieren wollt für das, was ihr macht. Die ihr eigentlich wollt, Mensch, guckt euch das mal an, kommt mal mit zu der Unterkunft. Ihr könnt ja mal sehen, wie wir so einen Sprachunterricht machen. Vielleicht ist das ja was für sie. Und man muss akzeptieren, man muss einfach akzeptieren, dass der Mensch so ist, wie er ist. Eine Frau mit Kind, hellhäutig und dann noch katholisch, die steht jedem...
Ukrainer sind nicht katholisch.
Ja, die ich kenne eine Menge ukrainische Katholiken. Ich habe in der Ukraine-Revolution beraten. Seien Sie vorsichtig. Seien Sie ganz vorsichtig. Ich habe die Wilhofener Rada beraten, schon 2005. Ne? Die steht natürlich einem näher als ein junger Mann aus Syrien. Das ist eine ganz natürliche Reaktion. Und das kann man den Leuten, wenn man dann gleich sagt, das ist rassistisch. Ich will gar nicht die Frage stellen, ist es rassistisch oder nicht. Aber wenn ich damit komme, es ist rassistisch, dann habe ich diese Menschen in der Kommunikation, in der politischen Auseinandersetzung verloren. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das nächste ist AfD. Die AfD ist 2015 hochgegangen, 2016 Anschläge in Paris und dann Silvester Köln. Aber die war genauso hoch, 2014, 15 EU-Skepsis, Griechenland, Zyprias, schon vorher. Das heißt, die AfD zu reduzieren auf, sie ist nur da, weil die Flüchtlinge da sind, ist völliger Quatsch, stimmt nicht. Die ist groß geworden mit Europapolitik und fußt natürlich auf diesem rassistisch fremdenfeindlichen Grundhabitus, den 10, 12, 13, 15% der Leute haben. Ja, aber damit, das ist halt einfach so, damit muss man auch lernen, wie Leben lernen, wenn ein Pickel am Popo ist. Unangenehm, aber ist halt da. Ja.
Also bei der das AfD...
Ich wollte provozieren, ich gebe es ehrlich zu.
Herr Kuber, warten Sie ganz kurz. Ich würde ganz kurz erstmal nochmal die FlüsterInnen dazu nehmen. Sie können gleich. Ich will nur ganz kurz, Herr Liebscher, Ihnen zumindest entgegenhalten, dass das AfD-Argument nicht stimmt. Also die Höchstwerte der AfD vor der Flüchtlingskrise waren bei 8%. Sie stand danach zwischenzeitlich bundesweit bei Umfragewerten 14 bis sogar 15%. Also es ist schon nochmal
ein Unterschied. Ja, aber da haben wir dann unterschiedliche Daten.
Nee, habe ich nicht. Statista auf Grundlage der Mnet ist hier sogar als Grundlage genannt, aber ist jetzt, wir wollen uns über Staaten nicht streiten. Ich will nur das Argument von JS nochmal stützen, dass der Rassismus, der dadurch getragen worden ist, auch breitenförmig geworden ist.
Also
man denke an diese schöne Aussage damals, oder nicht schöne Aussage von Gauland, wer möchte Boateng als Nachbar haben? Die stand beispielhaft dafür.
Mir ging es um was ganz anderes. Ich muss jetzt hier ganz was klarstellen.
Bitte. Und dann noch RB, bitte.
Please. Ich habe nie gesagt, dass die AfD, also dass die geflüchteten Menschen daran schuld wären. Und natürlich, die AfD war auch schon vorher stark. Bernd Lucke hat die Partei damals gegründet, da ging es um Europolitik, logisch. Aber die Politik der Partei hat sich ja massiv dadurch geändert, dass diese Verschiebung von ja, rechts der Mitte an den äußerst rechten Rand ist ja durch diese Geflüchteten-Problematik ist auch ein beschlossenes Wort, Bewegung, geschehen. Und dadurch ist diese Partei immer extremer geworden, immer rassistischer, immer rechtsextremer. Insofern, das stimmt schon. Und wenn ich jetzt schon einmal rede, kann ich jetzt auch alle meine Punkte kurz abhaken einmal. Also erstmal, ich finde das Wort Rassismuskeule
So ein Vorwurf, den höre ich nicht gerne, ehrlich gesagt. Ich laufe nicht draußen rum und bezeichne jeden und jede, die nicht bereit ist, 10 Flüchtlinge zu Hause aufzunehmen, als Rassistin. Ich engagiere mich politisch. Ich bin mit den Jusos gefühlt jedes Wochenende irgendwo unterwegs. Ich rede mit diesen Leuten und ich versuche auch immer mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Aber manchmal muss man den Leuten auch einfach klipp und klar sagen, das, was du gerade machst, ist rassistisch. Weil die sind sich dessen vielleicht gar nicht bewusst oder sie sind einfach in anderen Zeiten aufgewachsen. Und manchmal ist es einfach notwendig zu sagen, hey, das geht so nicht, wie du hier mit den Leuten umgehst, das geht so nicht. Und ich verspreche auch ganz, ganz klar, ich fühle mich nicht Frauen, die aus der Ukraine flüchten, näher als Männer, die aus Syrien flüchten. Es sind alles Menschen, die es verdient haben, dass wir ihnen Schutz gewähren. Und da Unterscheidungen zu machen, ist einfach falsch. Und so können wir nicht in einer solidarischen Gesellschaft miteinander leben. Und das sage ich auch als Juso klipp und klar. Das geht nicht. Und von daher, Rassismuskeule wird nicht geschwungen. Es wird einfach klipp und klar gesagt, hey, das ist rassistisch, so verhalten wir uns nicht in einer offenen demokratischen Gesellschaft. Das ist für mich was anderes. Und das finde ich auch vollkommen legitim. Und klar löst das vielleicht erstmal keine Probleme, aber es geht ja auch erstmal darum, diese Probleme überhaupt anzusprechen und sich dieser Probleme klar zu werden. Und wenn Sie sagen, dass wir aus der Vergangenheit gelernt haben, dann auf jeden Fall. Der Umgang, der heute mit den geflüchteten Menschen aus der Ukraine stattfindet, ist wesentlich besser, als er damals 2015 war. Ändert ja aber nichts daran, dass der Umgang mit Menschen, die jetzt noch aus Ländern, die nicht in Europa liegen, flüchten, immer noch beschissen ist. Wir haben immer noch mit Frontex ein absolut beschissenes System an den europäischen Außengrenzen, wo SchlepperInnen dafür bezahlt werden. Und diese ganze Migrationspolitik der EU ist doch immer noch rassistisch. Und da hat man nicht draus gelernt. Insofern, das Argument, das wäre jetzt nur so anders, weil man so viel aus 2015 gelernt hätte, würde ich so ein bisschen abschwächen. Das stimmt mit Sicherheit, hat mit Sicherheit einen wahren Kern, aber es spielen auch noch ein paar andere Faktoren vielleicht eine Rolle.
So, ich würde jetzt gerne RB noch kurz, er war die ganze Zeit schon fleißig, dann kann Herr Kühlberg, der schon fast vom Stuhl fällt. Und dann
darf ich auch was sagen?
Ja, LZ, gerne.
Erst LZ, weil...
Von mir aus gerne LZ, RB, dann Herr Kubiat und dann Hans. Und ich hoffe, dann kommen wir aus der Rassismusdiskussion noch raus.
Also ich habe ein bisschen mitgeschrieben, weil ich ja jetzt schon relativ lange warte und ich habe jetzt 3 Punkte. Erstmal zu der Sache mit dem Dorf, was JS angesprochen hatte und wo drauf auch eingegangen wurde. Ich habe oft das Gefühl, dass es auf dem Dorf nochmal anders wahrgenommen wird als in der Stadt. Das habe ich auch am Wochenende nochmal erfahren dürfen. Und das hat meiner Meinung nach Hans vorhin, da waren Sie noch nicht dabei, aber in unserer Vorstellungsrunde ganz gut angesprochen und nochmal erläutert. Ich finde, da spielt auch der Begriff Toleranz und aktuelle Gesellschaftsentwicklung eine Rolle. Zweitens, Herr Kubiak?
Ja.
Richtig? Okay, Sie haben angesprochen, dass die zweite oder dritte Generation meistens dann doch besser aufgestellt ist als ihre Eltern, die praktisch hierher gekommen sind und weil die ja auch hierher gekommen sind und auch hier nicht geboren sind. Ich habe jetzt ein Praktikum über einen Monat gemacht und da ging es vor allem auch um die Sprache von den Kindern und auch wie sie generell klarkommen. Und ich hatte oft das Gefühl, dass da noch mehr Förderungsbedarf sein muss und ich hatte oft Angst, dass die Kinder, ich war im Kindergarten, wenn sie weiter auf die Schulen gehen, dass sie da so ein bisschen untergehen und dass dann auch Frustration zum Beispiel entsteht, wie Sie angesprochen haben, Herr Liebscher. Und drittens, da gehe ich auch nochmal auf das Gesagte von den Assets ein. Manchmal finde ich, wenn man das direkt anspricht, was den Menschen gar nicht so bewusst ist, ändert das deren Wahrnehmung. Also so habe ich das oft das Gefühl, weil aufgrund ihrer Historie, ihrer Generation, nehmen die Sachen als selbstverständlich auf, was wir schon wieder anders sehen. Und da finde ich es auch wichtig, dass man das direkt anspricht und dann vielleicht auch den Begriff Rassismus nennt, auch wenn es erstmal hart auf die Menschen wirkt. Aber ich habe oft gemerkt in den letzten Jahren, wenn man es direkt benennt, dann braucht es eine Weile, aber dann realisieren die Menschen das und versuchen ihre Wahrnehmung vielleicht zu ändern. und sperren nicht immer gleich, wenn man das ganz gut und transparent kommuniziert.
Dann scheint es meine Zeit zu sein. Also erstmal, Herr Liebscher, ich muss Ihnen gratulieren. Sie haben definitiv Ihre eigenen Ansprüche erfüllt. Sie haben sehr provoziert und sehr polarisiert auf jeden Fall. Wahrscheinlich stärker als selbst unser Gast letzte Woche von der FDP. Aber also ich fange auch mal an. Der erste Punkt, mit dass wir daraus gelehrt haben, hat JS schon gut genug gesagt, haben wir nicht. Es ist irgendwas Systematisches dahinter, sei es Ethnie, Religion oder Rasse, scheißegal, da gibt es Unterschiede. Diese Leute werden immer noch heutzutage genauso schlecht behandelt bei der Migration. Man kann es eigentlich schon als Fakt sagen. Zweitens, die AfD, ich würde 20% der Wählerstimmen nicht ansatzweise als Pickel bezeichnen. Das können sie vielleicht machen, wenn es 2% sind. Was weiß ich, die NPD, die ist ein Pickel. Aber die AfD ist eher der verfaulende Arm der Demokratie. Das ist, also 20%, das sind ein Fünftel der Leute. Das finde ich, ist definitiv kein Pickel. Und auch allein das mit der Rassismuskeule finde ich auch einen sehr, sehr schwierigen Vergleich. Weil, ja, durchaus, für manche benutzen Rassismus wirklich als Floskel. Aber wir müssen definitiv anerkennen, Rassismus ist eines der größten Probleme, die wir überhaupt in der Gesellschaft haben, vom generellen Grundsatz her. Und das ist nicht so, dass nur weil wir hier unterwegs sind, wie auch wie JS wieder perfekt gesagt hat, wir gehen nicht rum und beleidigen jeden, oder nicht beleidigen und bezeichnen jeden als Rassisten, nur weil er nicht, keine Ahnung, eine migrierte Person geheiratet hat. Nein, es geht einfach nur darum, dass wir in Deutschland ein sehr großes Problem damit haben. Wir müssen es ansprechen. Und ich finde, es ist fragwürdig, bei so einem Problem einfach nur zu warten, abzuwarten, Tee trinken. Das wird sich schon bessern. Wir müssen dagegen handeln und progressiv sein. Und das geht nicht, wenn man sagt, ist ja nur eine Keule, die geschwungen wird und steckt nichts dahinter. Also, ja, vielen Dank.
Vielen Dank, gut. Okay, cool, ja, Sie dürfen.
Ja, ich hätte jetzt auch 3 Punkte zu machen. Also der erste Punkt, ich glaube, Herr Liebscher, Sie haben ja recht. Und zwar nämlich dahin, dass wir nicht glauben dürfen, dass vor allen Dingen Fragen von Migration ohne Konflikt und Streit stattfinden werden. Sondern ganz im Gegenteil. Also eine Gesellschaft, die plural ist und die vielfältig ist, wird auch immer eine konfliktreiche Gesellschaft sein. Und wir sollten keine Angst davor haben, Konflikte zu haben. Konflikte mit Leuten, die nicht helfen wollen, Konflikte mit Leuten, die helfen wollen. Also es gibt ja sozusagen immer Vorwürfe gegen alle Richtungen. Es gibt ja dieses wunderbare Buch von Aladin El-Mefalani, Bildungssoziologe, der das Integrationsparadox nennt. Umso integrierter die Menschen in die Gesellschaft sind, umso mehr Konflikte wird es geben, weil die sozusagen die dazukommen, irgendwann so vom Katzentisch sich an den Tisch setzen werden und sagen, wir möchten auch was vom Kuchen abhaben. Und das wird immer zu Konflikten führen. Und deswegen sozusagen sich von Konflikten zu scheuen, ist Quatsch. Und deswegen ist es natürlich richtig, auch in der jeweiligen Situation, in der man sich befindet, auf eine bestimmte Art und Weise zu sprechen. Ich lebe ja auch selber in einem brandenburgischen Dorf, also ich führe nicht nur die abgehobene Diskussion am BIM in Berlin-Mitte, sondern auch mit dem Fußballverein und natürlich spreche ich auch anders. Interessanterweise zum Beispiel der Fußballverein in dem Ort, in dem ich lebe, ist einfach klar, dass man macht, ja, man macht einfach so. Man organisiert Sachen, man organisiert Turniere, man macht Turniere mit den Städtepartnerschaften und so. Das Zweite, was ich gerne sagen wollte, ist die unterschiedliche Herangehensweise auf die Welt zu blicken zwischen Juristinnen und SozialwissenschaftlerInnen, die nämlich nochmal sehr deutlich war. Ich komme in der Soziologie aus einer Perspektive, die aus einer sozialkonstruktivistischen Perspektive auf die Welt guckt. Das heißt, ich gehe davon aus, und da bin ich nicht alleine, in der Soziologie nicht alleine, ich gehe davon aus, dass so ziemlich alles, was wir Gesellschaft nennen, sozial konstruiert ist und über Erzählungen, über Narrative und aber eben auch über Normen und Werte und dann eben, die dann auch in Gesetze fließen, unsere Gesellschaft konstituiert und auch konstruiert. Das heißt, ich würde niemals auf die Welt gucken und sagen, es gibt Grenzen beispielsweise und es gibt deutsches Recht, und es gibt europäisches Recht, und es gibt UN-Recht, Und das ist dann in Stein gemeißelt, sondern ich würde immer davon ausgehen, dass dieses Recht, was gilt, auch sozial konstruiert ist. Und deshalb natürlich auch Rechtsprechung, rassistische Rechtsprechung sein kann, weil sie letztendlich aus einer bestimmten Sicht auf die Welt heraus funktioniert. Und deshalb würde ich bei einigen Fragen, die Herr Thüm vor ungefähr der Hälfte des Podcasts mal gestellt hatte, bei einigen Fragen würde ich mit Ja antworten. Und zwar ist es, glaube ich, wichtig, sich klarzumachen, aus welcher Perspektive man auf Migration guckt. Und wenn man auf Migration guckt und den Blick auf Migration so hat, dass man die Grenzen, über die hinweg migriert wird, als Gott gegeben gesehen werden, dann gibt es natürlich Logiken. So. Aber Grenzen sind nicht Gott gegeben. Ja? Also es sind Grenzen, wir befinden uns in so einer, also es gibt eine sehr kritische Forschung bei uns am BIM, Grenzregime, die sich mit Grenzregime auseinandersetzen. Grenzen konstruieren die Art und Weise, wie wir auf die Welt gucken. Und gerade in Europa sind Grenzen sehr stark mit einer nationalistischen Art und Weise auf Gesellschaft zu gucken. Ja, also seit dem Zweiten Weltkrieg, also vor allen Dingen seit dem Ersten Weltkrieg, sind die Grenzen in Europa sehr stark nach nationalistischen, völkischen Ideen gebildet worden. Ich bin ja jetzt gerade hier in diesem ganz anderen Land, in dem es auch Grenzen gibt, in den USA, in dem aber sozusagen ne, dieser große Körper USA sehr viel Freiheit zwischen den Grenzen zulässt. Und gleichzeitig bin ich aber auch in einem Land, in dem es sehr viel Rassismus gibt. Und ich glaube, und guck deswegen nochmal auf dieses Rassismus-Thema sehr stark. Und ich glaube, was, das ist jetzt mein letzter Satz und dann bin ich auch fertig. Ich glaube, was mir mal sehr geholfen hat, ist zu verstehen, warum so eine Idee von Rassismuskeule oder so nicht weiterhilft, um über Rassismus nachzudenken, ist, es gibt so eine, aus so einer Awareness-Perspektive gibt es diese Idee des Oppression Trees, also des Baumes der Unterdrückung. Und dieses Bild ist eigentlich sehr schön und zeigt, glaube ich, auch, wo wir immer hingucken müssen, wenn wir über rassistische Gesetzgebung, rassistische Diskurse und so gucken. Dieser Baum, ja, wir alle haben jetzt einen Baum vor uns, der hat Blätter. Und diese Blätter symbolisieren rassistische Aussprüche, sexistische Aussprüche, ableistische Aussprüche. Ja, das ist das, was wir sehen, die Blätter. Dann hat der Baum, der hat so einen Stamm. Der Stamm, das sind so die Art und Weise, wie unsere Werte, wie wir auf die Welt gucken. Neoliberalismus beispielsweise, ja, also wenn wir mit einem neoliberalen Blick auf die Welt gucken, dann sagen wir zu jemandem, der uns nach Geld fragt, sagen wir, geh doch mal arbeiten. So, ja, also das ist uns so, wie wir unsere Welt vorstellen. Und da haben Leute sehr unterschiedliche Vorstellungen, aber so eine Vorstellung von, du musst arbeiten gehen, um dein Geld zu verdienen, ist eine Vorstellung, die, glaube ich, in unserer Gesellschaft einen großen Konsens hat. So, und so ein Baum, jetzt zumindest in Deutschland, kommt irgendwann Herbst und dann fallen diese Blätter ab. Das heißt, dann sind irgendwann die rassistischen Äußerungen, also ne, diese Sprüche, die man macht, das, was wir kennen, die sind dann weg. Ja? Und wir können den Baum auch absägen, dann ist auch der Stamm weg, also da sind auch diese Werte weg. Aber der Baum hat immer noch Wurzeln. Ja? Und die Wurzeln sind sowas wie Kolonialismus, sind sowas wie Kapitalismus und sind sowas wie Sexismus. Ja? Und eigentlich muss es darum gehen, an diese Wurzeln zu gehen. Und ich glaube, und warum ich das sage, ist, das müssen wir uns klar machen, dass wir aufhören können, rassistisch zu sprechen, aber dass es aber auch trotzdem die Möglichkeit immer noch gibt, dass der Stamm dann steht. Und wenn der Stamm weg ist, dann gibt es immer noch diese Wurzeln. Und deswegen würde ich auf Ihre Fragen, Herr Thüm, antworten, ja, also auf viele Fragen ja, weil wenn ich die Wurzeln nicht in Frage stelle, also dass ich das, wie Herr Liebscher sagte, so als Gott gegeben wahrnehme, dass es ganz natürlich ist, dass man eine ukrainische Frau anders betrachtet als einen syrischen Mann. Das hat ganz viel mit unseren Wurzeln zu tun, mit unserer Art und Weise, wie wir die Welt gestalten, wie wir als Europäer in die Welt gegangen sind. Und das ist jetzt wieder eine abgehobene Diskussion, ganz sicher. Aber ich glaube, das müssen wir uns sehr weit oben. Aber ich glaube, wir müssen uns das klar machen, wenn wir sprechen, dass Dinge nicht Gott gegeben sind, sondern dass Dinge veränderbar sind. Und deshalb finde ich es notwendig, Dinge so zu benennen, wie ich sie benennen möchte oder wie andere sie benennen möchte, um dann in den Konflikt zu gehen. Und das können wir, glaube ich, in dem Podcast hier sehr gut tun. Und wenn ich dann wieder zum Sportverein in meinem Ort gehe oder zur Skatrunde in dem Ort, in dem ich lebe, gehe, dann werde ich nicht über den Oppression Tree sprechen, sondern über andere Sachen. Aber das ist hier ein Politik-Podcast. Ne?
Ja, richtig.
Ich glaube, ich
Mit
habe heute
langen.
eine praktische Politik oder theoretische Politik hier. Wozu dient der Podcast? Beides machen wir, beides.
Korrekt
Ja.
erfasst, korrekt erfasst. So, und darum geht es uns. Genau. Hans, du hast lange genug gewartet. Leg los. Entmuten, ja, das altbekannte Spiel. Und du bist immer noch nicht unmuted übrigens. Jetzt.
Ja, der war wieder zurückgesprungen. Also das ist nicht ein tiefgehendes Schiff, was hier gerade fährt, sondern das ist eine Flotte von tiefstgehenden Schiffen. Ich komme ja auch aus einer sozialwissenschaftlichen Richtung, Soziologie, Sozialpsychologie, ein etwas anderer Background als der von Herrn Kubiak. Aber ich glaube, es ist wirklich hilfreich, bei diesen Themen, die wir hier behandeln, wirklich sozialwissenschaftliche Basics mindestens mit zu bedenken. Ich fange an bei diesen Worten Rassismuskeule. Also es ist ein furchtbares zusammengesetztes Hauptwort. Früher war es noch furchtbarer, dann nannte man so etwas Totschlagargument. Es gibt die Rassismuskeule, es gibt die Nazikeule, es gibt die Faschismuskeule. Das Gemeinsame an diesen furchtbaren zusammengesetzten Begriffen ist, sie beschreiben etwas, wenn ein Sachverhalt, der im Grunde als solcher durchaus gegeben ist, wenn der als ein Passepartout verwendet wird, wenn der über alles, was in größerer oder näherer Entfernung mit diesem kritikwürdigen Phänomen zu tun hat, auftaucht. Das geht aber nicht. Damit rennt man wirklich immer nur mit dem Kopf an die Wand. Ob eine Äußerung, ich sage es jetzt mal ein bisschen mechanistisch, eine Äußerung der sozialen Ablehnung 10% Rassismus beinhaltet oder 90% oder 100%, das finde ich, kann man nicht über einen Kamm scheren, wenn man eine analytisch präzise und auch eine weiterführende Diskussion haben will. Deswegen plädiere ich sehr dafür, gerade weil es Rassismus gibt und weil es Rassismus auch in verborgenen Formen gibt, sich reflexiv damit auseinanderzusetzen, auch mit dem eigenen, persönlich und der eigenen Community. Wenn ich sage, wenn ich diese Menschen kritisiere, ablehne, Angst vor ihnen habe, weil sie anders sind, woher kommt das? Was ängstigt mich da? Was erzeugt meine Furcht? Warum lehne ich das ab? Eine Beschäftigung mit den eigenen Gründen, die zur Ablehnung führen, halte ich persönlich auch nach vielen Jahren Erfahrung in solchen und vergleichbaren Debatten für einen produktiven Weg, sich nicht gegenseitig sozusagen mit den massivsten schweren Geschützen dazu befeuern. So, und im Hinblick auf geflüchtete Menschen, Migrationspolitik, Asylpolitik, auch da gehen die Dinge ja wirklich sehr durcheinander und wir diskutieren das in einer, jetzt sage ich mal, bauchnabelfokussierten Art und Weise, die ist verständlich und sie ist trotzdem, finde ich sie, bedrohlich. Wenn wir uns Syrien angucken, seit Beginn des Syrienkrieges, also des Bürgerkrieges, den Sadat gegen das eigene Volk führt, haben ungefähr 5,6 Millionen Menschen Syrien verlassen. Die meisten von denen übrigens leben als Flüchtlinge in den direkten Anrainerstaaten. Ich war mal in Jordanien, in Sattari. Das ist ein Flüchtlingslager, 80.000 Menschen auf einen Haufen. Das sind überhaupt keine vergleichbaren Bedingungen, über die wir hier reden. Die Zahl der Binnenflüchtlinge in Syrien ist noch höher als diese 5,6 Millionen. Das sind über 6 Millionen. Das heißt, man muss bei der Betrachtung von Flüchtlingen immer mit im Auge und im Hintergrund haben, wovor flüchten die, wohin wollen die, was wollen die eigentlich unbedingt nicht. Und das können wir auf die Ukraine auch übertragen. Die größte Zahl der Kriegsflüchtlinge in der Ukraine sind immer noch Binnenflüchtlinge. Die versuchen immer noch in ihrem Land Plätze zu finden, wo sie vor russischen Bomben und Raketen halbwegs sicher sind. Das bedeutet, Flüchtlinge haben zuallererst das Interesse, aus einer drohenden Gefahr wegzukommen. Sie wollen aber möglichst wenig weit weg von dem, was ihr Leben, ihre Sicherheit gefährdet. Da wollen sie wollen möglichst in der Nähe bleiben. Die allermeisten Flüchtlinge, mit Ausnahmen, ja, gibt es, aber die allermeisten Flüchtlinge möchten gerne, wenn es geht, bald wieder zurück in ihre Heimat. Und ich sehe in unserer Art und Weise, wie wir mit Flüchtlingen, auch mit Asylsuchenden umgehen, sehe ich zu wenig Basis, die das akzeptiert. Und das wünsche ich mir von einer Neuorientierung der Flüchtlingspolitik, dass wir sie nicht als, sage ich mal, als hässlichen Zustrom angucken, von dem wir möglichst viel vermeiden müssen, sondern dass wir sagen, es sind Menschen, die haben ihre Gründe, ihre guten Gründe, warum sie jetzt flüchten. Sie wollen aber, die wenigsten von denen wollen endgültig da weg, sondern sie möchten eigentlich in Sicherheit und Freiheit dann wieder dort leben können. Und eine Flüchtlings- und Asylpolitik, die das stärker berücksichtigt, wenn wir das auch im deutschen Diskurs, ich bin auch gleich fertig, wenn wir es schaffen, das stärker in den deutschen Diskurs mit reinzubringen, wenn wir auch mit denjenigen, die hier aus rassistischen oder anderen Gründen dicht machen wollen, Flüchtlinge ablehnen wollen, wenn wir versuchen oder es schaffen, diesen, ich sage es jetzt mal, Skeptikern oder Abwehrern deutlicher zu machen, dass die allerwenigsten der Flüchtenden und Asylsuchenden, dass die allerwenigsten überhaupt hierher kommen, weil sie ewig hier sein wollen, sondern dass das für sie tatsächlich ein Fluchtpunkt ist und dass es eine solidarische Pflicht ist, ihnen zu helfen und ihnen dann auch dabei zu helfen, wieder zurückzugehen. Ich glaube, und das gelingt vielleicht in so einem, dann im Sportverein, im Dorf, eher als in der großen politischen Debatte, wenn man sich dann mit irgendwelchen Keulen da draufhaut. Also das war jetzt ein bisschen pathetisch und vielleicht auch etwas sehr große Bögen schlagend, aber ich finde, man muss diese Dimension einfach mit einbeziehen in den Diskurs, sonst sind wir in 10 Jahren immer noch eine Gesellschaft, die ihre Schwierigkeiten damit hat, zu integrieren, Fremde aufzunehmen, gemeinsam neue Kulturen zu schaffen und so weiter und so weiter. Da sind wir sehr weit hinter anderen Nationen zurück.
Ja, wie immer schöne Worte von dir, Hans. Ich würde vielleicht vorschlagen, aufgrund der fortschreitenden Zeit, dass wir die letzten Positionen noch hören und dann so langsam in so eine Schlussperspektive noch gehen. Ich würde mal vielleicht vorschlagen, wenn es okay ist, EN, du warst ja sowieso die Nächste, ich würde LZ dann vorziehen und dann kann Herr Thüm nochmal seine ergänzenden Worte finden und dann versuchen wir noch so einen kleinen Mini-Mini-Ausblick zum Schluss zu setzen.
Wenn du kannst. Ich bin jetzt dran. Okay. Gut, ja, jetzt habe ich auch schon eine Weile gewartet, aber das ist ja gar nicht schlimm, dafür bin ich ja auch da. Ist vielleicht ein bisschen überraschend, dass ich mich jetzt gar nicht so wirklich eingeklinkt habe in all die Diskussionen, wenn man jetzt schon länger dazu zuhört hier, weil ich fast in jeder Folge und bei jedem Gast versuche, das Thema ein bisschen anzusprechen, zumindest wenn wir Politiker da haben, was gegen den Rassismus getan wird, was getan wird, um in den ostdeutschen Bundesstaaten näher zu den Menschen zu kommen. Und ich wollte zum Ersten jetzt hier niemanden langweilen mit meiner Position, die altbekannt ist, sondern erstmal zuhören, zumal das doch sehr emotional ist für mich und ich das lieber auf einer sachlichen Ebene kommentieren möchte. Zum allerersten wollte ich noch was ergänzen zu etwas, was RB vor einer halben Stunde oder so gesagt hat. Und zwar mit den 12%, die AfD wählen, plus minus, was auch immer. Ich weiß gerade nicht mehr, was er gesagt hat, welche Zahl er genannt hat. Ich finde, das ist immer schwierig, Daten zu nennen. Und die Diskussion kam ja auch schon eben auf. Sie haben andere Daten als ich. Die Dunkelziffer. Die wunderschöne Dunkelziffer ist eigentlich auch ein doofes Wort, aber die Dunkelziffer, davon dürfen wir ausgehen, dass die viel höher ist. Ich komme nämlich, und jetzt Überraschung, auch aus einem kleinen brandenburgischen Dorf mit 20% AfD-NPD-Wählern und sehr vielen sehr, sehr extremistischen Menschen, die offen mit ihrer Meinung umgehen. Und ich habe für 9 Jahre da gewohnt und ich war ein Kind und es hat mich maßlos überfordert. Und es ist so ein schwerer Begriff. Ja, wir haben jetzt irgendwie so ewig die Grundsatzdiskussion geführt. Und nein, ich habe bis heute nicht das gefunden, was ich solchen Menschen entgegensetzen kann, einfach aus dieser maßlosen Überforderung, weil es einfach überhaupt gar nicht meinem persönlichen Anspruch von Denken herankommt. Ich frage mich jedes Mal, wenn ich mit solchen Menschen rede, die so eine hässliche Einstellung zu anderen Menschen haben, denn das ist es, was MigrantInnen sind. Es sind Menschen für mich. Es sind Menschen mit wunderschönen Familien und mit einer total tollen Lebensgeschichte. Und Entscheidungen anderer Menschen haben all das zunichte gemacht. Und diese Entscheidungen konnten von Menschen beeinflusst werden, von sehr wenigen Menschen beeinflusst werden, aber nicht von den Menschen, denen es geschadet hat. Und wir können zu keinem Zeitpunkt behaupten, dass uns das hier jetzt gerade auch nicht passieren kann. Klar, natürlich sind wir dann hier in einer sichereren Umgebung und wir können sagen, es wird jetzt wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, morgen nicht Putin hier in Deutschland einmarschieren. Wer weiß, was in 10 Jahren ist? Wer weiß, was in 15 Jahren ist? Und wenn ich mit solchen Menschen rede und mir denke, wow, okay, heißt, sollte irgendwas passieren, denn wir wissen niemals, was passiert. Niemals. Wir wissen nicht, was es für Menschen gibt. Wir sind immer der Meinung, es wird sich schon zum Guten wenden und irgendwie glaubt einem ja auch kurz vorher keiner, siehe Klimapolitik, ach, das wird schon werden. Oder wenn wir 3 Tage vor dem russischen Angriff in einem Büro anrufen und sagen, hey, was machen wir denn, wenn jetzt die Leute kommen und wir ausgelacht werden, nur weil wir Perspektive haben. Und ich habe Perspektive und ich kann sagen, hey, es kann uns genauso passieren. Wollt ihr dann angespuckt werden und angeschimpft werden? Wollt ihr auf der Straße schlafen oder in Flüchtlingslagern, wo 80.000 Menschen zusammengestapelt werden? So, wo ist die Menschlichkeit? Wo ist die Menschlichkeit? Und jetzt merke ich schon, ich werde zu emotional und genau das wollte ich nicht und deswegen habe ich mich ein bisschen rausgehalten. Aber wenn wir eine Grundsatzdiskussion führen, dann müssen wir immer über die menschlichen Abgründe reden und das macht mich ziemlich traurig, aber das müssen wir. Und da kann ich das einfach nicht verstehen. Und klar steckt es verwurzelt tief in den Menschen drin. Meine Oma ist Jahrgang 37, meine Oma ist im Krieg aufgewachsen. Meine Oma hat sehr, sehr viele tote Menschen gesehen, die gestorben sind, weil andere Menschen rassistisch waren und ableistisch und alles, was weiß der Geier. Aber meine Oma sagt trotzdem am Telefon zu mir, sag mal, EN, also bei den Bayern spielen auch nur noch schwarze Menschen, oder? Bei den Bayern spielen doch auch nur noch schwarze Menschen, oder? Was antwortet man einer 86-jährigen Frau, die alles gesehen hat, die es besser wissen müsste, auf so eine Aussage?
War das jetzt die Gedenkminute?
Das war die Gedenkminute, okay. Weil wir schon ein bisschen geredet haben.
Darf ich mich als FC Bayern-Fan outen?
Eieiei, dann, also, naja.
Damit outen, sind Sie outen, gleich raus in dieser Runde.
Aber ich habe nie in Bayern gelebt, das heißt, ich habe immer auf die Fresse bekommen. Ich wurde immer verhauen deswegen, insofern.
Keine Sorge, ich würde Sie nie dafür verhauen, außer Sie sind Braunschweig-Fan. Aber nein, Quatsch. ja, das war jetzt mein Beitrag dazu. Ich glaube, besser zusammenfassen kann ich es nicht und unemotionaler kann ich es auch nicht sagen. Es ist mein großer Traum, dass ich irgendwann eine Lösung dafür finde, dass man mit Menschen reden kann, dass man gerade die Menschen, die nicht wählen gehen, die diese Dunkelziffer ausmachen, dazu bewegen kann, dass auch deren Stimme gegen die AfD und gegen die NPD und gegen alle etwas bewirkt, die Hoffnung schon aufgegeben haben. Das ist mein großer Traum, aber erstmal ist es noch ein Traum.
Gut, Ian, LZ.
EN, ich musste gerade ganz viel nicken, also dir ganz viel zustimmen. Genau, mein Blatt sieht jetzt aus wie ein Klausurblatt. Ich sehe nicht mehr durch, aber ich fange jetzt mal an. Ich finde, ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass ich so selbst empfinde, dass es schwerer ist, auf einem Dorf das Menschen zu integrieren als in der Stadt. Und das hat EN auch gerade nochmal ganz gut bestätigt. Und wenn Sie auch den Fußballverein ansprechen, da wird man echt oft konfrontiert oder auch generell in der Vereinsarbeit. Ich stecke da ziemlich in meinem Dorf drin. Also ich bin da jetzt nicht in den Vereinen, aber ich kriege schon sehr viel mit durch gewisse Quellen. Und ich habe oft das Gefühl, klar, ich habe auch gesagt, dass das Wahrnehmen wichtig ist. Und ich habe vor allem auch auf dem Dorf das Gefühl, dass man die Sachen ansprechen muss, weil die Menschen es nicht realisieren. Und EN, auf deine Aussage, was deine Oma gesagt hat, ich habe auch eine Oma und die denkt auch nicht immer wie ich. Und ich finde es auch super schwierig, so über solche Themen mit ihr zu reden, vor allem, weil sie dann immer anfängt, so politisch zu sticheln. Und ich versuche mich dann oft rauszureden, weil ich auch, wie du, überfordert bin. Und jetzt nochmal auf die Rassismusproblematik zurückzukommen. Du hattest auch gesagt, uns kann das genauso passieren. Und ich habe meiner Oma letztens gesagt, was machst du, wenn uns das auch passiert? Also ich sage das den Menschen dann einfach oft, weil wir wissen ja nie, was passiert. Also ich kann ja nicht die Zukunft voraussagen, das wäre ja auch schlimm. Hätte ich gewusst, was mein letztes halbes Jahr verläuft, dann hätte ich nicht gerne die Zukunft gelebt. Also deswegen ist es auch ziemlich schwierig. Und ich finde, man sollte grundsätzlich positiv rangehen, aber es gibt halt auch negative Seiten, die man betrachten muss. Und vor allem auch diese Dunkelziffer in Anführungsstrichen oder diese verborgenen Formen, die den Menschen gar nicht so bewusst sind, sind wichtig anzusprechen. Und da sollte man sich auch in der Gesellschaft drum kümmern. Aber da hatten wir schon mal eine Folge zu und da haben wir das nochmal ausführlicher besprochen. Und ich finde einfach, beim Thema Migration ist das halt auch ein großes Thema. Und ich hoffe, in Zukunft wird sich einfach was ändern. Genau.
So, Herr Thiem, ich gebe Ihnen jetzt das Wort. Versuchen wir es möglichst kurz zu halten, damit wir dann noch wenigstens ganz kurz den Ausblick wagen können. Knapp, knapp.
Genau. Mein persönlicher Ausblick ist es da doch schon. Ich brauche auch danach nicht nochmal das Blatt. Also erstens wollte ich Herrn Kubiak beipflichten, dass natürlich zu einer Gesellschaft, erst recht zu einer pluralen Gesellschaft, aber auch zu einer nicht pluralen Gesellschaft, also migrationsbedingt Streit und Konflikt hinzugehört. Die Aufforderung ist dann natürlich nur an die Gesellschaft, die Konflikt und den Streit so auszutragen, dass es möglich im Ergebnis irgendeinen Kompromiss gibt. Das heißt nicht, dass sich alle einig sind, aber so, dass man die Spielregeln akzeptiert und auch bereit ist, Mehrheitsentscheidungen einzufinden. Bei Streit und Konflikt sind natürlich riskant. Die können auch in Desintegration, die können auch in Polarisierung, die können auch in einem Auseinanderdriften der Gesellschaft münden. Und ich glaube, das führt mich jetzt zum zweiten Punkt, dem Rassismus. Ich fand es jetzt schon ganz interessant, so als eine Mini-Fallstudie, wie diejenigen, die davor sehr, sehr freizügig mit dem Begriff des Rassismus umgegangen sind, plötzlich sehr emotional reagiert haben, als Herr Liebscher den Begriff Rassismuskeule verwendet hat, der natürlich nicht unbedingt nur nett ist, der auch natürlich eine gewisse Kritik beinhaltet hat. Das ist ja dem Begriff der Keule immanent. Aber ich glaube, das ist genauso ein Beispiel, wie man, glaube ich, im Diskurs aufpassen muss. Und damit meine ich jetzt gar nicht, damit meine ich zum einen natürlich Herrn Liebscher, der aber das ja auch nur als Reaktion gemacht hat. Damit meine ich auch anderes. Vielleicht ist es genauso, wie es Herr Liebscher ja gesagt hat, im öffentlichen Diskurs auch nicht so gut, Sachen als Rassismus zu bezeichnen, wo die Leute sagen, das ist aber einfach meine tiefe Empfindung, dass es vielleicht kein Rassismus ist, wenn ich Leuten im Ahrtal eher mein Geld spende als Leuten in Pakistan oder wenn ich mich für den Bürgerkrieg in der Ukraine mehr interessiere und davon mehr persönlich mitgenommen bin als vom Bürgerkrieg, ist es ja gar nicht vom Krieg, als vom Krieg in Syrien, wie umgekehrt ja auch man Indien vielleicht keinen Vorwurf machen muss, dass es sich gegenüber Russland neutral verhält, weil Indien der Krieg in der Ukraine weniger interessiert als vielleicht einen Bürgerkrieg in der unmittelbaren Nachbarschaft, den es zum Glück in Indien meines Wissens gerade nicht gibt. Aber die wird sicherlich auch in der unmittelbaren Nachbarschaft was mehr bewegen als jetzt dieser Krieg im fernen Europa. Und von daher muss man vielleicht allgemein aufpassen mit so sehr polarisierenden Begriffen wie Rassismus. Das führt mich zum dritten Punkt. Ich darf Herrn Kubiak beruhigen. Herr Luckmann, Sozialkonstruktivist erster Klasse, kommt nicht nur aus Konstanz. Ich bin auch im erweiterten Vorstand des Zentrums für kulturwissenschaftliche Forschung. Ich kenne all die Forschung. Ich würde mich durchaus auch als Sozialkonstruktivist bezeichnen. Interessant finde ich es dann immer nur, dass nur das Grenzregime rassistisch ist. Der Sozialstaat, der genauso nationalstaatlich ist wie das Grenzregime, ist nie rassistisch, obwohl er dieselben Mechanismen hat und vielleicht davon abhängt auch, dass Leute draußen gehalten werden, weil unser Sozialstaat, auch das Kindergeld, was vorhin so leidenschaftlich gefordert wurde, das Kindergrundeinkommen, wird natürlich ein nationalstaatliches Grundeinkommen sein. Das wird nicht an alle Kinder der Welt gezahlt werden. Und da muss man in der Tat dann natürlich die Grundsatzdebatten führen. Wie ist es mit der Unterteilung der Welt in Staaten? Ist es vielleicht normativ durchaus auch gerechtfertigt? Ist es wahrscheinlich normativ auf einer sehr abstrakten Ebene nicht, wenn wir akzeptieren oder davon ausgehen, dass die Lebenschancen so ungleich sind, wie sie in der Gegenwart weltweit sind? Aber das sind dann die Grundsatzdebatten, die man führen muss. Aber selbst wenn wir die wissenschaftlich führen oder zu führen bereit sind, muss man, glaube ich, aufpassen, wenn man damit in den öffentlichen Diskurs geht. Weil das, was auch im Ukraine-Kontext passiert ist, der öffentliche Diskurs geht von der Unterteilung der Welt in Staaten als erstmal gesetzt aus. Und wenn man dann sagt, die Bevorzugung sozusagen einer gewissen räumlichen Nähe, und es gibt sehr viele wissenschaftliche Beiträge, die sagen, die Unionsbürgerfreizügigkeit gegenüber der nicht freien Einreise von Tunesiern ist Rassismus, struktureller Rassismus, dann muss man das der Öffentlichkeit auch erstmal erklären. Und es findet ja nicht statt, sondern dann steht erstmal nur Rassismus da. Und das birgt dann auch die Gefahr, dass die Leute irgendwann sagen, dann bin ich halt Rassist. Und das ist, glaube ich, auch was, wo wir aufpassen müssten. Und jetzt mein letzter Punkt. Gerade EN hatte auch sehr emotional ja reagiert. Ich würde jetzt doch noch mal zum Abschluss den Advocatus Diaboli, also so den Teufelsadvokat spielen. Wenn die Leute nicht in Deutschland Asyl finden, sind die allerwenigsten in ihrem Leben bedroht, sondern dann bleiben sie halt in der Türkei, dann bleiben sie im Libanon. Das mag alles nicht so schön sein. Und die Türkei selber hat inzwischen eine extrem harte Flüchtlingspolitik, hat eine Mauer gebaut zu Syrien. Aber sozusagen, wenn man sagt, nee, vielleicht nicht Deutschland, vielleicht Italien, dort sterben die Leute nicht. Und dasselbe gilt in der Regel für die Türkei, wenn dort Syrer leben. Die werden dort auch nicht verfolgt, im Regelfall vom türkischen Staat und von der Regierung Erdogan. Also vielleicht muss man auch mal aufpassen, dass man in manchen Diskursen vielleicht nicht eine Emotionalität hineinliest, die dort nicht zwingend reingehört. Weil das sind durchaus umgekehrt Argumente, die dann auch von kritischen Stimmen kommen. Also früher hat man das, und auch, die kommen ja alle nur aus wirtschaftlichen Gründen, weil es in Deutschland besser ist. Das sind ja durchaus Argumente, die dann auch von der anderen Seite gehört werden. Und es führt mich zum allerletzten Argument. Ich glaube, und es geht zurück auf die Unterteilung der Welt in Staaten, wie sie nun mal auch in den Köpfen der Menschen tief verankert ist. Wir müssen als deutsche Gesellschaft lernen, und dort hat Rassismus wirklich keinen Platz, dass alle die gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger dieses Landes sind, dass es da keinen Unterschied macht, ob man Fahad oder Florian heißt oder welche Hautfarbe man hat. Das heißt aber nicht, dass sozusagen jeder Mensch von überall auf der Welt nach Deutschland kommen soll. Und ich glaube, das sind so Sachen, die auch in der aktuellen Diskussion über Flucht immer mitschwingen. Da geht es ja nicht nur darum, wie werden jetzt die behandelt, die hier sind, sondern da geht es auch um die Frage, will man, dass jetzt jeden Monat weiterhin 12.000 Leute, das ist sicherlich sehr viel mehr als in diesen Dörfern in Brandenburg wohnen, wo sie alle herkommen, nach Deutschland über das Asylsystem neu einreisen. Das heißt, es geht nicht nur um die Frage, wie gehen wir mit den Leuten um, die hier sind, sondern wie gehen wir auch mit den Leuten um, wie viele sollen dauerhaft kommen. Und das ist das, was die Leute mindestens genauso sehr verunsichert wie die Frage, wie geht man mit denen um, die hier sind. Das Gefühl, dass der Staat nicht so wirklich kontrolliert, in welchem Umfang eine Zuwanderung stattfindet. Und es führt dann auch zu soziokulturellen Konflikten. Es führt aber auch zu sozioökonomischen Verteilungskonflikten, weil nun mal Ressourcen begrenzt sind. Und wenn in einer Wohnung eine Ukrainerin wohnt, dann steht diese Wohnung nicht für jemand anders zur Verfügung. Und die Ressourcen sind begrenzt. Man kann aus verschiedenen Gründen eben nur begrenzt Wohnungen bauen. Deswegen muss man, glaube ich, wirklich nochmal die Gleichbehandlungsfrage aller, die dazugehören, da kann man darüber reden, wer ist es genau, wie bestimmt man das rechtlich oder auch ansonsten, und die Frage, wie gestaltet man die zukünftige Zuwanderung, das sollte man vielleicht auch nochmal trennen.
Ja, herzlichen Dank. Ich würde vielleicht zum Schluss, Sie haben es gerade schon gemacht, und da bitte ich wirklich um Knappheit, auch wenn Sie vielleicht noch ganz viele Punkte haben, die Ihnen da auf den Nägeln brennen, vielleicht wirklich den Blick nochmal in die Zukunft wagen. Also so ein bisschen hat es Timi angedrückt und Hans hat es in seinem Plädoyer Ihnen ja letztlich auch dargestellt. Was wäre jetzt Ihr Wunsch für eine verbesserte Migrationspolitik? Was wäre der eine Punkt, den Sie sich wünschen würden? Da würde ich Sie noch ganz kurz mal bitten, also der Team hat es ja schon indirekt gemacht, dann vielleicht fängt Herr Liebsche an und dann würde ich Herrn Kubiak noch zum Abschluss bitten, einen Punkt zu nennen, den Sie als Wunsch an die Migrationspolitik in Deutschland hätten.
Ich antworte nicht auf Ihre Frage, ich bin ganz unverschämt, ich spreche direkt zu den jungen Menschen, die wir gehört haben, meine Vorrednerinnen, die sehr emotional waren und ich nehme auch der emotional zu Recht da angefasst sind. Und ich nehme auch an, dass viele junge Menschen diesen Podcast hören. Und ich will euch eine Sache sagen, so ich das denn darf, behaltet euch diese Emotionalität. Ich finde das total wichtig, weil diese Emotionalität, die gibt euch Energie und die gibt euch Veränderungswille. Und mich hat es sehr beeindruckt, diese Emotionalität, weil das war für mich auch Grund, so eine emotionale Angefasstheit, die mich seinerzeit dazu gebracht hat, mich intensiv politisch zu engagieren, als ich in eurem Alter war. Damals waren es andere Debatten, aber ich war ähnlich emotional angefasst und konnte aus dieser Emotion Energie gewinnen und mit dieser Energie was angehen, was verändern. Wichtig ist, dass man, glaube ich, diese Emotionen nutzt, um daraus Energie zu gewinnen, für sich Dinge anzugehen, Dinge zu verändern. Das ist das eine, was ich toll finde und wo ich euch unbedingt an euch appellieren will, behaltet euch diese Emotionalität. Das andere ist auch, was, glaube ich, ganz wichtig ist, und das sehen wir in der Migrationsdebatte, es ist unglaublich schwierig, absolute Wünsche zu haben und zu sagen, das ist jetzt mein Vorbild und an dem muss ich mich orientieren. Es gibt Ressourcenknappheit, es gibt die Staaten, Staatenbedingtheit in unserem Denken. Es gibt gleichzeitig der Wunsch, wir wollen nicht rassistisch sein und alle Menschen gleich behandeln. Ein Wunsch, der tief in uns verankert ist. Und das sind Konfliktlinien, die wir ganz schwer übereinander bekommen, und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, das an sich nicht zu hohe Ansprüche zu stellen. Das machen wir Deutschen sowieso. Wir stellen immer an uns unglaublich hohe moralische Ansprüche und scheitern dann daran. Aber auch diese extrem hohen moralischen Ansprüche nicht so sehr an sein Gegenüber zu stellen, sondern auch da ein Stück weit einen Pragmatismus walten zu lassen. Ja, das sind so die zwei Pole, zwischen denen man, glaube ich, als junger Mensch toll agieren kann. Das ist die Energie aus der Emotionalität mit dem Bewusstsein für Pragmatismus. Und das ist eigentlich das, was ich für die Zukunft mir wünsche, dass wir viele junge Menschen haben, die emotional mit Energie in der Debatte tätig sind und gleichzeitig trotz aller hehren Ziele den Pragmatismus nicht aus dem Auge verlieren.
Dankeschön. Herr Kubia, kurz.
Ja, Emotionalität, I agree. Ganz kurz muss ich es noch sagen, was mich wirklich beeindruckt ist, die Diskussion jetzt über Rassismus, die wir jetzt so lange geführt haben, ich bin ja offensichtlich ein bisschen daran schuld, weil ich diesen Begriff eingebracht habe. Was mich wirklich beeindruckt ist, in der Migrationsdebatte wird ja sehr oft gefordert, man muss Dinge klar benennen. Ja, also gerade in dieser Silvesterdebatte, die wir 2023 jetzt geführt haben, war das immer so eine Forderung. Und das sozusagen, das klar Benennen von Dingen, wenn man aber jemanden sagt, du, das, was deine Art und Weise, wie du denkst oder was du gerade gesagt hast, was auch immer, das beruht auf rassistischen Denkvorstellungen, das ist ja eigentlich letztendlich auch noch nur das klar Benennen, und das wäre wieder mein Plädoyer dafür, sich nicht vor den Konflikten zu scheuen und auch nicht auf die Gefahren, dass sich die Gesellschaft auseinanderbricht, also da die sehe ich da nicht. Ich glaube, wir sind schon eine sehr diskursfreudige Gesellschaft. Und als Ausblick, und das mache ich jetzt wirklich kurz, ich habe ja angefangen mit diesem theoretischen Bild, den wir, das kommt aus der Theaterwissen, aus dem Theater und ist dann in die Sozialwissenschaften gekommen, dieser postmigrantischen Gesellschaft, und das wirklich ernst zu nehmen. Und postmigrantisch heißt hier nicht nach der Migration. Also im Sinne von, jetzt kommt es keine Migration mehr und jetzt gucken wir mal, was wir machen, sondern postmigrantisch heißt nach der Anerkennung davon eine Einwanderungsgesellschaft zu sein und auf der Grundlage Politik zu betreiben. Also nicht Politik zu betreiben im Sinne von, wie können wir Migration verhindern, wie können wir Migration steuern, wie können wir dies und jenes tun, sondern anzuerkennen, dass wir ein Einwanderungsland sind und daraufhin sich zu fragen, wie können wir Teilhabe, Partizipation, Demokratieförderung, Bildung, Sozialstaat organisieren, in dem immer mit dem Wissen, dass diese Gesellschaft immer von Immigration, aber auch Exmigration, also auch Menschen verlassen dieses Land wieder geprägt sein werden. Ich forsche sehr viel in Ostdeutschland und das ist jetzt mein letzter Satz. Ich forsche sehr viel in Ostdeutschland und das ist blöd, weil ich dieses Argument immer blöd finde. Aber Ostdeutschland vergibt total viele Chancen dadurch, dass sie es nicht schaffen, diese Anerkennung zu schaffen. Viele Leute, die ich interviewt habe, sagen mir mittlerweile, ich bin jetzt 6 Jahre hier, ich habe diese Sprache gelernt, ich habe hier einen Job, ich habe mich hier weitergebildet, ich bin in einem Studium, aber ich gehe in den Westen. Ja, ich bleibe nicht mehr in dieser Stadt hier, weil die Art und Weise, wie man mit der Ausländerbehörde mit mir umgeht, wie man nach dem Fußballspiel des lokalen Fußballvereins mit mir umgeht, die Fans mit mir umgehen, ich verlasse die Stadt und das ist letztendlich etwas, was dann sozusagen auch eine Emotionalität irgendwie hervorbringt, dass man denkt, ah Mensch, dann sind die Leute wieder weg. Ich hoffe, das war kurz genug.
Ja, herzlichen Dank auf alle Fälle. Herzlichen Dank an den Team, herzlichen Dank an Herrn Kuhberg, herzlichen Dank an Herrn Liebscher, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben und wir weit über die vereinbarte Dauer hinausgesprochen haben, erstens, und zweitens, Sie sogar noch ein bisschen länger warten mussten, weil wir vorab ja noch ein paar andere Schwierigkeiten hatten. Danke, dass Sie heute bei uns zu Gast waren.
Das Gute bei mir ist ja, dass ich jetzt noch 8 Stunden vor mir habe. Die Sonne scheint hier noch.
Sehr schön. Wir nicht. Wir gehen schlafen. Noch
Fragen?
Wir gehen schlafen. Ja, ich würde an der Stelle. Ja.
Darf ich noch was fragen?
Ja, sei mir nicht böse, ich würde es schließen. Sonst gehen wir noch weiter in die Breite.
Das ist eine ganz kurze Frage. Da gibt es eine Antwort mit einem Wort drauf.
Wenn es dann ein Wort ist.
Ich wollte nur fragen, wo Sie herkommen, Herr Kubiak.
Ach so, okay. Das wusste ich nicht.
Ich bin, ich werde das gefragt.
Ja.
Also ich bin in Berlin-Friedrichshain geboren und lebe aber mittlerweile seit 6 Jahren in einem Ort, der nennt sich Biesental. Der liegt zwischen Bernau und Eberswalde, also am anderen Ende, glaube ich. Ihr seid irgendwo in Werder oder so. Ich habe ganz lange Ferienlagerbetreuer in Werder gemacht, in Petzo. Ich kenne mich da also auch aus.
Ein Wissenschaftler und ein Wort.
Ja, ja. Das ist Grammatik, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt mit dem letzten Satz.
Ich bin ein Informatiker. Informatik hätte jetzt 1 oder 0 gesagt, sorry.
Alles gut, alles gut. Also nochmal herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Danke, dass Sie sich der Diskussion gestellt haben und dem langen, langen Gespräch. Und ja, vielleicht hören wir an anderer Stelle wieder voneinander. Dankeschön.
Danke. Tschüss.
Ja, gut. Und dann würde ich JS noch mal kurz den Ball zuspielen, die sich an einem kleinen Feedback, wollte ich schon sagen, an einem kleinen Fazit probiert. Und dann würde ich vorschlagen, gehen wir mal in den Schluss.
Also ich hatte jetzt nicht den Anspruch, ein Fazit zu der ganzen Sache zu ziehen. Ich wollte einfach nur noch ein paar Punkte ehrlicherweise nennen, die für mich noch wichtig sind. Ich werde jetzt mich auf das Wesentliche reduzieren. Also erstmal finde ich, dass diese Debatte bei mir sehr, sehr viele neue Gedanken aufgebracht hat, was ja immer eigentlich Indiz ist für eine gute Debatte, wenn man eben Neues gelernt hat und sich mit neuen Gedanken auseinandersetzen kann danach. Was ich nur noch sagen wollte, ist, glaube ich, dass wir diese Angst vor unkontrollierter Einwanderung ein bisschen abdämpfen müssen und uns nämlich klar sein müssen, dass wir Einwanderung brauchen werden, um dem demografischen Wandel irgendwie entgegenwirken zu können. Sonst werden wir in ein paar Jahren nicht mehr eine funktionierende Gesellschaft haben und auch keinen funktionierenden Sozialstaat mehr. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass ich es auch durchaus befürworte, emotional zu sein. Und ich bin ja auch dafür, ich sag mal, bekannt, dass ich auch mal emotionaler werde. Ich finde das auch ganz, ganz wichtig, gerade bei solchen Themen, weil Pragmatismus ist unfassbar wichtig in der Politik und so eine Abwägung zwischen Idealismus und Pragmatismus ist unfassbar wichtig. Aber Menschenrechte und Menschenwürde sind nicht verhandelbar und auch nicht mit Pragmatismus. Da werde ich immer Idealistin bleiben. Für mich ist die Würde eines Menschen, ich gehe da keine Kompromisse ein mit niemandem, zu keiner Zeit, und dabei werde ich auch immer bleiben und das will ich mir auch wirklich beibehalten. Weil wenn ich irgendwann anfange, Leuten ihre rassistischen Denkmuster zuzugestehen und zu sagen, ja, okay, ich verstehe das und ja, dann ist es halt so, dann denkst du halt so, dann bin ich nicht mehr der Mensch, der ich sein möchte. Insofern, das ist vielleicht noch ganz wichtig, dass Pragmatismus ja, aber nicht immer und überall.
Ja.
Amen. Und
dafür warst du ganz gut heute an der Stelle, würde ich noch mal ehrlich sagen, dass auch Ian wieder dabei war, denn diese Note diese Besonderheit vielleicht, die tut unserer Diskussion, unserem Blick auch immer relativ gut. Also schön, dass du da warst. Und damit sind wir auch am Schluss angekommen, quasi ganz offiziell. Erstmal herzlichen Dank an die Runde nach diesen zwei Themen, die wir heute betrachtet haben und auch in aller Gänze und Länge betrachtet haben. Danke an Hans, dass du heute wieder bei uns warst, dass du dir die Zeit genommen hast und wieder dabei warst. Uns hat sehr gefreut, du bist ja hier nicht nur Sidekick, sondern immer dabei. Ohne dich fehlt doch irgendwas. Zum Schluss zwei, drei Hinweise. Erstmal natürlich wieder unser Spendenziel. In diesem Monat haben wir uns entschieden, wenn wir schon einen Gast von der Babelsberger Flüchtlingshilfe haben, dann stellen wir das als Spendenziel aus. Ganz klar, ich habe in die Shownotes ein paar Informationen zur Spendenhilfe.
Das ist nett, vielen Dank. Mhm. Das freut uns sehr.
Ja, genau, ein paar Informationen gepackt und auch die Verbindung und so weiter und so fort. Wir würden das sehr empfehlen. Ihr wisst ja, wir sagen immer, spendet bitte nicht mehr für uns. Also das sollte schon grundsätzlich nie sein, aber es kam ja trotzdem. Spendet bitte für andere Ziele und diesen Monat macht das natürlich absolut Sinn, dahin zu spenden. Dann sei nochmal gesagt, Feedback, denkt daran, also das generelle Feedback, E-Mail-Adresse podcast@erg-werder.de, die gibt's ja immer noch weiterhin, das funktioniert auch sehr gut. Was noch Anlaufschwierigkeiten zeigt, sind die individuellen Feedbacks, also denkt daran, ihr könnt jedem der FlüsterInnen eine E-Mail schicken, kürzel@erg-werder.de, und dann sollte das auch ankommen. Bisher ist diese zentrale Adresse wahrscheinlich zu stark noch in den Köpfen drin. Nutzt gerne diese Möglichkeit. Das läuft dann auch alles an mir vorbei, also das ist nichts gefiltert oder so, das ist auch mal ganz schön, wenn das so im Prinzip ausläuft. Ja, und zum Schluss noch, ach klar, der kleine Spotify-Hinweis muss sein, die Zahlen bei Spotify steigen immer noch, auch die letzte Folge ist schon wieder gestiegen, ein paar Prozent, denkt daran, ne, andere Apps haben viel mehr Funktionen, Kapitelmarken, ihr könnt schneller machen und, ganz tolle Sachen, ihr müsst mein Quatsch hier nicht anhören, das ist auch von Vorteil, insofern nutzt andere Podcast-Apps. Und dann sind wir schon beim Ausblick, wir hören uns dann im Mai wieder mit unserer Spezialfolge, jedes Jahr einmal im Jahr kommt diese monothematische Spezialfolge nach Rassismus, passend zur heutigen Ausgabe, und Antisemitismus werden wir in diesem Jahr auf Feminismus schauen. Und wenn das Thema noch nicht Information genug ist, dann vielleicht, dass JS wieder mit mir co-moderieren wird, so wie es auch schon Tradition ist. Und ich kann auch mal so viel teasern, wir haben diesmal zwei Gäste, bei der einer zumindest wirklich sehr konservativ, sehr extrem konservativ ist, der liebe Jan Fleischhauer. Und wir sind sehr gespannt, was in der Diskussion mit ihm und über ein Thema, was eh nicht streitbar ist, da rauskommt. Das kann nur gut werden. Und dementsprechend gehen wir ins Outro und da habe ich euch einen kleinen Teaser mitgebracht. Vor 5 Jahren hat Jan Böhmermann damals im ZDF Magazin Royal, da hieß es Neo Magazin Royal, mal über Feminismus gesprochen und hat mal sich in die Perspektive versetzt, wenn er jetzt über Feminismus werben müsste. Wie sehe das aus? Und man findet in dieser Darstellung ganz viel typische männliche Sicht auf Feminismus. So viel vielleicht zum Schluss. Ja, bleibt schön gesund, macht's gut, bis zur nächsten Ausgabe und ihr wisst natürlich wie immer, bleibt politisch. Bis dahin, macht's gut.
Sie hörten den Politikgeflüster-Podcast, ein Podcast des Ernst-Haeckel-Gymnasiums. Über jegliche Form von Feedback freuen wir uns immer an podcast@erg-werder.de. In diesem Podcast diskutieren Schülerinnen und Schüler der Oberstufe über Themen, die sie interessieren. Politik kann so erlebbar und spürbar gemacht werden. Flüstern Sie mit, hören Sie mit, schalten Sie ein, werden Sie auch zum Flüsterer.
Sophie, du bist ja so eine ganz inspirierende, tolle, engagierte Frau. Ich bin total gespannt auf deine Ideen. Aber vielleicht fange ich mal an ganz kurz. Ich dachte vielleicht an so ein Imagevideo. Ein Imagevideo, in dem wir Männer sagen, also dass wir Feministen sind und dass Frauen auch Menschen sind. Also Philipp macht mit, Max macht mit, ich will auch mitmachen, Christian macht mit.
Moment, du willst ein Feminismusvideo drehen? Ohne Frauen.
Ja, das war erstmal so aus dem ersten Kreativprozess. Da haben wir ein Bierchen getrunken nach Feierabend und haben uns gedacht, Mensch, ist doch eine gute Idee. Einfach mal so ein virales Video. Außerdem heißt Feminismus ja nicht, dass in Zukunft nur noch Frauen zu Wort kommen, ne?
Jan, auf deinem T-Shirt steht buchstäblich, the future is female.
Aber im Sinne von female, also im Sinne von auch Männer. Auch Männer. Auch Männer sind.
Alles ist besser als Männer, die erzählen, dass Feminismus wichtig ist. Ehrlich, du könntest nackt vom Brandenburger Tor, Herrenwitze mit Philipp Amthor tanzen und dabei die neueste Kolumne von Jan Fleischhauer vorlesen. Und wir Frauen hätten mehr davon als das.
Was hättet ihr Frauen denn davon? Was?
Mal eine halbe Stunde Ruhe. Feminismus geht nicht ohne, dass Frauen zu Wort kommen, auch wenn ihr Männer es irgendwie gut meint.
Ja, aber ich bin doch auch Feminist. Darüber müssen wir auch mal reden.
Ja, darüber reden wir seit 2 Minuten.
Aber ich meine, da werden Männer doch benachteiligt, einfach weil sie Männer sind, wenn wir darüber nicht reden. Ich meine, das kann doch auch keine echte Feministin wollen.
Doch, Jan, alle wollen das.
Aber woher sollen denn die Leute wissen, dass ich Feminist bin?
Gar nicht.
Gar nicht? Willst du sagen, dass meine Meinung egal ist? Ich weiß nicht, was ich da jetzt sagen soll, also ganz ehrlich.
Gar nichts.
Wie wär's mit einem Viralvideo, in dem ich...
Keine Viralvideos mit dir in der Hauptrolle.
Ja, oder ein Online-Shop.
Nichts, mit dem du Geld verdienst, weil du Feminismus verkaufst.
Ja, oder wenn...
Oder dich als Beyoncé verkleidest.
Danke.